Was?
Telnet, Telnet, das funktioniert auch jetzt.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Folge Nummer 46. Wir sind hier heute wieder zusammen in einer bisschen anderen Runde. Bei mir sind momentan der...
We're sorry.
Das war der Felix.
Und der Jan.
Ja, und ich bin der Pleidi, der Ingo und der Marc, die haben uns vorübergehend verlassen. Ja. Die kommen wahrscheinlich in den nächsten Wochen
schlechte wieder. Schlechte Ausreden, Donnerstag schon wieder.
Ja, ja. Natürlich. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder?
Yeah.
Toter der
genau.
Woche. Felix, das ist deine Kategorie.
Niemals.
Es nee,
ist ja, also ist wir haben ja gesagt, also ich habe das jedenfalls mal gesagt, dass da darf jeder seine quasi Meinung dazu.
Also sagen. Dann habe ich da meinen Senf mal heute reingesenft. Und zwar, es habt ihr wahrscheinlich gehört, also Yahoo hat irgendwie dieses Startup Sumly gekauft. Ja. So, du schreibst direkt, okay. Und zwar für 30 Millionen Dollar, was halt schon ein bisschen
Millionen
viel ist.
30 Millionen Dollar.
Das, also Sumly, was die im Prinzip machen, ist, die countern den Information Overload dadurch, dass sie Newsartikel auf 400 Zeichen kondensen.
Sie machen
und dann haben sie
Digest.
Noch so eine geile App, genau, sie machen Digest und sie haben eine geile App, die auch den Intuitive Touch Award von Apple gewonnen hat und so. Die es natürlich jetzt seit vorgestern nicht mehr gibt, weil Yahoo die natürlich direkt
gekauft hat
und die App natürlich zerstört hat. So.
Ja.
Und das wird natürlich alles in Yahoo-Produkte, die auch jeder nutzt, einfließen und so.
Also was echt sehr, sehr cool wäre, wenn es in Yahoo-Pipes einfließen würde, das wäre quasi maximal viel Gewinn.
Ja.
Und dann kann man nämlich quasi Toter der Woche direkt kondensen.
Und Toter der Woche wäre dann Yahoo-Pipes wieder.
Ja, nee, ja, Yahoo-Pipes. Ich benutze Yahoo-Pipes für den Toten der Woche. Das ist quasi
also.
Das Modell und das funktioniert so gut.
Total. Also nur um es nochmal zu verstehen, das ist quasi crowd-gesourcedes TLDR.
Nee, genau. Es ist
nicht
crowd-gesourced,
das ist sondern ja
die haben
Algorithmen,
die haben
Magic.
Einfach, okay. Ja, die haben einfach, okay. Also Sumly ist im Prinzip einfach nur so ein Startup und die haben so eine Technologie von, die heißen SRI International, die haben auch Siri gemacht.
Mhm.
Und die haben halt so einen crazy Algorithmus.
Ach so,
und Sumly hat das einfach gelicensed.
Ach so, ich dachte, das Startup hat jetzt irgendwie diesen crazy Algorithmus entwickelt.
Genau, das ist ja das Krasse. Deswegen ist es auch so weird, dass dass Yahoo da 30 Millionen für bezahlt. Und man sagt eben, dieser Founder, der ist halt 17, dieser Nick, der hat es halt, als er 15 war, gestartet und hat super viel Funding von irgendeinem chinesischen Billionär gekriegt und so. Aber 30 Millionen ist einfach zu viel dafür. So, er hat nur 1,5 Millionen Funding gekriegt. Deswegen sagen auch viele, Yahoo hat das nur für die PR gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Aber also was ist denn das für eine PR, wenn du irgendwie fucking...
Sie können jetzt sagen, sie haben jetzt irgendwie ein 17-jähriges Wunderkind eingestellt.
Bla.
Und der ist
ach so, weil der so hardcore und
ich meine, die
super
waren halt mal
Brains
in den News. Wir reden jetzt darüber in Binärgewitter zum Beispiel.
Ja, ist ja tatsächlich auch ein valides Argument, dass die irgendwie
die Frage ist halt,
ein bisschen Geld ausgeben, um PR zu haben.
Die wichtigste Frage ist, ob dann das unter das Leistungsschutzrecht fällt, wenn du das so hart digestest quasi. Weil das ist ja nicht das, was die bereitstellen, sondern das ist ja quasi ein eigener Digest, den du machst aus
aber
dem
das
Text.
Darfst du doch. Das, also ich meine, du
darfst du das nicht?
Warum würde das Leistungsschutzrecht das denn verbieten?
Ja, das Leistungsschutzrecht hat doch das gesagt, dass du diese kleinen Snippets nicht mehr benutzen darfst.
Du darfst auch nicht mehr richtig zitieren und so weiter und so fort.
Das genau. Ist schon und wenn so, du dann deinen eigenen Digest machst, ob das dann quasi da dieser der Ausweg ist.
Ist also, es dann quasi, ob das wäre dann so wie ein selber einen Aufsatz drüber schreiben,
Okay,
ja. Es halt aber genau die Wörter. Ich glaube, es
Sachen ein. Ich kenne das, aber trotzdem, ob das dann da runterfällt, weil ansonsten hat Yahoo einfach sich die Deutschland gekauft. So.
Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn es von Google kommt, dann ist es verboten. Und wenn nicht, dann schauen wir mal. Also ich weiß nicht, dieses Leistungsschutzrecht ging ja größtenteils eigentlich gegen Google News. Das war ja im Endeffekt dann so Lobbyarbeit.
Google News, also ich meine, jetzt benutzt es wahrscheinlich schon einer, wo Google reagiert wird.
Was ist denn Google News überhaupt?
Ja, halt Google News war halt im Endeffekt
so. Das ist wie Wiki News, nur von Google.
Ja. Also im Ende,
guck mal Google News,
wie also das im Endeffekt kannst du da halt irgendwie, ja, da
ist werden, das iGoogle oder ist das noch was anderes?
Nee, iGoogle gibt es nicht mehr.
iGoogle ist echt nicht,
gibt's oder?
Gibt's doch, gibt es bestimmt noch.
Ich glaube nicht.
Was ist denn das? Das sieht aus wie der Google Reader, nur nicht der Google Reader, weil meine ganzen RSS-Feeds
wählen. Ja, da werden halt Newsseiten indiziert und wenn du dann einen Account hast, kannst du, merkt es sich halt auch, was für Artikel du liest. Ja. Und im Endeffekt ist es halt so, du bekommst halt in Google News irgendwie so ein paar Text-Snippets mehr oder weniger aus diesem Artikel angezeigt und wenn du dann draufklickst, dann kommst du auf die Seite selbst. Und
es ist so wie Hacker News für nicht Hacker.
Ja. Für not Hacker News.
Not Hacker News.
So wie eine Zeitung einfach, weißt du?
Aber die wird automatisch aktualisiert, was eine relativ gute Zeitung ist, weil wenn die meine Zeitung es machen könnte, dann wäre es quasi ein
Genau. Ja, Synced Paper einfach.
Synced Paper. Das finde ich cool. Es sieht super hart aus wie der Google Reader, dass du so
Es sieht ja alles gleich aus.
Vielleicht hat ja auch eben gedacht, Gmail wäre Google Reader.
Ja, ist ja auch so.
Ist ja auch eigentlich. Also ich reade ja
und es ist aber Google. Kannst du da RSS-Feeds reinstellen?
Nee, aber es gibt ja RSS to E-Mail oder so
bestimmt. Ja. Oh, das hört sich noch nicht nach einem Plan an, muss ich sagen.
Ja, nee, das ist
international halt FBI kannst du aber direkt auswählen. Ja, international? Ah, das FBI.
Ist der andere Scheiß.
Und Fukushima.
Wladimirovich Putin, der hat zwei Namen.
Wladimirovich. Aber es gibt, was ist denn das für ein Scheiß? Du hast hier internationale News, kannst du eins anklicken und dann sagt er hat keine News dazu. Was können die eigentlich? Und guck mal, du hast den RSS-Feed, aber du kannst ihn nicht mehr abonnieren, weil du keinen Google-Reader mehr hast. So.
Zeichnen wir es da noch an?
Ja, der sagt hier noch Google. Guck mal, kannst du Subscribe now machen. Was aber schon ganz schön dreist ist, weil es gibt den ja bald nicht. Ja.
Also wenn
die sagen hier drunter schreiben, Warning.
Vorliest. Warning hier.
Ja, genau. Was ich mach mal schnell die Show News Public, die wollte jemand haben.
Oh ja.
Oh ja, kannst du halt...
Hier, bam. So.
Wir könnten das auch mal crowdsourcen eigentlich.
Crowdsourcen. Rechnet ihr Schweine! Kennt ihr diesen Comic, der Crowdcomputing?
Nee, eigentlich hat
Krautcomputen.
Ja, Krautcomputen.
Felix hatte also doch mal Kickstarter.
Ich hab immer noch
Das habe ich eben erst gesehen.
Kickstarter.de. Ja, Krautcomputing.
Kickstarter Krautcomputing. So ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos quasi.
Damit was zurück zum Toten der Woche.
Mit irgendwie
läuft unsere Struktur gerade voll aus dem Ruder.
Mit Kartoffeln.
Egal. Okay, und unter der, also das war's jetzt eigentlich. Also auf Hacker News haten halt alle, weil der halt 30 Millionen gekriegt hat und die nicht.
Und ja, dann weinen sie alle.
Ich meine, das ist ein valider Grund zum haten. Halt ich hätte auch gern 30 Millionen.
Genau,
also das ist ja das valide. Fragen
würde. Und das App ist anscheinend, also ich meine, ja, ist halt okay so, ne? Aber
ja. Ja, ich meine, eine coole App ist eine coole App, aber ich weiß halt nicht, ob die 30 Millionen wert ist.
Genau.
Weil die coole App kannst du dir halt auch.
Und die gibt's ja jetzt nicht mehr, sowieso. Ja. Also.
Genau.
Ja,
na gut. Und genau, was einer auf Hacker News da fand ich ganz interessant, das kondensiert halt Newsartikel. Kondensiert halt Newsartikel und das Problem ist, eigentlich ist bei den Newsartikeln der erste Paragraph sowieso meistens eine Zusammenfassung.
Richtig.
Also das kondensiert nicht irgendwelche
Das ist ja das, was Google News macht.
Genau. Also es ist im Prinzip viel weniger, also du kannst einfach ein Skript laufen lassen, das dir einfach den ersten Paragraph immer bringt. Ja, und dann hast du es auch eigentlich. Hm. Also eigentlich ist es total bullshitty. So. Aber egal.
Und du willst dafür auch 30 Millionen haben.
Genau. Ja, für mein Shell-Script.
Ja, für deine Shell-Script.
Shortnews.sa.
Aber apropos 400 Zeichen, ich will auch so ein Digestbot für Irk haben. Ich habe das schon mal angesprochen und bis jetzt hat es noch keiner gemacht, weil ihr einfach so faul seid.
So faul.
Jetzt werft ihr uns Geld in den Hut.
So faul.
So einfach. Nee, also ich würde super cool finden, wenn das mal einer macht, einfach den gleichen Algorithmus gaunern. Ist mir egal, ob der piratisiert ist oder irgendwie lizenziert. Ich brauche den ja nur für mich selbst. Und genau. Und dann einfach fürs Irk für einen Irkbot schreiben. Würde ich cool finden, aber es hat halt ganz andere Probleme, aber ist ja auch egal. Hatten wir schon mal drüber geredet.
Ja.
Sucht halt die Sendung bestimmt nicht findbar, aber ist egal.
Ja, RSC ist wahrscheinlich bald auch Untoter der Woche.
Echt? Niemals, das Irk lebt für immer.
Naja, ist... Aber genau, unter der Woche.
Außer wenn Freenode down geht.
CISPA, schon wieder.
Fucking CISPA
schon. Ich dachte echt mal, also langsam ist es doch echt irgendwie ein bisschen fucking nervig. So, das ist fast wie, also ich will das ja jetzt nicht haten, aber es ist fast so wie Humble in die Bundle. So, das kommt immer wieder.
Und ich muss sagen, so, das letzte
schon wie.
Aber das Coole ist, dass das Humble in die Bundle immer cool ist.
Genau,
und CISPA
genau.
CISPA ist
immer scheiße.
Ja, da würde ich sagen, das grenzt fast an Nazi-Vergleich, aber lassen wir das.
Nee, das ist jetzt
was? Also CISPA ist halt das Humble in die Bundle of Shit. So, das meinte ich so, das Negative.
Ja, so, das Humble Cancer Bundle quasi. Kriegst so, einen Cancer, kommt halt immer wieder.
Kommt immer wieder.
Und du musst immer wieder sagen, nein, ich will nicht. Bitte geh doch einfach weg. Ich will kein Humble Cancer Bundle.
Ja, nee, das Problem ist, du kannst ja nicht einfach sagen, ich will nicht, sondern du musst dich da tatsächlich, du musst ja dann Leute überzeugen und irgendwie dagegen stimmen. Und
ja, ich signe mal direkt die Petition.
Kann man das als Nicht-US-Bürger?
Keine Ahnung.
Ich mach's einfach mal. Hier, call Congress. Ich kann direkt mit...
Sign Petition, working.
Mit Dings anrufen.
Thanks for taking action, ja. Und jetzt soll ich es auch nicht auf Twitter scheren.
Ja, ich mach's auch mal hier. Sign Petition, lol.
Ja, thanks, ja. Du brauchst nur eine
E-Mail. Lol.
Also alle unterschreiben. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse eingeben.
Oder ihr braucht einfach nur irgendeine E-Mail-Adresse eingeben.
Genau. Mozilla unterstützt es, DuckDuckGo, Reddit und alles. Ja.
Und
die haben alle dein Back und ja.
Die sind alle, weil die cool sind, muss es gut sein quasi.
Ja.
Und deswegen müsst ihr hart unterstützen und alle eure E-Mail-Adressen eingeben, damit ihr quasi öfters zählt oder so.
Genau. Nee, ich weiß nicht, ob das da Sinn macht, ob die
kannst auch donaten,
irgendwann mal validieren oder so.
Und Google Plusen kannst du es auch, aber ich will es nicht eigentlich, weil es ist langweilig. Ich Google Plusse nur die coolen Sachen. So.
Ja, was war das denn gerade? Du Google Plus nur die coolen
Leute. Ja, Sachen. Ich Google Plusse, weil nur die coolen Leute Google Plusen. Ist, Facebook ist langweilig und Twitter benutzt eh keiner.
Ja, so. Aber was noch weniger Leute benutzen, was noch cooler ist, ist Titzen.
Das übrigens. An andere Arten von Titzen werden vielleicht öfter benutzt, aber das
also Samsung. Also ja, genau. Ja, Entschuldigung. Also. Tizen. Ich weiß echt noch
Titzen,
immer nicht, wie man
Titzen,
sagt.
Titzenphone. Ganz klare ja, Sache.
Also, wir haben es schon immer Titzen genannt.
Deswegen muss es stimmen.
Also Samsung setzt einfach auf Titzen. Samsungs Future ist Titzen, not Android.
So. Ja. Also, ich weiß nicht, nachdem Samsung jetzt auch Bader irgendwie...
Nee, jetzt nicht mehr. Die wollen nur noch Titzen jetzt.
Ja, ja, schon. Aber nachdem die das jetzt irgendwie mal groß promotet haben, das ist unser neues offenes, super tolles System. Ich weiß nicht, ob das so
doch
wirklich.
Doch. Die wollen das.
Die wollen das.
Die wollen das. Die wollen nicht Android.
Ja, dass sie das nicht wollen, ist klar.
Die wollen deswegen Titzen. Die wollen mehr Titzen auf ihren Telefon drauf.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, was das denen bringt, weil ich glaube, mittlerweile haben also diese ganzen Android-Krippel-Phones, die haben halt so eine genug, also eine hoch genuge, das war kein korrektes Deutsch. Eine genügend hohe, genau, das wollte ich sagen. Marktdurchdringung, dass es so die Leute kennen, dass die einigermaßen mit dem User-Interface klarkommen und dass man halt auch irgendwie so, keine Ahnung, wenn man mal einen Bekannten fragt, was für ein Telefon hast du denn? Und dann
Fragt war jetzt auch nicht korrektes Deutsch.
Deswegen spring aus dem Fenster bitte dafür.
Ja, nee, das lassen wir. Ich kann heute kein Deutsch reden.
Kannst du morgen Deutsch reden? Vielleicht sollten wir es morgen dann verschieben.
Nee, ich glaube auch nicht.
Morgen kannst du auch kein Deutsch reden. Das ist ja blöd.
Funktioniert heute nicht.
Okay, also wenn man einen Bekannten fragt, dann klappt es halt auch. Dann kann man es halt benutzen.
Ich hab mich total aus dem Konzept gebracht.
Ja, das wäre auch langweilig sonst.
Ja. Also es ist halt ein easy Interface, also easy enough sozusagen. Oder was willst du sagen?
Nee, was ich damit sagen will, ist, die Leute kennen es und viel geht halt doch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und
bei Titzen auf jeden
Fall. Och komm, Felix.
So, ja, also.
Ich sehe momentan halt, wir haben das ja auch, keine Ahnung, wir wiederholen das jetzt auch schon irgendwie gebetsmühlenartig.
Das kommt immer wieder. Es geht niemals weg, es wird für immer Titzen.
Das ist eigentlich der Untote der Woche.
Der Untoteste der Woche
eigentlich. Die Sache ist halt auch die, du hast halt auch keine Infrastruktur dafür. Du hast irgendwie keinen...
Wir hatten es schon mal, ja.
Ja, ich meine, du hast keine Apps, du hast keine
Infrastruktur. Genau, genau. Also Samsung setzt auf Titzen, aber wer denn sonst noch?
Ja, keiner.
Gibt es überhaupt irgendwen, der auf Titzen setzt? Titzen selber hat doch nicht mal, oder?
Wer ist denn Titzen überhaupt?
Ja, genau, wer ist das? Wer macht das? War das nicht mal Migo und Mi?
Ja, ja, genau, das war dieses krasse Konstrukt aus verschiedenen Sachen, die immer wieder gemerged
sind.
Ah, ja, Malmo und Migo, genau.
Genau,
also war das nicht mal auch mal Nokia, aber die haben gesagt, Nokia hat dann hier gesagt, fuck it, und ist Windows geworden.
Genau, die sind so, also das ist so ein quasi ein Merch-Tree, quasi von so, und dann auch ab und zu mal so Octopus-Merch-mäßig einfach zusammengedingst und zum Schluss war halt Titzen gerade.
Ja. Mhm.
Aber das ist noch nicht das Ende, weil es gibt noch andere Sachen, die da noch reingemercht werden.
Es gibt doch auch noch Sailfish OS
und so. Ja, genau, die können auch noch zusammen, die können auch merchen. dann haben wir dann quasi.
Ich glaube, da gab es mal irgendwo eine Grafik, wo dann, wo man dann sieht, wer von was, wo, wie gemerged wurde.
Und das nur dieses komische Open Web Zeugs, was einfach noch nie einer gesehen hat.
Du meinst Open Web OS?
Nein, das, ja, das auch, aber das sind ja eh alle diese
Open. Du meinst Firefox OS?
Ja, auch. Die können alle noch mergen.
Jedenfalls, nein, Firefox OS ist der geilste Scheiß, Mann.
Ja, das ist ein...
Keine Hate auf Firefox OS. Das wird einfach super geil.
Nee, doch, klar. Aber die können trotzdem noch mit Titzen mergen. Da haben sie Titzen.
Ja, auf keinen Fall. Titzen Fox oder so.
Titzen Fox.
Oh, jetzt bitte.
Sorry. Das ist nur ein guter Titel. Muss ich mir mal merken.
Nein.
Titzen Fox. Aber wir hatten schon so oft Titzen.
Ja, das ist echt, ja.
Das geht nicht, wir brauchen was anderes.
So, jetzt.
Jedenfalls, das ist also wieder da.
Können wir mal irgendwie halbwegs sinnvoll drüber reden? Also gibt's irgendwie einen Grund, warum man unbedingt haben möchte? Also gibt's irgendwie einen validen Grund?
Wir hatten das schon mal besprochen in irgendeiner Sendung.
Tausendmal haben wir das besprochen.
Ja, sind zu dem Punkt gekommen, dass man es eigentlich nicht haben will.
Ja.
Ja.
Und es ist auch schon fertig dann, das ist quasi alles drüber geredet. Aber es ist lustig, immer wieder darüber zu reden, weil es halt so
persistent hier, ich lese meine Feeder das Internet vor.
Ja, liest das Internet vor.
Bla bla bla. The company wants to decrease its dependence on Google and Titson is the way they're going to do that.
Das hat sie bei den Pornos auf ihrem Telefon.
Genau, und Samsung hat sowieso so eine Krippel Custom UI TouchWiz heißt die anscheinend.
Die eh scheiße ist, ja.
TouchWiz is for most Samsung smartphone owners, TouchWiz is Android, and since Titson could easily get a TouchWiz-like user interface, the average consumer wouldn't notice a thing.
Das ist schon wahr, aber dann hast du halt den Homescreen, der sieht dann irgendwie bei Titzen und bei Android gleich aus und dann hast du halt keine Apps auf dem einen Phone und auf dem anderen Phone hast du halt tausende Apps.
Und dann kriegst du das Humble Bundle.
Die wollen halt Independence from Google, aber ich meine, die haben doch, was habe ich hier für ein Ding? Ich habe ein Chromebook von Samsung, ne?
Oh.
Also warum wollen die Dependence auf Google, also ich meine, ohne Google, keine Ahnung.
Ich glaube, denen geht's auf den Sack, dass sie Android-Updates nachliefern müssen und dass Google da irgendwie mit...
Ja, hier steht halt, it won't have to deal with sudden code drops from the Android team, it can do what it wants.
Ja genau, das heißt einfach, sie können Telefone verkaufen, für die sie nie wieder Updates liefern müssen.
Das ist so praktisch. Genauso, neue Version von Android, ja schade, wir haben Titzen.
Genau, die catchen dann nicht mehr den Slack dafür, dass die es nicht updaten, sondern...
Sie haben halt einfach nur
die alte... Haben's halt einfach nicht
mehr. Das ist quasi wie Symbian dann.
Ja. Also Samsung will quasi das neue Nokia werden und Nokia geht wieder zurück zu den Gummistiefeln.
Ja, das können sie ja wenigstens.
Und Reifen.
Ja, und Reifen, also Gummiprodukte.
Gummiprodukte, ja gut.
Ja gut,
wenn sie da halt Marktführer sind.
Wobei man muss dazu sagen, Nokia Gummistiefel ist wieder eine andere Abteilung, ist schon von einer Weile, vor vielen Jahren verkauft worden.
Mhm. Aber, weil sie das nicht eingesehen haben, dass es doch die Zukunft ist. Weil jeder braucht Gummistiefel. Überleg mal. So, es regnet. Brauchst du dann entweder ein Android-Phone, was nass wird? Oder ein Windows-Phone, was nass wird? Nee, du brauchst Gummistiefel.
Oder Reifen. Wenn es nass wird.
Ja, guck mal, du könntest zum Beispiel einen Gummistiefel für dein Telefon quasi.
Also, aber was ich ja will, ist einfach waterproof Electronics. So. Nee. Warum ist nicht alles fucking waterproof?
Weil es Electronics ist, weil das im Namen steckt.
Ja, aber es müssen doch nur die Nähte gefixt werden. Ich meine, diese Fläche ist ja waterproof.
Ja, du musst halt hier alles mit Heißkleber vollkleben und dann ist es auch waterproof.
Ich glaube, das Problem ist, dass du es dann nicht mehr auseinander bekommst. Dann kannst du es nicht mehr reparieren.
Ja,
dann
wundert
es scheißegal. Aber das ist doch so
unrepairable,
genau wie MacBook Air, Mann.
Das ist doch wie so ein MacBook quasi. Oh shit, eigentlich müssten die MacBook Airs alle waterproof sein.
Wahrscheinlich sind es auch. Hast du es mal probiert? Hast du mal eins in die Badewanne geworfen?
Ich habe Leute damit Brotschneiden sehen.
Ich habe meins nur in den Müll aus Versehen geworfen, aber nicht in die Badewanne.
Also ich habe damit Leute Brotschneiden sehen, deswegen gehe ich mal davon aus.
Ich habe schon Leute Brotschneiden sehen.
Nee, damit.
Ja, ja.
Damit ist das wichtig.
Mit dem
MacBook Air.
Ja.
Okay. Das ist auch echt praktisch.
Wollen wir mal versuchen, so was Ernsterem zu kommen?
Ja, News, genau.
Also wir sind gerade wieder ein bisschen albern, aber unsere Hörer scheinen das ja zu mögen.
Seitdem du nicht mehr da bist, haben wir quasi nur noch solche Hörer.
Ja, du meinst, die anderen habt ihr alle verdrängt, oder?
Jetzt werft uns Geld in den Hut. Ja.
Also News, ne?
Genau.
Die Nachrichten.
Also eigentlich sind es zwei, bei denen ich es weiß. Mac-Podcasts sind so ein paar Informationen über Änderungen oder Pläne der Telekom, Tarife zu ändern, zugespielt worden letzte Woche. Das war
aber
tatsächlich.
Warum den? Was macht denn das für einen Sinn?
Weiß nicht, vielleicht, weil die halt über sowas berichten und podcasten.
Wir hätten das eigentlich bekommen sollen.
Ja, wir sind wahrscheinlich nicht bekannt genug.
Was? Wir sind auf jeden Fall relevant.
Oder ihr habt irgendwie jemanden beleidigt.
Das kann schon sein.
Wahrscheinlich habt ihr irgendjemand beleidigt und deshalb hatten die keine Lust drauf. Also
das ist ja blöd.
Mal ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass die Telekom laut drüber nachgedacht hat, ihre DSL, also ihre nicht Mobiltarife, sondern ihre normalen Home-Tarife mit einer Traffic-Begrenzung auszustatten und dann halt ab einem gewissen Traffic-Limit
auf DSL Edge.
Auf DSL Lite.
DSL Edge.
Also 384
Kilobit. Das ist ja quasi wie Mobile.
Runterzudrosseln.
Ne? Das ist ja, also monatlich dann.
Oder? Ja, genau. Monatlich. Und da ist es halt im Endeffekt so gestaffelt nach einzelnen Tarifen und es geht dann im Endeffekt so, je nachdem, bis 400 Gigabyte
hoch. Also bei 16 Mbit hast du 75 Gigabyte.
Ja. Das ist halt so weird, weil das kennt man ja eigentlich aus Mobile,
aber
es ist halt shitty in Mobile, ne?
Genau.
Ja. Das ist halt genau der Scheißpart.
Ich meine, das ist ja genau der Grund, weshalb man irgendwie nicht entspannt mit Mobile Tethering machen kann oder sonst was.
Ja. Weil
man
die ganze Zeit Angst haben muss.
Ja, man hat die ganze Zeit im Hinterkopf, oh Gott, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Bild angucke,
dann kann ich nicht mal mehr E-Mail abrufen.
Dann kackt ihr einfach die SSH-Session ab, wenn der andere seine E-Mails liest.
Ja.
Das ist halt einfach genau das.
Ja, und das Problem ist halt auch, also gerade jetzt bei mir, ich bin irgendwie Remote-Worker, ich arbeite irgendwie eigentlich in einer Firma im Ausland, aber ich sitze halt dann daheim.
Oder im Boston Airport.
Oder im Boston Airport, je nachdem.
Terroristen.
Aber das ist halt so. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Das war nicht schön.
We're sorry. Ich habe das vorhin schon gesagt, deswegen muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Das ist halt echt das Problem. Da überlegst du, ja, streame ich mir jetzt noch irgendwie einen HD-Film oder kann ich morgen nicht mehr arbeiten, weil mit 384 Kilobyte die Sekunde, da wäre ich nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das ist ja
auch so arbitrary Scheiße einfach.
Das ist so Bullshit, ja. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt für... Also ich könnte es besser verstehen, wenn man jetzt sagen würde, okay, dann drosseln wir euch auf 5 Mbit runter. Das ist sowas, weißt du, das ist noch eine Geschwindigkeit, damit kannst du vielleicht noch was anfangen.
Aber oder wir buchen euch halt automatisch ein bisschen mehr Kohle ab oder so.
Ja, aber das willst
du kannst es ja dazu kaufen. Ja, also du kannst auch Gigabyte dazu kaufen wollen.
Aber
das willst du auch nicht.
Ja. Also im Endeffekt, was ich halt haben will, ist so eine Sorglos-Flat. Ich möchte denen Geld in den Rachen werfen und dafür habe ich Internet und so viel Internet, wie ich will.
Unendlich viel Internet, so einfach ist es.
Aber das ist halt wahrscheinlich das Problem, weil die sehen jetzt, nämlich jetzt gibt's nicht nur noch die Torrent-Lader oder die weirden Illegalen, die sich hohe Datenmengen laden, sondern es gibt Netflix, es gibt Spotify. Jeder macht Internet-Shit und viel Internet-Kram.
Ja, das Problem ist halt...
Und das ist wahrscheinlich der Grund, weil das jeder... Also vorher war wahrscheinlich, haben die User, die halt so einen Kram nicht gemacht haben, das getragen. Aber jetzt macht's halt jeder.
Ja. Nee, ich denke auch nicht, dass die da ein Problem haben mit ihrem Netz. Das ist alles überhaupt kein Problem.
Na, doch, das Netz ist sowieso ein Problem.
Sie wollen einfach nicht mehr die Dump-Pipe sein. Das ist es doch.
Ja.
Sie wollen mehr Geld verdienen.
So wie Anti-Net-Neutrality halt.
Ja.
Nee,
also sie wollen einfach mehr Geld
verdienen. Ja, also im Endeffekt ist der Hintergrund wahrscheinlich der, dass sie mehr Geld verdienen wollen.
Und
sie haben jetzt jahrelang versucht, uns irgendwie
Komischen Mobile-Entertain-Bullshit anzudrehen.
Genau, ihren Entertain-Scheiß anzudrehen. Dann wollten sie einem, also KabelBW schickt mir alle 2 Wochen einen Postbrief, also einen normalen Brief.
Ja, Werbung, wo sie mir auch irgendwelchen Scheiß
Also mir wollen sie die ganze
Fernsehen
Zeit
andrehen
wollen. Nee, mir wollen sie die ganze Zeit einen Mobilfunkvertrag andrehen.
Ja, wir wollen sie mal neues, mehr Fernsehen andrehen oder so.
Ja. Und das ist so, weißt du, ich hab daheim ja eh schon mein Fernsehanschluss und mein TV-Kabel ist verplombt, weil ich halt nur Internet hab. Und das wollen sie einem halt ständig irgendwie als Zusatzleistung andrehen, obwohl man es einfach nicht braucht.
Ja.
Das ist genauso wie irgendwie Zusatz ISDN-Telefonie, Flatrates in alle möglichen Netze, das benutzt halt.
Ja, weil durchs Internet einfach deren andere Sachen abbrechen.
Ja, also genau.
Glotze, Telefon und so.
Wie gesagt, sie wollen einfach nicht mehr die Dump-Pipe sein.
Ja. Und das ist halt im Endeffekt der Weg, wo es halt momentan hingeht, so dass du halt alles IP-basierend hast und dann sind sie halt im Endeffekt ein Kabel oder eine Antenne, je nachdem, von was man da gerade redet. Ich hab's vor ein paar Tagen mal entdeckt. Ich habe mal geguckt, was ich meinem Handy was mich da so momentan andere Traffic-Optionen kosten würden. Ich habe da so ein komisches Zusatzpaket und das kostet mich für ein Gigabyte 15 Euro im Monat. Habe ich gesehen, das Paket, was ich gerade habe, kostet mittlerweile 20 Euro. Das heißt, ich darf das nie wieder kündigen, weil ich sonst unglaublich viel mehr Geld bezahlen muss für die gleiche Leistung. Ja. Und das kann es einfach nicht sein, dass irgendwie so ein paar Jahre, nachdem ich das Paket hinzugebucht habe, die gleiche Leistung bei technischem Fortschritt teurer wird.
Ja,
also
Das ist einfach super dreist. Und wenn sie damit durchkommen und wenn da andere Leute nachziehen, dann ist einfach super vorbei. Dann ist einfach Kartell, muss ich beim Kartellamt anrufen, das kann ja,
also,
nicht sein.
Also ich meine, was kann man, also das Ding ist, momentan ist da jetzt noch nichts entschieden. Die Telekom hat dazu mal so auch ein bisschen geblockt und hat gesagt, ja, das würde für sie Sinn machen und sie denken darüber nach, aber es ist noch nichts entschieden.
Die haben das schon vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder sowas mal gemeint.
Ja, das kommt das immer mal wieder.
Aber jetzt das Schlimme ist halt, jetzt ist es doch relativ
konkret
geworden, ja. Und ich meine jetzt 75 Gigabyte, das reicht doch nirgendwo hin. Da hatte ich letztens einen Tag, wo ich mehr runtergeladen habe.
Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte. Oh, ah, ich glaube damals im Studentenheim hatte man, glaube ich, Gigabyte Cap. Ich weiß es aber nicht. Hier bei SelfNet kennt ihr das nicht auch?
Ja.
Aber die haben jetzt einfach.
Die haben jetzt einfach Free for All.
Wie
war das damals? Nee. 20 Gigabyte?
Ja, aber du musst überlegen, der Internet-Traffic war kostenlos.
Ja, genau. Und deswegen, du hattest ja quasi auch alles.
Du hattest alles intern.
Du hattest ja die ganzen Netflix und so.
Ja. DC plus
ja. DC und Spotify. Ja. Ohne das.
Stimmt.
Stimmt, da war was. Und deswegen war es da nicht so schlimm.
Ja, das stimmt, ja.
Nee, ich meine, was man halt momentan machen könnte, um denen zu begegnen, ist halt, wenn die Telekom sowas einführt, auf einen anderen Provider wechseln. Das Problem ist halt,
warum gibt's da keins bei diesen JavaScript-Dings?
In dem Epic Editor.
Immer irgendwo. Oder man munkelt, weil
du musst ihre Tarife ähnlich zu gestalten, dann hat man tatsächlich ein Problem, weil was macht man dann?
Einfach, aber für DSL und für diese Sachen gibt es noch viele kleine Provider und bei dem Mobilfunk ist es nicht so einfach.
Das stimmt. Also es gibt, also zumindest für ADSL gibt es viele kleine Provider. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit irgendwie VDSL oder so ein bisschen schnelleren Geschichten
aussieht. Der Ingo ist doch auch bei so einem komischen Verein jetzt.
Muss ich mal fragen.
Ingo hat da irgendwie, der hat doch jedes Mal darüber geredet irgendwie.
Aber ich meine, das Krasse wird wahrscheinlich Telekom Cloud oder so ein Bullshit kannst du wahrscheinlich immer noch auf voller Geschwindigkeit accessen. Und das ist dann ja im Endeffekt Net Neutrality Violation. Also, du kannst halt Telekom-Dienste und wahrscheinlich dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwie Spotify YouTube gibt's dann Plans für oder so.
Es gibt ja für die Spotify gibt es ja irgendwie schon so diese extra Teile für Web, für Mobile-Zeugs, wo es dann irgendwie nicht in deinen Traffic reinziehen.
Ja, es gibt
oder für Facebook wahrscheinlich.
Nee, es gibt Mobiltarife, da ist Spotify mit drin und dann zahlst du da auch für den Traffic nicht.
Ja, ja.
Und es gibt, ich glaube bei der Telekom war jetzt irgendwie, wenn du da jetzt einen Tarif holst, dann kriegst du irgendwie ein Jahr lang Evernote Pro.
Genau, Evernote, stimmt. Ist echt abgefuckt.
Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja. Und ich bin dagegen.
Ich dachte schon wieder, ich bin auf dem Trip, weil diese LEDs hier LSD-mäßig reinblinken.
Ja. Das sind ganz viele.
Das ist ganz normal.
LSDs. Ja.
Das war ein
komischer Versprecher.
Okay. Ja, das ist scheiße. Aber jetzt was Besseres vielleicht?
Haben wir noch was Besseres außer das?
Forecast? Oder?
Ja, Forecast.io.
Das ist eher ein Peak, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ist halt jetzt neu
raus. Nee, ist ja News. Ist ja
Wetter. Ist gerade neu diese Woche.
Aber Wetter ist ja auch nicht so neu. Also Wetter gab es ja früher auch schon.
Ja, aber das ist halt jetzt einfach mal eine Wetter-App, die cool gemacht ist und die auch irgendwie gut funktioniert. Und
kann man da auch ranzoomen?
Oh, die Animation.
Die hat schöne Animation.
Kann man da ranzoomen? Weil
kann man.
Wie geht das?
Glaube ich, oder? Kann man da?
Also ich kann nicht ranzoomen.
Nee. Nee, ranzoomen kann ich tatsächlich.
Aber du kannst Regional klicken.
Wo?
Oben.
Ah, cool.
Ja, genau, dann zoomt er halt
uns
da.
Hört uns einfach zu, wie wir das Internet angucken.
Genau, also Forecast.io ist halt so eine Wetter-App. Irgendwie sieht die, also ich finde, die sieht noch nicht modern genug aus. Irgendwie
die Farbe, die haben doch
ist bestimmt halt ein bisschen komisch.
Ne? Oh, das ist aber bestimmt
es zeigt halt so alles, oder? Es ist bei Default, nee, es nicht, sieht nicht aus wie Bootstrap. Nee, aber bei Default ist es halt auf Fahrenheit, was mich halt total...
Ja, kann man aber oben rechts
umstellen. Ja, kann man leicht umstellen, auch rechts oben.
Ja, das ist halt mal irgendwie so eine Wettervorhersage-App, die nichts sagt. Also du kannst einfach erkennt über HTML5 Geolocation API, wo du bist, wenn du es zulässt, und dann zeigt er dir mal eine Wettervorhersage für die nächste Woche an. Und wenn du da drauf klappst, dann sind da schöne Animationen, die dann zeigen, wie es Wetter wann wo sein wird und wie die Temperaturen aussehen.
Und du kannst auch Orte adden und so.
Genau.
Der hat
Quick quasi.
Der hat bestimmt irgendwie gerade 3 oder 4 Megabyte geladen, nur um
diese Webseite zu ziehen. Und dieses geilen Erdglobus, das ist echt nice.
Aber kann man ja auch drehen?
Nee.
Scheiß.
Also ich meine, funktioniert halt Drag and Drop nicht.
Globi, die sich drehen müssen. Das ist das Einzige, was hilft.
Forecast und Time Machine.
Ja, also ich finde, die Farbgebung ist, sie wirkt auch ein bisschen altbacken, allerdings ist das Design an sich schon ziemlich cool und die Animation von irgendwie, was sind das, Wolken, die da so über die Erde rumziehen und so, das ist halt auch schon alles cool gelöst, finde ich.
Ich meine, das interessiert mich jetzt nicht allzu sehr, aber was ich auch geil finde, ist unten diese nächsten Tage, dass es so ein Chart hat, wie sich die Temperatur ändert.
Ja.
Ne?
In welchen Bereichen sich die Temperatur
abspielt. Du siehst halt hier so, yo, ach so, das ist jetzt halt in London, ne? Aber
Vorsicht.
Dann siehst du jetzt halt, ja, dann steigt sozusagen. Also es wird besser. Mhm.
Was sehr cool ist, die Raw Data, und dann haben sie nämlich vor die Graphen und Shit.
Das?
Warte, du gehst hier nach unten und dann Our Data. Und da kannst du raufdrücken und dann.
Oh, jetzt ist mir gerade mein Firefox abgeschlossen.
Den brauchst du eh nicht, oder?
Nee.
Auf keinen Fall. Das ist ein Chromebook da.
Ja. Der hat quasi Chrome, genau, fährt dann automatisch Chrome hoch, Fox, wenn der Firefox
war. Genau, der hat Firefox Protection.
wenn der Firefox verreckt, dann fährt direkt der Chrome hoch.
Ja. Nee, da ist ein extra extra Chip auf dem Mainboard drauf, dass wenn er da seine Signatur vom Firefox im RAM sieht, dann werden da auf
da werden dann
random ein paar Bits geflippt, bis er abstürzt.
Und dann wollen sie nicht doch den Chrome benutzen. Ja.
Das ist
alles im Secure Boot mit drin.
Hardware-enabled Chrome Browser.
Ja, der fährt eigentlich direkt auch in Chrome OS hoch.
Ich meine, das ist ja im Prinzip, die brauchen das nicht aufs BIOS löten, weil sowieso jeder Google.com benutzt und da sagen die ja immer, hey, want to try faster Browser?
Mhm. Echt? Sagt ihr das bei mir noch?
Ja, stimmt.
Gucken. Oh, Google.
Bei mir sagt das nicht, weil ich habe Chrome.
Guck mal, sagt er bei dir. Also ich weiß nicht, ob er es bei mir sagt.
Aber manchmal, sogar eingeloggt.
Manchmal sagt er mir immer so, jo, Digga.
Du verkaufst deine ganzen Daten.
Nicht ganzen.
Ja, bloß ein paar.
Bisschen Daten. Okay.
Ein bisschen Daten. Anverkaufen quasi.
Aber ich habe ja diese ganzen Add-ons, die das alles blockieren und so, aber ich bin ja trotzdem eingeloggt, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn.
Ja.
Egal.
So ist es halt. Man kann ja nicht alles haben.
Aber ich habe ja die Terms of Service gelesen.
Du hast die komplett gelesen?
Nee.
Du hast die...
Ich habe den TLDR halt.
Ja, gerade würde ich sagen.
Ja,
so viel zu Wettervorhersagen. Genau. Also hübsch gemacht. Kann man sich mal angucken.
Ja.
Benutzt.
Gibt's eine App dazu?
Oh ja, Gnome, das nächste.
Ach so, du bist mit zum Gnome?
Oh, Gnome hat nämlich jetzt auch eine
Wetter-App?
Eine Clocks-App, genau. Keine Wetter-App, aber Clocks-App.
Kannst die Uhr einblenden, wie innovativ.
Mein Gott, das ist ja verrückt. Nee, kannst du sie auch drehen?
Verschiedene
Clocks. Kannst du deine Uhr auch drehen?
Nee.
Das ist doch ein Scheiß.
Das ist halt Linux is about choice. Du kannst ja nur nicht drehen, das ist einfach Fuck.
Das ist einfach scheiße. Da will man es doch nicht benutzen. Überleg mal, du hast eine Uhr, du kannst nicht drehen.
Guck dir das mal an. Da, fette Integration. OnCloud Integration.
OnCloud. Habt ihr gut gemacht.
Das ist echt voll.
Voll nice.
Ja, aber du kannst deine Uhr nicht drehen. Deswegen
Also ich benutze ja auf meinem Chromebook hier Ubuntu mit, aber nicht mit Unity, weil das scheiße ist, sondern GNOME 3 halt. Weil GNOME Shell. Es ist halt super geil. Ja. Es ist schnell, es ist simpel. Ich habe halt auch mal lange ein MacBook benutzt, aber ich finde echt, also außer die Kompatibilitätsbla, finde ich halt GNOME einfach besser als Mac. Also einfacher und ich meine, außer dass du halt die ganzen scheiß Apps nicht benutzen kannst, natürlich, aber sonst. Und jetzt ist halt 3.8 raus. Es gibt neue Sachen, also Fixes, kleine Sachen, simpleren File-Manager, Integration, bessere Suche. So, du kannst deine Online-Accounts connecten, Google, OnCloud, Facebook.
Was hast du denn dann davon, wenn du das connected hast?
Also ist das
dann ist es automatisch drin, so Kalender, Kontakte und Files.
Genau, direkt. Das wollte ich wissen.
Genau, ja.
Also CalDAV, WebDAV und so.
CartDAV.
Ja, genau. Also im Endeffekt das, was man so auf dem Mac unter so Accounts und irgendwas E-Mail und Accounts oder sowas.
Also System-wide
Account
Integration.
Genau. Ja, das ist schon ganz
cool. Dass du nicht halt einzeln in deinen Thunderbird und in deinen Links reinmarkieren musst. Also das ist schon ziemlich nice.
Doch, das ist durchaus cool.
Also sieht halt auch geil aus einfach, ne? Ich find's schon echt.
Aber du kannst deine Uhr nicht drehen. jetzt überleg mal, das bringt nichts.
So automatisch Frequent Apps und so zeigt an. Ist alles sehr simpel.
Documents, alles total overengineered.
Also einen simplen PDF-Viewer.
Ja. Ich habe jetzt auch einen simplen PDF-Viewer, seit Firefox den mit drin hat, was ziemlich cool ist.
Ja. Leckt halt schon noch ein bisschen, aber es könnte jetzt an deiner Hardware
liegen. Das liegt am Chromebook.
Ja.
Also was ich hier cool finde, der Firefox kann jetzt bei mir auch endlich PDFs lesen.
Ja, das ist ja,
das
genau,
ist voll das ist viel Gewinn. Nice.
Das ist ja schon seit.
Das ist aber PDF.js. PDF.js. Das könntest du theoretisch sogar irgendwo mit einer Extension in einen anderen Browser
einbinden. Aber die anderen Browser haben ja auch schon den ganzen Kram.
Deswegen. Ja, genau.
Also ich meine, Chrome macht das ja selber sozusagen. Ja. Aber ich finde schon geil, dass die als PDF.js machen. Das benutzt mein OnCloud halt auch und das ist super nice.
Ja, man das brauchst du jetzt noch nicht mehr, weil jetzt können ja quasi alle relevanten Browser die PDFs auch direkt anzeigen.
Genau.
Das ist eine coole Sache.
Jo. Cool.
Ja. So, was ist der nächste Punkt?
Unreal. Genau, noch was Browseriges.
Noch was Browseriges. Die Unreal Engine ist jetzt auf JavaScript portiert worden.
Ja. Und wo kann man das drücken? Also ich würde es jetzt benutzen. Und solange ich es nicht in meinem Browser habe, funktioniert es nicht.
Ich glaube, da ist ein Mozilla-Blog dazu. Also mach mal den zweiten Link. Also Golem hat ja irgendwie nur die Story. Aber
hier?
Nee, den ja doch, das ist der.
Also ich will jetzt gerne Quake 3 spielen.
Das benutzt ASM.js?
Genau, Banana Bread heißt ja die Demo. Also die konnte man schon länger, gab's die eben schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt die neuen News sind, aber...
Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, ob die bei mir läuft.
Sollte
oder eigentlich. Oder muss echt scheiß sein.
Also bei mir läuft's auf keinen Fall. Ich hab's mal ausprobiert.
Highly optimized version of JavaScript.
Ja, die benutzen irgendwie
ASM.js.
Wo steht das? Ich glaube, das
Assembler.
Ist, ja.
Okay, also was extrem...
Das wird so runterkompiliertes JavaScript, was irgendwie super viele Hacks macht, damit es irgendwie schnell wird und die machen dann Volloptimierung und Bullshit. Dass es dann quasi relativ nah an Native Code rankommt und das ist voll viel Magics dabei und das soll gut sein und die Leute benutzen es, aber du willst es niemals selber schreiben, sondern du willst es immer quasi kompiliert haben. Du
also im Endeffekt wie normalen Assembler auch.
Ja, eigentlich sieht eigentlich eher wie C aus, wie Kack C halt, was du kompiliertest, also kompiliertes C quasi und nur, dass es halt auch. Also du hast da, sie versuchen halt die, beziehungsweise sie brechen die JavaScript-Syntax nicht. Das heißt, es funktioniert auch nur in normalen, quasi mit, wenn du nur JavaScript hast. Aber wenn du ASM.js kannst, wenn dein Browser das kann, dann macht
können die das hart optimieren.
Dann hast du so Sachen wie oder null oder das heißt dann quasi, dass es ein Integer ist und dann hast du so komische andere Sachen, damit du dann weißt,
was. Du hast dann noch so mehr oder weniger Type Annotations mit dran, die da mit rein kompiliert werden, sodass es deine VM halt härter optimieren kann.
Genau, und dann wird es auf einmal super maximal schnell.
Also bei mir sagt er Downloading Data und das ist irgendwie, das lädt jetzt seit ein paar Minuten und der ist so bei 5%. Ja. Also ich lasse das jetzt im Hintergrund mal laden, vielleicht können wir es irgendwann mal spielen.
Ja. Also es war halt so Quake-mäßig, ne?
Ja, besser als Quake, deutlich besser. Also es gab ja mal einen Port von Quake 3, ich glaube auch so von Quake 2 gab es mal sogar einen Multiplayer-Port mit Websockets. Wurde aber eine Java-Version mit Google Web Toolkit nach JavaScript runter kompiliert und es hat tatsächlich noch funktioniert.
Mhm. Oh, meiner lädt voll schnell. Guck mal, der lädt hier voll super viele Geschwindigkeitsboni.
Bei mir lädt er viel, viel langsamer.
Ja, aber du hast ja auch einen Chrome, oder? Ist ja eine Firefox-Seite.
Vielleicht.
Klar, dass es scheiße ist.
Stimmt, ja. Gegenseitig fallen die sich einfach nicht.
Ja, das kann halt nur Firefox, das ist quasi die Browserweiche, bei dir wird es halt voll langsam. So, if Chrome, dann sleep eine Sekunde für jede 10 Sekunden, wo du spielen musst oder so.
Also ich muss halt sagen, die Screenshots, die ich hier sehe, die sind schon hübsch. Ja.
So. Also bei mir geht es gleich los. Ich kann jetzt einfach mal das für das Internet spielen. Ihr könnt schon mal weiterreden.
Was mich halt interessieren würde, ist, so Browser-Games gibt es ja schon lange.
Fuck that shit. Hello. Fuck yeah.
Holy
crap, Batman. Oh, ich bin jetzt kaputt. Wo ist es hin?
Was?
Jetzt weg. Nee, das war da.
Felix?
Ich hab ja einen fucking...
Herzlich willkommen beim Internetvorlesen mit Felix.
Nein, ich hätte gespielt im Internet, ja.
Was hast du denn gemacht?
Ich hatte, das Problem war, ich habe ja diesen komischen Chrome, Firefox Bonus-Feature Pentadactyl und der hat dann halt hart mit...
Du hast WASD gedrückt und das ist dein Shortcut für schließ den Tab.
So ungefähr. Ich glaube, nur W reicht schon. Und deswegen... Oh, ich mache jetzt aber hier Pass-Through und das funktioniert jetzt gleich super.
Ja.
Ihr macht schon mal weiter.
Genau.
Ich will nur zocken.
Das Interessante, was ich jetzt halt mal, oder was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie da so der Plan ist, in Zukunft damit irgendwie coole Spiele übers Web zu verteilen. Gibt's ja schon eine Weile, aber macht es wirklich Sinn, da Geld mit zu verdienen? Also
wie macht es wirklich Sinn?
Also
oder ist es möglich?
Ja, ist es möglich und inwiefern? Weil also ich kenne halt so das Spielmodell von so Webspielen ist dann mehr so Strategie. Du kannst irgendwie Power-Ups oder Superbonus oder irgendwie Items kaufen, die dir im Spiel irgendwas bringen. Aber wenig ist ja so, du zahlst für Zugang und kannst dann zocken.
Aber ich meine,
Steam
hat ja einen Store einfach Firefox hat ja auch einen Marketplace. Mhm. Und da kannst du auch schon, ich glaube, du kannst schon sagen, yo, ich will das paid machen. Mhm. Also ich habe jetzt so zwei Apps under Review im Marketplace. Mhm. Und du kannst auch, ich muss mal gucken, aber das ist auf jeden Fall auf der Roadmap, so dass du dafür Geld nehmen kannst.
Okay.
Das App zu kaufen und dann wahrscheinlich auch das Spiel. Mhm. Genau wie im iOS App Store eben.
Also im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich, ich mache jetzt mal hier High Resolution.
So Small Payments quasi.
Ja, also im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich so aussehen, dass du da irgendwie ein paar Dollar für zahlst. Oh, das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus.
Ach, geht's jetzt?
Ja, ja.
Oh, das sieht noch viel scharfer aus. Du hast Low Resolution.
Ich habe gerade Low, ja. Aber ich könnte mal auf High versuchen.
Kannst du auch schießen?
Ja, kann ich.
Oh. Wo bist du? Welcher Server? Dann können die Leute jetzt quasi mit uns mitspielen. Aber danach, das machen wir danach einfach.
Nee, das lassen wir jetzt mal. Also ich mache hier auch mal
wieder. Boah, das Wasser ist ja krass.
Ja. Also das ist auf jeden Fall hübsch.
Ja.
Wird halt interessant, ob es da irgendwie dann Geschäftsmodelle gibt, dass man tatsächlich mal so normale Spiele komplett ersetzen kann und halt durch webbasierte Spiele.
Ja, ich meine, das macht ja quasi, SimCity hat das ja versucht.
Ja, ja.
Also, wenn man es jetzt so sagen will.
Ja, ist im Endeffekt, also ist komplett JavaScript.
Ja.
Das Spiel...
Echt? Warte mal, die UI ist...
Ja, die UI ist JavaScript. Okay. Das ist irgendwo letztens mal ich glaube, als GIST irgendwo aufgetaucht.
Okay.
Da können wir nachher auch mal raussuchen. Ja. Und die... Das Spiel selbst wahrscheinlich nicht, oder? Also ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich glaube, da ist ja nur der Kopierschutz, dass du zwingenderweise online sein
musst. Ja, genau. Das ist ja einfach nur eine Connection zu dem Server.
Ja. Nee. Auf jeden Fall, Dinge im Browser funktionieren.
Finde ich cool.
Also sagen wir es mal so, es läuft bei mir noch nicht gut genug, dass ich sagen würde... Da wäre ich jetzt bereit, Geld für zu bezahlen, aber es ist schon mal eine coole Demo.
Du hast ja auch kein ASM.js natürlich. Ist ja wohl klar, dass es nicht gut läuft.
Ja.
Ah, hier ist noch, also ich bin gerade im Firefox Marketplace und also es gibt jetzt sowas Payment Keys und da ist irgendwie In-App Payment Keys und die haben irgendwie so eine MozPay API für Web Payment Provider. Also vielleicht ist es noch nicht im Market, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall sein. Das ist auch beim Chrome Webstore, glaube ich. Da kannst du dann halt mit deinem Google Checkout oder deinem Google Wallet oder wie das auch heißt, bezahlen. Und das ist, ich meine, ist ja ganz klassisch, wie beim App Store.
Fuck, das sieht halt schon cool aus. Ich habe jetzt gerade auf High Quality und es läuft auf jeden Fall.
Ja.
Feuer. Jedenfalls cool.
Es ist halt momentan noch die Stage, ist halt auch so ein bisschen wie bei iOS. Momentan sehen halt viele Spiele noch so aus wie die Desktop-Spiele von vor 7 Jahren oder
10
Jahren.
Ja, genau. Das ist
halt. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ne? Es muss ja sicher erst entwickeln irgendwie.
Also was ich, wo ich durchaus bereit wäre, mal Geld für zu bezahlen, ist ein richtig cooler Port von diesen alten Command & Conquer-Versionen, die man dann auch im Browser mal multiplayer-mäßig gegeneinander spielen kann.
Ja.
Also quasi
nicht mit so, IPX.
Ja, ich habe ja tatsächlich noch irgendwelche Patches installiert, dass man Red Alert 2 dann über IP spielen kann, weil es sonst mit WLAN nicht mehr funktioniert hat irgendwie, weil IPX Krepel ist. Sowas wäre auf jeden Fall halt mal cool. Dass man sagt, hey, ein paar Kumpels treffen, irgendwie einen Browser aufmachen, Strategiespiele spielen, weil ich glaube, für so eine Grafik, da sind die Computer mittlerweile alle schnell genug.
Du hast ja nur die zwei, es gibt ja auch dieses, wie heißt das, Civ, FreeCiv?
FreeCiv.
So. Es ist halt noch nicht so geile Grafik, aber das ist doch auch komplett webbasiert, glaube ich.
Da gibt es, glaube ich, also da gibt es ja auch native Clients, aber da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine Version, die du im Web spielen kannst.
Das fand ich schon ziemlich geil, weil ist halt alles Free Software und so.
Ja, wegen mir muss es nicht mal Free Software sein, das soll einfach cool
sein. Ja, soll einfach
soll
cool
einfach, und soll einfach super funktionieren. Da hat auch
keiner. Und dann funktioniert's für immer. Und dann kannst du sogar auf deinem Telefon spielen.
Überlegen. Ja, vorausgesetzt, du hast die Controls dazu.
Ja, das muss alles mit der Maus funktionieren.
Die du nicht hast auf dem Telefon.
Ja, du hast ja quasi eine Touch-Maus.
Ja, aber du hast keine Maus.
Ja, weil ich meine, das ist ja genauso wie bei den Spielen, die auch sonst fürs iPhone gemacht werden. Da hast du halt irgendwie On-Screen-UI oder irgendwelche Gesten und so.
Genau.
Das ist nicht zu schwer.
Ja. Wobei, was du gesagt hast mit Spielen, die auf Mobile aussehen wie vor 10 Jahren, da gibt es ja auch schon, auch gerade Unreal Engine und so weiter, gibt's. Ich habe mittlerweile schon Spiele gesehen, die sehen nicht mehr sehr viel schlechter aus als Spiele von 3-4 Jahren.
Ja, okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie das aktuell ist, aber so ungefähr, ja.
Also ich glaube, mittlerweile gerade auf dem iPad gibt es da echt große Titel, die auch echt gut aussehen.
Also ich habe hier...
Weil letzt gerade auf iOS hatte ich Max Payne 1, wurde geportet oder so.
Also ich habe hier auf... das gab ja dieses Humble Bundle und da gibt es Bladeslinger und das sieht halt schon echt sehr, sehr cool aus. Es dauert halt voll lange zu laden, aber es ist halt Telefon. Aber das sieht halt...
Ja genau, Humble Bundle macht ja jetzt auch Android, das finde ich voll gut.
Das finde ich super
seit längerem
Mobile, ja, Humble Mobile
Bundle.
Genau, hast du zufällig, die hatten da mal Cannabalt 2-Player drin. Cannabalt kennt ihr, oder? Dieser Runner, wo du so unendlich läufst und du musst immer klicken, um zu springen.
Achso, ja, Kabal.
Cannabalt, dieses
Grau. Ja, genau.
Und das gibt's anscheinend für Android auch mit 2-Player. Das gab's mal in dem Humble in die Bundle, aber ich hab's halt nicht. Hast du das? Also wenn
ich habe auf jeden Fall, ich habe bloß das eine.
Sag mir Bescheid, weil das will ich haben.
Und dadurch, dass es ja DRM-free ist.
Genau.
Also FreeSIF ist, glaube ich, gerade kaputt. Da sieht man nur noch einen länglichen Text, wo ich jetzt gerade keine Zeit habe, den
durchzulesen. Ja.
Aber so wie es aussieht, ist der Autor gerade aus Gründen, die ich nicht
aus Gründen, die du nicht begründen kannst.
Ja, genau. Aus Gründen ist der
gerade aus Nichtgründen quasi
nicht mehr in der Lage, die Seite aufrechtzuerhalten. Muss ich mir später mal durchlesen.
So sieht es dann halt aus. Das sieht halt schon echt ziemlich cool aus. Das ist dann
quasi. Ja. Hat das ein Retina-Display?
Ja.
Ach, das ist das
Nexus 4, oder? Nexus 4-Gerät. Ich weiß nicht, ob das Retina ist, aber es ist
auf jeden Fall. Also wenn wir so weitermachen, dann kommen wir heute mit den News nicht mehr durch.
Oh, ja.
Pablapap. wo wir gerade bei Web waren, es gibt jetzt einen 3JS-Editor. Also 3JS ist so eine 3D-Engine für einen Browser, die WebGL oder ich glaube alternativ auch Canvas benutzt. Und da gibt es jetzt so eine Art Blender, das im Browser läuft. Das ist im Endeffekt
Blender im Browser quasi.
Also ein sehr runtergestripptes Blender. Aber man kann halt irgendwie mal 3D-Elemente anlegen, man kann sie verschieben, man kann sie drehen, man kann irgendwie Werte verändern, kann da irgendwie dann Leuchtpunkte draufsetzen, Farben ändern. Und im Endeffekt kann man da eine 3D-Szenerie im Browser editieren, was schon ziemlich cool ist. Also es ist jetzt im Endeffekt auch nur eine Demo. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, das tatsächlich produktiv zu benutzen.
Ich glaube, das Problem ist, dass du da noch nichts quasi verändern, also noch nichts an den Sprites oder an diesen Dingern tun.
Aber man kann schon viel rumschieben und so.
Doch, ja, du kannst rumschieben, aber du kannst hier nicht so einen Punkt anfassen.
Ah, okay, du kannst nicht rescalen.
Und das ist ja, also du hast quasi nur irgendwas, was fertig ist.
Kannst noch nicht modellieren.
Ja, aber zum Beispiel bei den Lichtern, bei den Lichtern geht das. Da kannst du irgendwie die
rumschieben. Ja, du kannst alles nur verschieben, aber du kannst nichts selber bauen. Und das ist ja quasi, was ein 3D-Modeller macht.
Du willst
ja
kein Auto bauen.
Du willst ja nicht hier sowas, hier so, wie heißt das Ding, so ein Torusknoten.
Ja, du kannst aus Torusknoten, aus ganz vielen Torusknoten, kannst du auch ein Auto bauen.
Kannst auch einen riesigen Penis bauen wahrscheinlich.
Ja.
Oder aus Vierecken kannst du auch ein Dings bauen, aber du willst eigentlich so ein...
Also Minecraft so wie kann man auf jeden Fall damit nachbauen.
Ja, stimmt. Also was du auf jeden Fall haben
willst... Gibt's aber auch schon Browser.
Das stimmt allerdings.
Aber
mit Java... Oder?
Es gibt Minecraft-Level, die mit 3JS im Browser gerendert werden. Also nicht direkt
das richtige Minecraft. Gibt es nicht Voxel.js auch?
Ich glaube, ja.
Ja.
Was Felix gemeint hat, ist wahrscheinlich, du kannst an den Elementen selber, also so, wenn man jetzt irgendwie Cinema 4D oder was gibt's denn da noch? 3D Studio Max oder sowas. Ja. Wenn man sowas hat, dann kann man halt im Endeffekt die Elemente selber, man macht sich jetzt dann Würfel rein und dann kann man da irgendwie an der Seite was reindrücken und sonst was, kann da irgendwie was ziehen, kann ein Loch reinstanzen oder sowas.
Genau.
Das geht halt hier nicht.
Geht also halt gar nichts
an. Du kannst halt im Endeffekt hier aus einfacheren Elementen komplexere bauen und die zusammenstecken?
Ja, also nicht so, wie man das normalerweise
kennt. Ja, also ich meine, es ist eine sehr, sehr runtergestrippte Demo, aber im Prinzip
es ist halt cool.
3D im 3D-Editor im Browser. Es ist schon ziemlich heiß einfach.
Ja.
Das kann quasi alles.
Ich meine, auch diese 3D-Spiele, ne? So die Spiele so im Browser halt vor einem Jahr oder vor 2 Jahren alles nur irgendwelche 2D, was weiß ich, dieses Browser Quest hatte ja Mozilla mal gemacht, halt so ein RPG-Style-Dings. Ne? Und jetzt halt so Quake und so. Das ist schon echt ziemlich krass.
Es hat schon viel Gewinn einfach.
Ja. So.
So, ich glaube, das ist dein Thema, Jan.
Ah, genau, ja, also Ist ganz interessant, weil, also ihr kennt ja wahrscheinlich StatusNet oder Identica, das ist ja so dieser Open Source Microblogging Twitter Dings.
Not Twitter. Und,
genau, ist not Twitter sozusagen.
Das und, ist ein bisschen auch so diese Fraktion so, Social Network für Leute, die keine Social Networks mögen.
Genau.
Ja.
So nee, praktisch. Social Networks für Leute, die keine Spasti-Firmen mögen, die einfach scheiße sind. Der App.net ist ja genau das gleiche, außer proprietär.
Ja.
Also, I have $50.
Genau, I have $50.
Okay. Ja, das Interessante ist halt, App.net wachsen ständig, also da wachsen die Userzahlen ständig an, während die anderen irgendwie vor sich rumkrepeln.
Ja, weil die unendlich viele haben.
Stimmt das? Stimmt das?
Also ich kenne tatsächlich, ich habe auch ein...
ich meine, die wachsen halt momentan noch an, weil es bei weitem noch nicht gesättigt ist.
Also sagen wir es mal so, in meiner Filterblase haben deutlich mehr Leute ein App.net-Account. Mhm. Als irgendwie alles zusammen, status.net,
okay.
Wie hieß dieses andere Social Network für Leute, die keine Social Networks
haben?
Diaspora, genau. Also ich habe da zwar einen Account, aber ich gucke da halt nie rein und ich kenne da im Endeffekt auch keinen
hast du nicht geändert?
Bestimmt. Nee, aber das Ding ist, sowas wie Facebook, das benutze ich für Leute, die ich tatsächlich persönlich kenne und mit denen ich irgendwie die ich auf eine Party einladen
das
will.
Ist auch, also das ist auch so ein bisschen das Ding, weil mit pump.io, halt der neuen Seite oder dem neuen Dings, will er eben mehr so infrastrukturmäßig gehen. Also das Lustige ist, ich habe mir den Artikel auch nicht richtig durchgelesen, sondern wir haben gestern, ich habe mit dem mal irgendwie letztes Jahr im Sommer geredet oder so und da hat er halt so gemeint, ja.
Mit wem denn? Wie heißt
der? Genau, Evan Prodromo, der Typ von StatusNet.
Okay.
Und der hat halt so gemeint, StatusNet ist in PHP, Pump.io ist in Node.js. So, da heißt es
scheiße. Ist schon mal besser.
Alles maximal und gut, er hat gemeint, wenn er das alles nochmal neu machen würde, oder if I would do StatusNet all over again, würde er es halt nicht als Service machen, sondern mehr Infrastruktur, und er würde es halt nicht in PHP machen. Also gut, weil es, ja, halt mit Node.js ist das ganze Communicating leichter und so. Und, aber das Problem war ja...
Du bist auch cooler automatisch.
Genau, du bist auch cooler. Du bist eine coole Community.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, du bist, wenn du sagst, ja, ist PHP...
Ja, .js einfach. Du bist einfach .js. Ja. So, und .io auch, ganz
ja,
wichtig.
Ja, klar. Aber die Leute lachen, kacken die auf dein Auto, wenn die hören, dass du irgendwas in PHP geschrieben hast.
Was ich ganz witzig finde, ist halt, auf pump.io try, so der sendet dich halt auf eine von 10, also zufällig generiert auf eine von 10 Instanzen. Nicht so wie bei Diaspora zum Beispiel, wo Join Diaspora einfach die Zanz quasi ist. Und der will das wirklich, oder es ist wirklich sehr infrastrukturfokussiert, Activity Streams und dieser ganze Salmon-Kram, von dem ich nichts verstehe. Und O-Status und PubSub und so. Es ist aber mehr Infrastruktur und es soll mehr, es soll ein niedrigeres Level oder ein tieferes Level als.
Da gab es auch dieses andere Ding, was.
Und, genau.
Tent.io gab es doch auch.
Genau, Tent.io, ja.
Das ist doch das Gleiche, oder? Die machen da auch nur Infrastruktur.
So ähnlich, ja.
Nur,
worin unterscheiden nur, die sind halt, das weiß ich auch nicht ganz genau. Also, ich weiß auch nur, dass die halt so eine zentralisierte Instanz Tent.is haben.
Ja, aber das ist ja bloß, weil sie gesagt haben, okay, das ist unser Proof of Concept. Nachgebaut.
Ich glaube, Tent ist sowas ähnliches halt eher wie App.net, weil App.net ja auch eher plattformmäßig ist.
Die haben auch den gleichen Namen eigentlich. Sonst hört sich
ja, so ein bisschen. Also, ja, ich weiß nicht.
Jedenfalls, also ich verstehe alles. Also ist zu viel
Zeit. Aber der geilste Scheiß ist, egal was es ist, es gibt openfarmgame.com.
Ja, das ist cool. Das muss ich sagen.
Ein Pump.io.
Also, ich habe ja gerade Quake gezockt, aber das ist bei Weitem nicht so cool wie openfarmgame.
So, hier, ich sehe jetzt so mein Feld, und da habe ich Strawberries geplantet und die needen Water. Und jetzt kann ich auf Water klicken.
Ich habe auch mal hier
Das war Tomaten. Übrigens auch kein Deutsch.
Und das will mir, einen Coin halt kosten.
Das ist jetzt halt voll dreist, weil ein Coin ist schon ganz schön viel, wenn du nur 20 Coins hast.
Was hast du? Tomatoes, die grown halt
jetzt. Ja, die grown, aber ich frage mich halt, wie lange die grown. Die grown bei mir jetzt schon ein Dings lang, und wie lange grown deine
fucking... Die haben jetzt eine Stunde, glaube ich, lang gegrown, und jetzt musste ich sie watern und jetzt geht's weiter.
Aber ich finde es schon krass, das ist so echte Bilder quasi, im Gegensatz zu anderen langweiligen Spielen.
Ja.
Okay. Also im Endeffekt ist es sowas wie Farmville, nur halt ohne Animationen und mit normalen Bildern.
Das ist genau. Not Farmville.
Not Farmville. Ist not Farmville.com. Okay. Also kommen wir zu traurigeren Nachrichten.
Echt? Noch traurige Nachrichten als...
Und zwar Noisebridge, der Hackerspace in San Francisco, hat gerade rausgeschickt, gestern, Panic, Noisebridge will close down in July unless you read all of this email. Und bevor ich jetzt das alles wieder vorlese.
Du hast die E-Mail nicht gelesen.
Ich habe die E-Mail auch gelesen.
Ich habe die E-Mail ganz gelesen. Ich habe die auch ganz gelesen. Also okay, 80%. Egal. Die Gist ist halt.
Wir bräuchten jetzt diese App.
Die also Noise Bridge ist so, genau, wir bräuchten eigentlich Sumly, aber die gibt's ja nicht
mehr. Oh shit, wir brauchen Sumly für Binärgewitter. Da können wir immer aus dem Internet vorlesen, aber sagen, das haben wir gar nicht aus dem Internet vorgelesen, weil keiner weiß, wo es ist.
Bang. Ja, ich bin jetzt einfach Sumly für Binärgewitter.
Okay? Ja, gut.
So, also ich sag
jetzt. Erzählst dann 400 Zeichen.
Genau, also in dieser Mail steht, Noise Bridge, also der Checkspace von San Francisco quasi, hat gesagt, die hatten letztens ein Meeting und das hat beinhaltet, dass die neuen, wie nennt man das, neuen Treasurer, wie nennt man das auf Deutsch?
Schatzmeister
gewählt haben. Und das ist halt der Typ, der diesen Mailinglist-Post schreibt. Und der hat so gemeint, der alte Schatzmeister hat halt offenbart, dass die nur noch $7,000 in der Kasse haben. Und die monatlichen Expenses sind $5,000. Also sind die ziemlich, ziemlich fucked. Und jetzt hat er halt gemeint, ja, Panic und wir sollten Fundraising machen und so. Also
das heißt, der Schatzmeister davor hat einfach irgendwie
das super hart verpennt.
Keine Ahnung, irgendwie entweder veruntreut oder ich weiß nicht. Das ist, also soweit habe ich nicht
also gelesen. Also nicht veruntreut.
Soweit funktioniert mein Algorithmus noch nicht.
Sie hatten einfach auf einmal, so der Schatzmeister hat dann halt irgendwie hart verpennt und dann haben sie gehabt. Wurde es übergeben und er hat gemeint, holy crap, wir haben nur noch 5.000.
Die Kontohaltung prokrastiniert.
Ja, ja, genau. Okay. Also er hat quasi
Not Treasurer, Not Schatzmeister.
Ja.
Ja.
Ja, das ist natürlich doof.
Das ist halt natürlich ein bisschen weil also Noise Bridge ist schon einer der geilsten Hackerspaces.
Warst du schon
in der Noise Bridge? Ja, als ich dann in Kalifornien war und das ist ziemlich nice. Also wir haben, ist nicht allzu groß, aber es sind nice Leute da und es sind dauernd Workshops und Lötkram und 3D-Printing.
Warum haben die eigentlich so viele Ausgaben?
Miete ist halt hart. Wahrscheinlich in dem California. Mission District sind die halt.
Achso, ja. Bei den ganzen Hipstern.
Ja, ja.
Ja gut, aber ich meine, wo willst
aber du sonst? Also Mission ist halt schon günstiger, aber es ist trotzdem teuer. Und was die sonst haben, also ich meine Stromkosten natürlich,
ja, klar.
Wasserkosten, die haben halt, es ist schon, die haben auch eine Küche und
haben
so.
Die auch die auch so quasi so ein Whirlpool oder so?
Nee, oder das ist nur Members Area, ich weiß es nicht. Nee, die haben eigentlich gar keine Members Area.
Ja, das finde ich eigentlich so
genau,
gut.
Die Sache ist
das
ja...
Das finde ich so gut.
Also in der Seabase zum Beispiel haben sie ja Members Area.
Das ist der
und das finde ich so...
Größte Bullshit einfach. Ahnung.
Das ist so also, Hacker-High-Horse-Shit.
Was ich halt gelesen habe, die haben keine wirklichen Membership gerade, sondern das ist quasi ein freier Hackerspace, der sich nur über Spenden finanziert.
Genau, und das habe ich, also ich wusste, ich habe mich damit nicht genau beschäftigt, aber immer wenn ich da war, schien es so, als gäbe es gar keine Member oder Non-Member. Und das finde ich voll gut eigentlich.
Das ist ein cooler,
Weil es sehr offen ist, weil man irgendwie sehr, sehr,
Ja gut, welcoming. Auf der anderen Seite macht's das Ganze halt ziemlich unberechenbar,
ganz
weil
genau.
Man halt gerade...
Was also eben auch schreibt.
Genau das, was sie jetzt auch als Problem haben einfach.
Jo. Also wenn ihr $5,000 habt, oder $50 nicht für app.net ausgeben, sondern für Noise Bridge. Genau. Weil app.net ja jetzt auch irgendwie freemium ist oder so, aber ja. Aber jetzt ist es ja schon wieder lame. Also jetzt wo die ganzen
keiner will das mehr haben. Ja. Jetzt überlegt mal, ihr wollt was war das Pump.io oder so?
Genau, Pump.io.
Ja, das wollt ihr haben auf jeden Fall.
Okay.
Anyways.
Ja.
Achso, ja, genau. Und also vielleicht sieht es jetzt auch so aus, dass sie jetzt wirklich so... Also die Leute sind ja auch bereit, dafür zu bezahlen, weil es ja ein cooler Laden ist.
Ja,
so.
Genau. Ich denke auch nicht, dass das jetzt irgendwie
genau,
ein Problem ist. Das ist jetzt nur, dass es so kurzfristig ist und dass es halt so viel
Geld genau, sie müssen halt nur danach fragen einfach. Sie müssen nach der Kohle fragen.
Ja.
Und das ist jetzt passiert. Und wenn sie dann auch wirklich sowas wie Memberships einführen, auch wenn das quasi so wie im Check ist, dass einfach du bist zwar Member, aber selber an mehr Rechte oder sowas hast du im... ersten Punkt nicht, sondern halt so, du hast die Möglichkeit, irgendwie einen Schlüssel zu beantragen, weil das wird's halt wirklich nicht jedem in die Hand geben, aber sonst hast du nicht so eine Member-Area oder sowas, weil das ist halt auch kacke einfach. Ich finde, das macht die Seabase auch echt kaputt. Mhm. Also deswegen bin ich da nicht gern, außerdem stinkt's. Ja. Aber das ist eine andere Sache.
Also ich finde auch generell darf in Hackerspaces nicht geraucht werden.
Das ist einfach
super eklig. Geht einfach nicht, wenn du da reinkommst.
Ach stimmt, ja genau.
Das ist einfach eklig.
Ja. Ja. Also ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Es ist immer kalt so, weil immer gelüftet werden muss und so. Dann oder es stinkt nach Rauch. Hier ist es halt nice und warm und es gibt LEDs.
LEDs, genau.
Es gibt LEDs. Ja. So. Ja, nächste ist Nerd News. So, das mache ich nicht. Arch Linux ersetzt MariaDB.
Ach so, ja.
Willst du machen, Felix?
Ja, ich wollte bloß sagen, dass sie, dass Aklis mal wieder Sachen bricht. Aber das ist ja auch
cool. Nee, das ist aber tatsächlich auch bei anderen Linux-Distributionen so.
Aber das ist auch eine coole Sache. Ich wollte es gerade sagen.
Die Story ist ja, also Arch Linux ersetzt MariaDB mit MySQL und der Grund ist doch, weil MySQL irgendwie Patent Oracle Crap Krams, oder?
Die Sache ist auch die, dass MariaDB deutlich
besser ist.
Nicht unbedingt, doch, ja, eigentlich schon. Also die wird halt noch aktiv weiterentwickelt. Da hast du im Endeffekt noch eine coole Storage Engine mit drin, die dann, glaube ich, InnoDB ablöst.
Mhm.
Und das ist halt nicht mehr auf dem Mist von Oracle gewachsen, sondern ja. Im Endeffekt ist ja MariaDB die Firma, die der MySQL-Gründer dann später wieder gegründet hat, nachdem Oracle Sun gekauft hat, so rum.
Das ist so geil.
Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte.
Auf der Mailing-List-Message Migration to MariaDB steht halt, Hello guys, because Oracle is Oracle is Oracle, I would like to propose migration to MariaDB. Jokes aside, bla bla bla.
Nee, ist aber tatsächlich auch so, dass ich schon, ich glaube, Ubuntu hat es auch vor. Ich glaube, das wird einfach in Zukunft wird MySQL.
Es wird mehr und mehr Closed Source anscheinend.
Ja.
They even hide bug reports, stop publishing regression tests.
Genau.
Bizarre repository. Okay, ich schließe das jetzt.
Ja. Also letzten Endes, Oracle fuckt es ab und hat halt keine Ahnung, wie man Open Source.
Keiner mag Oracle, das ist doch
nicht. Nee, die haben nicht keine Ahnung, die haben keinen Bock.
Ja, das auch.
Also, die wollen Geld verdienen. Das ist
doch war so Ding. Lustig auf der FOSDEM. Da war so halt ein LibreOffice-Stand, groß, ne? Und dann so zwei Stände weiter ein OpenOffice-Stand. So neben Oracle. Also einmal Oracle und dann Apache OpenOffice. So, und also ich verstehe auch Apache da nicht, ganz ehrlich. Aber das ist ein anderes Thema und ein scheiß
ja,
Thema.
Ja, Open Apache Graveyard, das ist ja doch schon.
Ja. Ja. Also das ja wobei man muss halt auch sagen, was Felix gemeint hat mit Sachen brechen, MariaDB ist normalerweise ein Drop-in-Replacement für MySQL.
Ja, das normalerweise.
Also es gibt vielleicht irgendwelche Edge-Cases, wo dann mal was bricht, aber ich glaube, für den Großteil der Anwendung wirst du da keinen Unterschied merken.
Ja, ja, klar. Aber wenn du so komischen Enterprise-Scheiß haben willst, dann gibt es noch einen anderen Fork, der nennt sich Percona und den kannst du dir hart installieren und dann hast du was mehr, so wie Oracle Enterprise aussieht.
Ja. Die haben tatsächlich auch noch zusätzliche Features und Monitoring-Tools und so weiter.
Ich meine, es benutzen ja viele Firmen Oracle-Dings.
Genau, aber ganz viele Firmen werden vor so einem Umstieg super viel Angst haben, weil sie denken, dass irgendwas kaputt geht.
Nee, wobei ich halt sagen muss, ich meine, wir haben riesige MySQL-Installationen, aber letzten Endes.
Ja, die Firmen haben einfach Angst, irgendwas zu ändern. Darum geht es.
Ja.
Und die haben halt Angst, auch mal irgendwas zu updaten von fucking Red Hat 5.4 auf 5.8 oder sowas hoch zu upgraden. Das ist quasi schon nicht mehr möglich.
Ja.
Und darum geht's halt. Aber da benutzt man halt auch keine Arch-Linux
für solche Sachen. Nee, aber auf der anderen Seite, ich habe mittlerweile auch schon sehr viele Firmen mitbekommen, die jetzt halt von MySQL auf Percona umstellen, weil halt da coolere Features am Start sind. Wird man dann sehen.
Ja, sehr gut.
Aber ich denk, die Leute rennen von Oracle weg und haben da keine Lust mehr. Also gerade die Leute, die jetzt aus der Open-Source-Szene kommen.
Ja, aber ist halt die Frage, ob das reicht.
Warum nicht? Wenn du valide Alternativen hast, die weiterentwickelt werden, die weiter Features bekommen, die irgendwie schneller werden und noch aktiv maintained werden, wo ist dann das Problem? Also ich meine, wenn die ganzen Enterprise-Angsthasen irgendwie auf uralt Version von MySQL festsitzen, dann sollen sie halt. Also solange ich mich mit denen nicht abgeben muss und dafür nicht entwickeln muss, ist dann auch kein Problem. Ja.
Sehr gut.
Okay, und jetzt kommt ein ganzer Block Felix-Dinge.
Nein, ja. Bullshit.
Security News.
Ihr könnt auch, ist quasi der Digest, damit das quasi ein bisschen sortiert ist.
Okay, also dann mache ich mal den, der mich interessiert, und zwar der HTML-Link-Tag-Hack. Und zwar ist im Prinzip, man hat ja, wenn man über einen Link hovert, hat man ja diese Anzeige links unten im Browser, wo einen der hinführt.
Ja. Ja.
Und den kann man, also da gibt's so einen Hack jetzt, also das ist eine Security-Issue, den kann man halt, nachdem der Link geklickt wurde, kann man den Link noch ändern, also dass er dich zu einer anderen Webseite führt.
Ja, das ist halt einfach JavaScript Wizardry.
Genau, also
Ja, das ist nicht
besonders. Ich dachte eigentlich schon immer, dass es super einfach ist. Also ja. Du machst eigentlich nur on-click, machst du den HRF anders und fertig.
Ja.
Das kannst du sogar auf 100, auf 60 Characters so compressen
und
so.
Und wahrscheinlich auch in 46 Zeilen.
Aber dann frage ich mich, auch, so sends you to the wrong place, ne? Aber wer liest sich denn diesen scheiß Text durch überhaupt?
Tja, das ist die Frage. Also wo ich's mache?
Ich mache das tatsächlich ab und zu, dass ich sehe, wo Links hinführen.
Klar, also ich auch, ne? Aber wir sind fucking Nerds.
Ja. Aber wo man das zum Beispiel auch oft macht, ist so, wenn du eine E-Mail bekommst, aber da greift dann halt zum Beispiel kein JavaScript-Zeugs mehr. Außer du hast halt einen kaputten Browser.
Ja,
Browser.
Ja, oder du bist Dings. Richard Stallman.
Ja, dann benutzt du gar keinen.
Nee, Richard Stallman benutzt ja gar keinen Browser.
Genau,
der hat ja den E-Mail.
E-Mail lässt er sich durchlesen. Mhm. Durchschicken.
Durch Twittern wahrscheinlich.
Ja. Durch Twitter. Vielleicht benutzt er auch Sumly.
Sumly. Ja. Nee, jetzt geht's ja nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Ja. Shit, wo soll jetzt mal die ganzen News?
/Sumly brauchen wir einfach.
Also was da im Endeffekt passiert ist, sie holen sich aus dem DOM alle Links. Soweit kann immer
gehen. Genau.
Dann gehen die da drüber und dann ersetzen die im Endeffekt das href-Attribut im JavaScript durch irgendeinen anderen Link.
Mhm.
Und wenn du da draufklickst, dann...
Sicher?
Nee, Moment.
Nur wenn du... Sie machen noch einen On-Click-Listen oder
stimmt,
sowas?
Stimmt, das ja. Noch ein
On-Click? Weil ansonsten würdest du es nämlich sehen, wenn du überall stimmt, das HRF ändern,
genau.
Dann würdest du es nämlich
genau,
sehen.
Genau, stimmt. Es darf ja nur erst On-Click. So, sobald du klickst, wird es ja nicht mehr angezeigt. Im
genau. Und du machst quasi für alle Links machst du einen On-Click-Listener. Das heißt aber auch, dass du gegebenenfalls Funktionalität brichst.
Ja,
gut, ich meine, das machst du eh.
Aber das ist jetzt ein einfaches Exempel, das alle Links ändert. Ja. So, du kannst auch eins machen, das nur, den Link snifft. Das ist sehr simpel. Aber so Proof of Concept. Aber ich muss sagen, finde ich gar nicht so crazy, das jetzt.
Ja,
nee, ist es auch nicht.
Gut, aber ist halt schon ein bisschen scheiße eigentlich.
Nee, ich denke auch, dass es einfach ein Feature ist.
Nee, aber ich glaube, es hat einer auf Hacker News oder so, oder auf Reddit hat einer gesagt, es gibt auch irgendwie eine Initiative, in Opera wurde es zum Beispiel schon gepatcht.
Und wie?
Dass einfach verboten ist, dass HRFs nach On-Click verändert werden können. Was auch Sinn macht. Ne?
Ja, weil wenn du auf den Link geklickt hast, dann willst du nicht, dass der im Nachhinein noch verändert werden
kann. Genau.
Ja, dann kannst
und
du...
Und es wird
dann
jetzt einfach in Firefox dann has been notified about it and Chrome is working on a patch.
Die Sache ist halt, du machst dann einfach ein Document Location oder sowas. Was ist das Problem?
Keine Ahnung. Also es gibt da noch viele
andere Möglichkeiten. Also bloß, dass du das fucking HRF nicht ändern kannst, ist doch vollkommen egal, wenn du danach einfach...
Aber da muss ich halt tatsächlich
sagen... Wenn du schon JavaScript ausführen kannst, dann hast du doch quasi schon verloren.
Ja, ist es tatsächlich auch. Also eigentlich ist es tatsächlich richtiger Bullshit. Du musst dann
aber nicht mal... Aber das finde ich ist halt sowas Ähnliches wie dieses mit dem Visited. Kennt ihr diesen Visited
Exploit?
Ne? Also, dass man halt sehen kann
auf einer Seite. Das ist aber auch kein wirklicher Exploit. Du kannst den CSS-Farbcode von dem Link auslesen und dann damit über JavaScript mehr oder weniger sehen,
ob die Seite schon besucht wurde. Das heißt, du kannst eine Seite machen mit allen möglichen Seiten und dann kannst du sehen, wenn da einer drauf geht, welche Seiten der
das,
schon
besucht hat. Wir hatten, glaube ich, auch mal darüber geredet und darüber geredet auch, dass das
irgendwie wurde
YouPorn macht. Quasi das oder gemacht hat, dass die quasi
andere
so genau geschaut haben, ob du auf irgendwelche anderen Pornoseiten gegangen bist, um daraus dann irgendwie Magic dir anderen was Werbung oder sowas anzubieten. Ich weiß es ja nicht, was
ich weiß ja nicht, was die machen.
Ja, aber weißt du, wenn
oder verkaufen die Daten?
Also wenn du da JavaScript ausführen kannst, dann kannst du im Endeffekt irgendein beliebiges HTML-Element nehmen, das so stylen, dass es aussieht wie ein Link. Du kannst ja sogar den Mauspointer, wenn du drüber fährst, ändern, dass es aussieht wie ein Link.
Ja.
Und dann ein On-Click-Event auslösen und dann kannst du den User irgendwo hinschicken.
Ja, ja.
Also, du kannst halt auch irgendwas anders machen.
Aber es ist halt schon gut, dass das gepatcht wird, weil ich meine, der Link-Tag, der A-Tag sollte halt schon.
Also im Endeffekt ist es eigentlich schon ein Fehler, dass du halt den HRF von dem Link, nachdem er geklickt wurde, noch verändern kannst.
Genau.
Das ist schon letzten Endes eigentlich ein Bug, wenn man es so nimmt. Also valides Verhalten ist es, glaube ich, nicht.
Ja.
Und wenn, dann ist das irgendwie komisch spezifiziert, aber naja.
Genau. So, den ersten Link, Apple Password Fail, also Apple macht jetzt auch Two-Factor Authentication.
Achso, ich habe jetzt übrigens, also bei mir ist es, wenn ich hier auf den Link klicke, wo PayPal dran steht und ich rechts klicke, dann steht hier Search for Google, it may not seem bla bla bla. Das ist quasi da schon irgendwo anders verkrebelt.
Okay.
Und guck mal, wo ich danach...
Genau. Ah, okay.
Und ich weiß
nicht. Ja, nee, weil das den Titel.
Achso, das ist der Titel.
Ja. Gut,
dann ist es.
Das ist der Titel von der New. Jetzt hat er sich schon geändert. Jetzt hat er sich schon geändert. Nee. Weil du ja schon geklickt hast. Right-Click ist ja auch ein Klick.
Echt?
Ja.
So.
Mein Gott. Genau, also ja, der erste Link, Apple hat irgendwie Passwortfeld. Die haben jetzt halt was geupdatet.
Genau, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch ganz
wenig Zeit. Mal ganz schnell durch die Security-Dinge.
Digitalkamera, was halt super cool ist, die ganzen Kamera kriegen jetzt alle Wi-Fi, damit du mit denen irgendwie connecten kannst und du nicht mehr so weit zu deinen Bildern hast. Und jetzt gab es halt auch schon die ersten Hacks gegen diese Wi-Fi-Kameras und kannst sie alle super hart ownen und quasi dann als so du kannst das Mikrofon abhören und diese ganzen lustigen Sachen, das dann wie eine echte Probe benutzen. Und das ist halt schon relativ cool. Und jetzt wo alles so viel härter vernetzt wird, wird es halt auch immer interessanter. Ja. Weil du hast dann auf einmal irgendwie dein Ringfinger, der irgendwie mit Wi-Fi verbunden ist oder solche Sachen. Und das wird dann auf einmal super interessant für alles Mögliche. Mhm. Und ich finde das cool, das ist auch, also man muss halt immer schauen, auf welche Seite man steht. Vielleicht, was war das für eine Pose, für ein Dings, was du gemacht hast?
Ich habe nur so getan, als hätte mein Finger Wi-Fi.
Und, wie war's? Wie hat sich's angefühlt? Eher gut oder nicht so?
Mittel. Ich hatte Angst, dass er explodiert.
Das war auch der Ringfinger, der
hier. Den kann ich aber nicht so bewegen.
Na gut, dann geht's nicht. Jedenfalls, also wo es hinführt, ist eigentlich eigentlich relativ interessant, wenn man darüber nachdenkt. Weil wenn jetzt wirklich so viel Shit auf einmal Wi-Fi connected ist, dann ist auch quasi alles kaputt, weil das ja alles so komische Krepel-Web-Apps
sind. Man kann alles kaputt
machen. Aber das ist Internet of Things dann einfach.
Ja, genau, Internet of Things, die kaputt sind.
Aber Internet of Shit Things.
Internet
of Broken Things.
Ja, Internet of Shitty Web Things einfach. Ja.
Nee, also ich glaube, das grundlegende Problem da ist, das Zeug wird halt alles von Leuten gebaut, die noch nie irgendwie Hardware gebaut haben, die im Internet war. Oder Software gebaut haben, die im Internet war. Und die haben halt, also die Hardware ist ja meistens dann schon ganz durchdacht und so, aber die Software ist halt im Endeffekt offen überall. Ja. Weil die Leute halt nie richtig Security gelernt haben und es auch nie wirklich mussten, weil sie nie irgendwie eine Angriffsfläche geboten haben. Und jetzt machen sie TCP/IP und Wi-Fi und bam, sind da die ganzen bösen Hacker drauf.
Fucking Hackers, ey, sind überall.
Überall.
Fucking Hackers.
Ja.
Jedenfalls, also das ist cool, jetzt so Webcams hacken, einfach weil sie quasi nur Wi-Fi haben. Und das ist halt schon echt interessant.
Aber ich meine, das gab's ja auch schon vor diversen Jahren. Da gab's noch mal so Bonus Enterprise Webcams, die du auch so über den Browser fernsteuern konntest. Ja,
das gibt's immer noch. Die kann man suchen im Internet.
Ja, gibt's genau. Da gibt's so eine
Google Dog. Ja,
genau.
Genau.
Aber das gab's, glaube ich. Also ich kann mich noch dran erinnern, dass ich irgendwie so 2004, 2005, dass da mal so Google Suchstrings durchs Internet flogen, wo du halt Hunderte von diesen Kameras gefunden hast und dann konntest du halt irgendwelche
immer noch findest.
Ja. Und die gibt's immer noch offen.
Ja,
also ich kann mich noch erinnern, dass es da von irgendwelchen
irgendwelchen komischen Shops,
irgendwelchen Coffeeshops, wo Leute irgendwie bedient haben, über Skihallen, wo Leute Indoor-Ski gefahren sind, da gab es alles.
Und manche kannst du noch bewegen.
Das Allercoolste einfach. Das waren die besten Kameras. Ich hatte da auch eine und die war echt lustig, aber du hattest halt nur irgendwie komische Viecher gesehen. Das ist halt voll boring.
Aber also ich hatte mal eine bewegbare an einer Baustelle, einer großen,
wo du halt so den Bagger
verfolgen.
Ja, nee, du konntest
kannst halt den Bagger bewegen. das wäre cool. Du könntest den Bagger zugucken, wie er irgendwie Erde schaufelt oder so.
Das ist halt schon cool, Jedenfalls, aber also es gab auch diese Bluetooth-Abhör-Dingsies quasi, wo du dann dich auf die Brücke gestellt hast und dann mit so einem großen Wi-Fi, Bluetooth-Dings darauf
in die Dinge reingesprungen hast.
Ja, und das war
halt dann irgendwie Leute erschrecken, weil halt...
Die sind dann einfach so, hat irgendwo gegen gecrashed und gestorben. Was eher uncool ist.
Ja, tatsächlich.
Aber das geht alles dahin und es wird nur mehr. Und es wird nur mehr Spaß. Ja, aber ich glaube,
ist das nicht einfach nur eine Übergangsphase, dass halt so die ganze Hardware, die bis jetzt nicht...
Es wird einfach nur... Also es wird auf jeden Fall mehr lustige Hardware geben, die du irgendwie manipulieren kannst, als dass sie die alte Hardware dazu bringen, wie sicher zu sein.
Du meinst, es wird einfach nur lustiger.
Es wird nur mehr Spaß,
ja.
Und das ist cool. Also für mich jedenfalls.
Ja. Es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, weil ich trage ja jetzt gerade auch so ein bisschen so Bluetooth-Gedöns mit mir rum. Kann man halt nicht viel machen, da kann man halt auslesen, wie weit ich heute gelaufen bin.
Ja, das ist nicht so viel.
Das ist nicht so interessant. Also, ja.
Ja.
Was gab's denn sonst noch?
DDoS gegen Spamhaus und zwar...
Oh ja, der war groß.
Der war groß und zwar einer der größten, die bislang jetzt quasi mitbekommen wurden. Das waren irgendwie 300 Gigabit pro Sekunde, die auf den Spam-Host-Servern angefallen sind.
Ist das dann nicht auch, also ich habe da irgendwo was gelesen, dass es dann auch durch Cloudflare durchgegangen ist und dass Cloudflare irgendwie das sinnvoll geroutet hat, dass es nicht ganz kaputt gegangen ist.
Ich weiß.
Ist allerdings auch nur so
heiß. Ja, genau. Cloudflare hat das eigentlich gerettet. Wenn die Cloudflare nicht gehabt hätten, dann wären sie alle echt im Arsch gewesen.
Cloudflare ist dann wären alle Computer explodiert oder was?
Ja, ganz genau. So
gut, ja, halt. Abgebrannt.
Die Sache ist halt, wenn man so drüber redet, dann wäre alles wäre passiert, aber eigentlich wäre nichts passiert. Eigentlich wäre überhaupt gar nichts passiert.
Ja, wobei Spamhaus hat halt schon, es ist ja eine der größten DNS-Blacklisten so.
Und dann?
Da werden vielleicht ein Haufen E-Mails nicht mehr angekommen, wobei, naja, dann nimmt halt der Mail-Server irgendwie eine Alternative.
Der nimmt halt einfach nichts.
Oder nix. Ja.
Also was sie wohl benutzt haben, ist DNS-Amplification-Angriffe. Muss man sich aber genau anschauen, ob das wirklich passiert ist, weil das ist ein Angriff.
Normal DNS oder DNS-Sec? Weil DNS-Sec, da hast du ja noch viel mehr Amplification, weil du da halt viel größere
Payloads
hast.
Ja, aber du brauchst jetzt mit DNS-Sec Dinge, die dir richtig antworten und solche Sachen. Das ist ja auch nicht so einfach.
Okay.
Und ja, also die haben wohl, ich weiß nicht genau, wie gut es funktioniert hat, weil das, ich habe es auch mal ausprobiert, das ist alles nicht so super trivial und musst noch voll viel denken. Aber kann sein, dass es relativ gut funktioniert hat. Also du schickst ein kleines Paket an einen DNS-Server und der antwortet dir mit einem größeren Paket.
Genau, und da es UDP ist, kannst du das spoofen.
Genau, du kannst quasi sagen, du kommst von woanders her und dann kommt es da an, steht in deiner Source-Adresse, steht halt Spamhouse. Und dann kriegt auf einmal Spamhaus ein großes Paket, obwohl du nur ein kleines abgeschickt hast.
Genau.
Das heißt, du hast mehr Platz für mehr Traffic.
Genau, und wenn du das halt distributed machst, das heißt, wenn du da irgendwie einen Haufen Rechner für benutzt und einen Haufen Bandbreite für benutzt, dann kannst du mit den Haufen Rechnern noch viel mehr Bandbreite generieren, die dann quasi als Angriff auf ein bestimmtes System.
Genau, das Ding ist halt, dass es UDP ist und dann ist halt nicht so super, also es kommt nicht durch alles dann mehr so einfach durch, weil was halt eine recht coole Sache eigentlich ist, wenn du so Queries absetzt, die sehr zeitintensiv auf der Serverseite sind quasi, wo der Server halt voll lange denken muss, bis er dir dann die Antwort geschickt hat. Und wenn man da solche Queries spooft, ist halt natürlich schon ein bisschen cooler eigentlich.
Ja.
Weil das tut mehr weh. Das tut zwar nicht mehr Gigabit weh, aber es tut mehr Rechenzeit weh.
Ja, das ist ja auch im Endeffekt der Grund, weshalb man DDoS-Attacken mittlerweile größtenteils auf dem Application-Layer hat, weil du da halt mehr du kannst einfach rechenintensivere Operationen, die auf einem höheren Level stattfinden, auslösen und Applikationen halt eher angreifen, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Syn-Flooding machst oder sowas.
Genau. Und das ist, das ist auch der richtige Ansatz, wenn ihr DDoS machen solltet.
aber was ich,
wollen
das
wir jetzt,
ich,
das kein, wollen das wir jetzt keinen gesagt. Piraten haben.
Genau, wollen wir jetzt keinen Piraten haben.
Trollolo.
Also schwache NetBSD-Keys.
Schwache NetBSD ist quasi wie dieses Debian-Zeug,
ja, wo es mal hart kaputt war. Also sie haben nicht verstanden, wo man random herkriegt und haben es irgendwie kaputt gepatcht.
Ja, das ist das, also beim Debian gab es das ja auch so, wir nehmen hier irgendwie Mein GCC, sagt ihr, der hat hier vor die Warnings.
Das war nicht GCC, das war Valgrind, glaube ich.
Ja, genau, Valgrind hat irgendwie gesagt, das sind irgendwie, ihr nehmt aus irgendwelchen Dingen, wo eigentlich...
Sie haben auf uninitialisierte Speicherbereiche zugegriffen, um sich da Zufall rauszuholen und dann haben die das irgendwie durch ein automatisiertes Tool, dieses Valgrind, jagen lassen und der hat da gesagt, oh, ihr greift auf Speicherbereiche, die nicht initialisiert sind und dann hat der Debian Maintainer gedacht, oh...
Das brauchen wir eh nicht.
Und dann patch mal weg und dann hatten sie
halt dann irgendwie waren noch
so gut wie gar keinen Zufall mehr in ihrem.
Genau. Dann waren es noch ein paar andere Sachen, die auch weggepatcht wurden. Nicht nur dieses uninitialisierte Zeug, sondern auch noch ein bisschen anders kam. Was alles noch Warnings gemacht hat und dann war Valgrind zufrieden, aber
Krypto war kaputt.
Krypto-Menschen waren dann auf einmal nur 256. Oder nee, warte, das war die PID war es sonst wirklich, glaube ich, nur noch.
Ja, es war irgendwie super wenig. Es war das, irgendwie so, da gab es dann auch diesen XKCD mit irgendwie. Chosen genau. By Dice Roll.
By Fair Dice Roll.
7
wirst du, 7 wirst du mit einem normalen Würfel nicht
mit würfeln. Mit 2 Würfeln?
Ich weiß gar nicht.
Dice Roll?
Es war 4.
Die Roll wäre Single, ne? Aber Dice
Single Dice?
Nee, warte mal, was ist? Nee,
Dice ist
Dice auch ist die Multiple, ne?
Nee, Dice ist auch Singular. Singular,
echt? Anyways.
Die.
Jetzt. Es war 4.
Es war vier,
sorry. Obwohl, das kann ja sein, dass das so ein 21-seitiger Rollenspielwürfel ist oder so.
Nee, Dice ist nämlich Würfel Plural, Digga. Die ist nämlich das Singular, das kennt halt keine Sau.
Single Dice. Ein Dice.
Die.
Je nachdem, ob du UK oder fucking Ami bist oder so bestimmt wieder.
The die is cast. Die Würfel sind gefallen. Ah nee, der Würfel ist gefallen. Fuck it.
Egal. Ich glaube, das ist einfach beides.
Ich glaube jedenfalls, dass da 4 war im XACD und deswegen habe ich quasi gewonnen.
Ich habe gerade nachgeguckt, das ist 4.
So.
Hier, Mann.
Felix hatte recht.
Es war 4.
Ja.
4.
Okay, 4.
4.
4 ist was anderes als 7. Ich verwechsel 4 und 7 auch dauernd, aber...
Ist was ich anderes. Nicht.
Okay, scheiße. Okay, ja. Leaky Amazon S3 Buckets ist das nächste. Also zum Thema, ich muss mal kurz auf Toilette.
Das geht nicht.
Das ist mir auch ein bisschen zu nerdy gerade.
Das geht gar nicht. Du kannst
doch
jetzt auf
nur kurz, bei dem Thema jetzt gerade, oder? Ich bin dann gleich beim nächsten wieder da.
Rennen.
Ja, ich renne.
Das ist das erste Mal, dass hier einer jetzt auf Toilette muss.
Nee, das erste Mal, dass es jemand ankündigt. Ich war schon öfters auf Toilette, aber da hat es keiner gemerkt.
Okay, ja, vergesst einfach, dass ich es wieder angekündigt habe. Ich
bin ganz schlecht. Das schneidet der Ingo später weg.
Genau, Ingo schneid mal.
We're sorry. Das merkt man auch gar nicht, dass du jetzt gar nicht da bist.
Ja. Was ist denn, also ich hab mitbekommen, dass es da in den S3 Defaults Probleme geben kann mit irgendwelchen Einstellungen, dass da von extern drauf zugegriffen werden kann.
Genau, also das ist quasi genau das Problem, dass du quasi deine S3 Buckets von außen verfügbar gemacht hast. Das heißt, dass jeder auf diese Buckets zugreifen kann und das ist nicht gut. Und wer war das? Rapid 7? Ja gut, die müssen halt ab und zu mal Dinge tun, damit sie wieder neue Kunden finden. Das ist schon okay. Das sind auch die, die irgendwie mal das Internet gescannt haben und solche Sachen.
Ja.
Was haben wir denn als nächsten Punkt? Das ist so gut. Das ist aber nicht, das kommt irgendwo anders hin. Ich muss das hier runterziehen. So. Was ist das? Laptops beim Starten. Ah, genau. Der nächste Punkt ist nicht irgendwie Security, mehr Safety, würde ich es jetzt einschätzen. FAA ist die Federal Aviation Administration. Die sind quasi dafür zuständig, irgendwie diese ganzen, so was du mit ins Flugzeug nehmen kannst und diese ganzen Kram. Ja. Und da gab es ja mal diese, oder gibt es noch diese Einschränkung, du darfst dein Telefon und dein Tablet und alle elektronischen Geräte müssen zum Starten und zum Landen ausgeschaltet sein.
Ich habe bis jetzt immer gedacht, die sagen, schalt's aus, dass man sie weglegt und dass sie dann irgendwie irgendwie Turbulenzen oder so nicht durch die Gegend fliegen, aber also ich habe nie verstanden, warum das
war. Ich auch nicht.
Also gibt es da eine Argumentation, warum
ja, das ist? Ja, also irgendwie kann es sein, dass durch die
Interferenzen oder?
Durch die Wi-Fi-Bonusstrahlen, dass du damit dann Bordgeräte quasi interferierst und das dann irgendwie sein kann. Die
müssen doch gut genug geschirmt sein,
dass ja, da klar,
so ein komischer WLAN-Popel da nichts ausmacht.
Ja, das könnte man denken, ist aber wohl auch so.
Aber weil, die blocken
und deshalb denken die drüber nach,
ja, genau,
das weil, anzulassen,
genau, weil,
was keinen Sinn mehr macht.
Genau, also sie sagen jetzt, für Tablets und Laptops kannst du jetzt einfach in deinem im Flug anlassen.
Aber Cellphones halt nicht.
Genau, Cellphones immer noch nicht. Die Sache ist halt, ich habe einen Laptop, der jetzt eine UMTS-Karte drin hat.
Was denn da? Ja,
hat.
Genau. Was ist? Ich meine, iPad ja. Nee, warte mal.
Ja, iPad kann auch so ein
oder ja, nicht? iPad kann doch auch
SIM-Karte. iPad kann auch
SIM-Karte. Ja, nicht zwingend. Es gibt ja auch Wi-Fi
ja, genau. Ohne iPads. Also genau. Ja. Also das ist halt auch schon wieder ein bisschen arbiträr. Also schon diese ganze Einschränkung überhaupt, dass du die zum Fliegen ausmachen musst, weil ich hatte irgendwie ein Kindle und dann so, ja, machen Sie Kindle aus. Also, alle Seite raufgedrückt und dann so jetzt. Aus ja. Oder so. Oder unten halt, ja, dass es in diesen Screensaver
geht. Ich mach meine Sachen nie aus. Immer nur Airplane-Mode und dann halt Sleep. So.
Ja, das macht eh auch keinen Sinn. Also
das Lustige ist, die auf dem Bild hat auch ein Chromebook.
Das dann
also das hat wahrscheinlich auch SIM-Card.
Das macht's besser.
Das macht's besser. Und guck mal, er guckt mit drauf, der ihr mit Flieger mit.
Aber der hat selber einen Laptop auch. Die haben alle Chromebooks. Das ist bestimmt ein Promo-Image von Google.
Einfach. Ja, die sagen,
das wenn ihr ein Chromebook... Das ist ja auch 9to5 Google-Blog.
Ja. Ach, jetzt echt...
Gerade wollte ich sagen.
Okay. Mir wäre es nicht aufgefallen übrigens. Das sah ein bisschen aus wie Apple. Ja.
Okay. Außer, dass Samsung draufsteht.
Ja, 9to5 Mac gibt's auch. Deswegen sind die alle gleich quasi.
Ja.
Jedenfalls, also du musst nicht unbedingt ein Chromebook haben, damit du das in deinem Flieger dann anlassen kannst. Das reicht auch, wenn du ein iComputer hast.
Naja, außer wenn du halt mit Google Air fliegst. Weil dann musst du echt schon ein Chromebook haben.
Das stimmt.
Mit der neuen Airline von Google.
Google Air Line.
Die kommt dann nächste Woche.
Stellen wir
nächste
Woche. Google Air Played, wo du dann irgendwie lustige Videos oder sowas.
Kannst du das Flugzeug ganz
oder Theater dann?
Das fände ich aber mal cool, wenn du so auf dem Flug das komplette YouTube-Archiv drauf hast.
Das komplette YouTube-Archiv.
Also das komplette YouTube-Archiv, alles.
Also was ich letztens schon geil irgendwie, also bei Emirates, die haben schon ziemlich viel Kram drauf. So, die haben ziemlich viel Musik und Spiele und neuen Scheiß auch. Du kannst ja neue
Spiele?
Ja, so du kannst so Multiplayer-Tetris spielen. Ach, was? Mit anderen Leuten auf der Airplane.
Das ist sehr cool.
Ja.
Ist
oder Schach oder so.
Die Frage
oder
ist
telefonieren
halt
auch.
Die Frage ist halt, wenn du YouTube surfst, in welchem für welches Land dann die Einschränkungen gelten, wenn du im Flug bist? Über dem, was du gerade
drüber fliegst. Einfach keine, international. Weil du bist ja international.
International.
Auch im Airport. Sobald du hinterm Security-Check bist, bist du ja auf non-national.
Und was ist, wenn du dann irgendwie ins Internet gehst und die sagen, dass es in dem Land nicht verfügbar ist, dann kannst du ja eigentlich verklagen, oder?
Ja.
Ja.
Glaube ich nicht, aber ja.
Glaube ich nicht, aber ja.
Ich meine, also, ja, genau. Wenn du ins Wi-Fi am Flughafen gehst, müsste eigentlich auch keine Restrictions sein. Oder halt alle Restrictions, weil du ja...
Alle. Das ist in irgendeinem Land bestimmt geblockt, deswegen können wir es dir nicht zeigen.
Genau, so China-Restrictions halt.
Ja.
Weil du ja in keiner Nation bist.
Genau, dann wirst du erstmal über die chinesische Firewall, dann über das deutsche Zeug, dann nach Amerika.
Aus dem russischen Internet.
Und dann über Russland geroutet und überall, wo theoretisch ein
Feeder... Behind seven Proxies, und zwar behind allen shitty Proxies.
Ja,
und danach... Behind seven shitty Proxies.
Ja. Und im Endeffekt wird danach halt noch geguckt, ob irgendwas gegen das Leistungsschutzrecht verstößt. Und das, was übrig bleibt, das darfst du dann lesen. Das wird dann durch Samli gejagt.
Not Samli, weil wir haben Weil das gibt's ja jetzt nicht mehr. Und deswegen, ja, das ist dann quasi, was du zum Schluss hast. Und das ist nichts, das ist quasi, das ist wie Edge fürs Internet. Das ist einfach nichts.
Ja.
Und das ist halt... je nachdem, also relativ, also ich kann es mir gut vorstellen, dass es awesome wäre, mal zu machen einfach.
Einfach mal
so wie es ist, wenn du wirklich überall quasi gefiltert bist.
Ja, genau.
So, ja, sorry, das ist jetzt in China gefiltert und das ist jetzt hier in fucking USA gefiltert und das ist in Deutschland gefiltert.
Ja, da kannst du eigentlich nichts mehr machen.
Ja, das Lustige
ist... SSH kannst du ja sowieso nicht benutzen.
Nee, das ist ganz klar.
Das Lustige ist, ich habe letztens mal irgendwo gelesen, in Nordkorea kriegst du jetzt tatsächlich ja Internet über Mobilfunk, aber nur, wenn du als Ausländer quasi da als Tourist hingehst. Die Einwohner haben tatsächlich alle nur Intranet. Das heißt, also wenn du da irgendwie über ein Mobiltelefon da reinkommst, dann ist da irgendwie Ende Gelände, weil dann kommst du halt nicht weiter.
Aber du kannst auch, ich meine, was haben die denn im Internet? Halt, wahrscheinlich Kim Jong-il Maps und Kim Jong-ilpedia.
Kim Jong-ilpedia. Kim Jong-il ist der Beste.
Das wäre geil, wenn die einfach lokale Caches, lokale Dinger von Wikipedia und OpenStreetMap hätten, die aber alle verändert sind.
Ja.
Ne, die alle, so in China machen sie das
glaub,
ja,
ich Google glaub,
Maps
ja,
oder irgendwas.
Ja, sehr die leicht haben da zum so. Beispiel das Tiananmen Square und so Geschichten
aus
der Google Bilder.
Das wäre doch, also eigentlich wäre es nicht lustig, aber irgendwie schon.
Eigentlich wäre es ziemlich awesome.
Und ach, ich glaube, die Mirror da einfach nur Kim Jong-il looking at things.
Die ganze Zeit einfach. Wenn du bei Google nach Bildern suchst, kriegst du einfach ihn, wie er gerade darauf nur schaut.
Kim Jong-il looking at Google.
Und du suchst ja jetzt die Digitalkamera so, und dann
Kim Jong-il trying out the Digitalkamera.
Das wäre doch super, oder? Oh, wir brauchen Kim Jong-il Bildersucher.
Kim Jong Image Search.
Ja, Kim Jong Image Search.
Kann das mal bitte irgendjemand implementieren?
Kim Jong Image.
Kim Jong Image.
Kim Jong Wikipedia.
Ja. Und das ist so gut. Und dann quasi, ja, das ist irgendwie der LHC. Und dann siehst du halt, wie Kim Jong Il auf den LHC schaut. Das ist halt
ja, genau. Einfach.
So gut. So viele gute Möglichkeiten. Okay, wir sind eigentlich durch die ganzen Security-Dinge durch. Ich mach das mal hier einfach. Das nächste ist nämlich Self-Driving Robot Cars quasi. Und zwar von Hitachi. Die haben jetzt quasi Taxis gebaut, Ein-Mann-Taxis, die von alleine fahren. Die sehen halt ganz schön bescheuert aus.
Also Hitaxis.
So sehen die aus. Die sehen halt
wow.
Auch. Die sehen halt aus wie komische.
Die sehen aus wie komische, wie diese Roller mit Full.
Rollator.
Nee, wie heißen die?
Ja.
Die BMW.
Genau.
Ja.
Die so ein Full-on Überrollbügel und Windschutzscheibe haben diese Roller halt. Also Moped, wie nennt man das?
Genau. Das ist, glaube ich, ein Roller.
Aber halt mit drei Reifen, ne? Also vorne zwei, hinten eins.
Oder nee, hinten
eins vorne zwei, die Dinger,
überall zwei.
Sind die mit Solar oder so?
Nö. Aber ich glaube, die haben Elektro
wahrscheinlich.
Ja, weil
genau, die parken sich wie so ein, oh, das ist dann wie so ein Roomba halt.
Ja. Er hat unter sich auch noch so ein Saubermachteil.
Ja. Und
da muss er auf den.
Das ist einfach nur eine Bürste.
In Tokio, oder? Ja, in Tokio. Und da haben sie halt diese Dinger vorgestellt. Und es sind quasi Taxen. Und der fährt dich dann dahin, aber wahrscheinlich muss er dann sagen, okay, irgendwie da hinten haben wir noch Müll gesehen, da muss jetzt leider vorbeifahren.
Ja, so auf einem Weg, ist doch geil. Das wäre echt cool.
Also ich wäre dafür.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde dieses cool. Guck mal, das sieht halt schon awesome aus, wenn du da aussteigst.
Wow, das sieht aus wie, das sieht aus wie Halo, wo du aus der Dingens gehst.
Ja, aus diesen Kapseln.
Spartan-Kapseln.
Ja. Also quasi ist es wie Halo, nur halt
nur Real Life und in Real Tokio. Real Life
und in Tokio und Ropit heißen sie.
Ropits.
Equipped with Laser Distance Sensor, Special Stereoscopic Camera, Laser Range Finder, das hat quasi alles dran, dass du nirgendwo zu nah fährst. 6 Miles per Hour, das hört sich jetzt nicht so richtig viel an.
6 Miles sind 10 Kilometer.
Das ist aber schon voll slow.
Da kannst du
schnell mit dem Fahrrad.
Ja. Also wenn du dich wenn du fit bist, dann kannst du da eine Weile schneller rennen.
Ich kann aber gut im Kopf umrechnen.
6,9 Kilometer pro Stunde. Das ist halt schon voll slow. Aber dafür können sie halt nicht explodieren oder so.
Ja, genau. Und also, sie müssen ja auch sauber Roombaren.
Ja, genau, sie müssen ja auch Roombaren. Noch ein. Ich wurde gerade hier gecased.
Ja, kein Product Placement hier.
Wir haben, was ist das für Käse? Weichkäse?
Ja,
nicht so
Weichkäse.
Richtig, nee, nicht aber auch nicht so richtig.
Viskoser Käse.
Wir essen jetzt viskosen Käse. Und den müsst ihr uns beim Schmatz zuhören. Ja. So.
Felix, das sind aber deine Themen.
Nein, es kann nicht sein, dass es alles meine Themen sind.
Ja, doch, natürlich.
Nein, das ist bloß, weil die meine Farbe haben, heißt nicht, dass es gleich meine Themen sind.
Aber du kannst
wir sind hier.
Dann lese ich mir das mal durch.
Wir sind hier, genau, wir sind hier zusammengekommen, um meine News zu lesen und dann darüber zu reden.
Ja, das ist so nur gerade geheimnismäßig. Eine Selbsthilfegruppe, das wissen wir
ja. Ja, das ist ja klar.
Wir sind hier heute.
Genau, IE11 gibt sich als Firefox aus, finde ich ziemlich cool, damit
du. Avoid Legacy IE.
Ja, das ist so gut. Er bekommt nämlich sonst, wenn du sagst, okay, ich bin Internet Explorer, dann kriegst du halt immer diese super alten CSS-Scheiß und das ist halt alles voll der Kack. Und du willst eigentlich den neuen Scheiß haben und deswegen sagen sie, ja, wir sind übrigens Firefox.
Ja, ist schon lustig.
Und zwar like Gecko, sagen sie einfach am Ende. Mhm. So, ja, wir sind irgendwie wie Gecko, auch wenn wir...
Aber anders.
Eigentlich sind wir Firefox.
Das ist schon ziemlich nice.
Und nur, damit sie quasi diese ganzen CSS haben.
Ja.
Und jetzt sagen sie MSIE halt nicht mehr am Ende.
Wäre auch gut, wenn sie einfach mal IE 8 und 9 killen würden, dann wäre die ganze Scheiße überhaupt nicht mehr machen müssen.
Genau. Also ich finde es cool, dass sie auch in die Richtung gehen, wir möchten auch so wie andere Sachen sein, damit wir auch die gleichen Dings bekommen, weil sie halt keine 80% Market Share mehr haben, ganz einfach.
Ja.
Hm. Okay. Ja, nächstes Google Transparenzbericht. Das ist so eine Webseite, wo Google die ganzen ihre ganzen Government Requests oder die ganzen Anfragen, die sie von Copyright-Besitzern und genau, die ganzen Takedowns, die sie
kriegen. Also im Endeffekt so
wie DMCA von GitHub zum Beispiel, die machen das doch auch, oder? Mhm. Takedown-Requests.
Ja. Also ich habe übrigens vorhin mal nachgesucht, das JavaScript UI, was auf GitHub war von SimCity, das ist irgendwie verschwunden.
Aber auch wegen DMCA.
Aber hat keiner gefragt, oder?
Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken.
Nee, das Problem ist ja, dass das ja alles immer noch so eine monolithische Plattform ist. Das heißt, wenn du es forkst, dann ist es
aber hat keiner geklont?
Ja, irgendwo muss es
natürlich. Hat keiner auf Gitorious geforkt, Mann?
Ich glaube, die hätten auch einen Takedown bekommen dafür.
Ja, stimmt. Ja, publishen aber auch ihre Takedown.
Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem dann durchführen.
Oh, die haben sogar Graphen.
Also ich glaube, irgendwo im Internet ist es noch.
Top Domains specified in the past month. Filestube.com, torrents.eu, sumotorrent.com.
Aber da sind halt auch ganz viele so Spotify und diese anderen Links dabei.
Top Copyright Owners. Fox, RIAA, BPI, Microsoft.
Ja.
Genau,
das ist aber auch nichts Neues.
Es gibt aber auch ganz viele, also am interessantesten sind natürlich die Löschersuche, die nicht durchgeführt wurden, weil sie gesagt haben, okay, das, was ihr da gesagt habt, das, ihr habt da keine Rechte dran oder ihr habt kein Recht dran, das einen Takedown zu fordern. Und dann, wenn man hier, jetzt müssen wir kurz schauen.
Oh.
Und da gibt es dann ganz viele Sachen, da wo man wirklich sieht, dass es gibt da so Firmen, die halt quasi für dich das Copyright einfordern, aber die fordern das halt nicht, die machen das quasi für dich und verklagen andere Shit und machen Takedown. aber halt auch für Sachen, die eigentlich legide sind, beziehungsweise eigentlich so okay wären.
Und ich muss, also hier ist so, für Deutschland ist halt gelistet, also die listen auch Government Requests und hier sagen sie, in response to a court order, we removed 8 search results for linking to sites allegedly defaming a politician's wife. Na, also die blocken auch einfach so Resultate, die irgendwie ja, sowas machen. Oder 111 Suchresultate, die zu Trademark Infringing Material gelinkt haben, haben sie auch. Ach nee, haben sie nicht removed, weil es anscheinend nicht der gleiche war wie in der Rechtsprechung.
Genau, also ich finde es cool, okay, dass sie sowas überhaupt haben.
Ja, dass es alles so gepublished wird.
Das, und dass es auch relativ gut verwendbar ist. Also dass es nicht nur so, ja, wir haben es irgendwie und ihr müsst Set und Org benutzen, damit ihr den Shit benutzen könnt, sondern das ist halt wirklich eine.
Aber das macht jetzt ja Google auch nicht besser. Muss man ja mal in light of current events auch sagen.
Ah, pappalapapp. Die sind gut, weil die machen sowas.
Ja, nee, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch tatsächlich sagen, ich war ja bei der Folge mit Google Reader nicht dabei. Vielleicht auch zum Glück, weil scheint ja sehr kontrovers gewesen zu sein, die Folge.
Wieso?
Nee, eigentlich war es sehr eindeutig.
War sehr eindeutig.
Sehr eindeutig. Ja.
Die gottverdammten Huren.
Genau.
Das war die Aussage.
Ja.
Das war
einfach. Nee, ich muss halt auch sagen, weiß ich nicht, Google ist ein aktiendotiertes Unternehmen. Die müssen halt auch irgendwie ihre Ausgaben rechtfertigen und ich glaube, Google Reader kostet die halt unendlich viel Geld.
Nee, macht's nicht. Das hatten wir aber auch schon, weil das an diesem komischen, wie heißt dieses,
Feedburner
dranhängt.
Ja, aber Feedburner wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr lang.
Das ist ja Logo.
Aber die Sache ist, damit machen die eigentlich Blogger Geld.
Und
also die machen damit schon Geld.
Ja, aber nicht so viel.
Aber die machen,
das ist halt das Ding, die wollen doch jetzt, es geht doch um Google Plus eigentlich.
Ja, genau.
Die wollen, dass alle diese Seiten eine Google Plus Seite machen und alles soll per Google Plus konsumiert werden, weil die sehen natürlich schon eigentlich Facebook als das Problem ist.
Ja, und sie wollen halt im Endeffekt den Content selber hosten und nicht nur irgendwie Third-Party-Content
initiieren lassen. Ich meine auch, dass sie Kaldaf zum Beispiel gekillt haben, ist ganz klar, die wollen nicht mehr den Open Shit,
dass man die Mauern hoch.
Genau, dass man alles eben nur noch Google benutzt. Das ist ganz klar. Also ich wundere mich da eigentlich gar nicht so viel.
Genauso, wir benutzen ja gerade noch Feedburner, sollten wir uns auch noch langsam mal nach einer Alternative umgucken.
Ja, zum Beispiel einfach normal so.
Ja, einfach normal oder einfach.
Not Feedburner.
Ja, das ist Not Feedburner. das Ding ist ja, Feedburner macht zum einen Statistiken, was ganz cool ist, zum anderen hat es ein gute Caching-Infrastruktur.
Genauso wie Analytics halt. Ne? Ja. So, du kannst es auch anders machen oder du kannst es auch gar nicht machen, aber du hast dann halt nicht den Sweet Shit.
Genau. Und im Endeffekt, also es gibt schon mittlerweile so ein paar Dienste, die so Alternativen anbieten. Muss ich mir mal halt durchgucken, was es da so gibt und dann halt irgendwann mal switchen. Das Problem ist halt, dass ich eigentlich, weißt du, wir haben ja Feedburner aus einem Grund genutzt, und zwar, dass wir jederzeit unsere RSS-Feeds umbiegen können, ohne dass unsere Abonnenten den RSS-Feed ändern müssen.
Aber jetzt, wenn man Feedburner umbiegen
jetzt,
muss.
Jetzt, wenn Feedburner nicht mehr da ist, muss man dann plötzlich alles.
Müssen wir es halt trotzdem machen.
Ja.
Ja.
So ist es halt.
Ja. So schnell wie möglich.
Eigentlich. Und danach müssen wir einfach für immer Legacy-kompatibel werden.
Ja. So ist man muss es einfach so, dass man die Feed-URL cool Worlds don't change, ja?
Genau,
ne? binärgewitter.de/feed so, und das kann halt einfach zu allem redirecten, was geht.
Genau, und dann machst du einfach einen Sym-Link zu dem richtigen und das ist fucking fertig.
Ja.
Und
ein Redirect.
Oder was auch immer.
Aber auch ein es ist ja bescheuert, dann Feedburner zu benutzen, um auf den zu redirecten, weil das ist ja auch ein Zwölf. Ich meine, die Domain kontrollierst du halt immer.
Ja, das
hoffentlich.
Ich meine, es könnte ja auch sein,
außer wenn es bei Google Sites gehostet ist. Ist es?
Oh, oh. Aber das ist gerade bei GitHub Pages. Okay. Das heißt, wenn die down gehen, haben wir auch verloren.
Ja gut, dann
stellen wir. Das kannst du ja woanders.
Dann biegen wir uns an DNS
um und
dann
ist es. Achso, ja, stimmt. Ja gut,
da hast
du ja die Domain.
Außer du bist bei GoDaddy. Bist du bei GoDaddy?
Nein.
Okay.
Sind wir bei GoDaddy?
Nein, sind wir nicht.
Wo?
Ingo sein Account, ich weiß nicht, hat er
Ingo hat das richtige
Account.
Ja, Ingo hat das richtige gemacht.
Okay.
Wir sind abgeschweift, aber ja.
Nächstes Thema einfach. Microsoft wurde wegen Secure Boot verklagt.
Ja, und zwar von irgendeiner.
Genau, also Secure Boot ist ja dieses System, was dich nichts anderes als Windows eigentlich auf deinem Laptop installieren lässt, oder?
Beziehungsweise
von
Microsoft signierte Bootloader, der irgendwie
quasi du musst Microsoft deepthroaten, damit du quasi auflaufen kannst.
Genau. Also Ubuntu ist halt quasi einfach, wäre dann kaputt sozusagen.
Also das war übrigens nur gequotet von Linus Torvalds, deswegen ist es okay. ist ja nicht so, als ob ich mir so Sachen ausdenken würde.
Was war gequotet?
Deep Throat.
Das macht's aber trotzdem nicht okay.
Nee, Deep Throat ist grundsätzlich nicht okay. Also meistens. Größtenteils wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht. Tut mir leid, egal was ihr macht, ja. Es ist, ich sag aber nichts mehr dazu.
Da kommt jetzt
nicht mehr raus. Das wird nicht mehr besser.
Also ich sage jetzt einfach nichts und lass dich weiterreden, das ist lustig.
Secure Boot verklagt. Und zwar von Hispa Linux. Das ist quasi die Vereinigung
In Hispaniola.
Hispaniola. Und haben gesagt, die sind Burrs und die Microsoft nimmt da voll Vorrecht und das dürfen die gar nicht. Und jetzt haben sie verklagt und mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich nix. Und die werden den irgendwie 2,50 Euro in den Rachen werfen und die werden sagen, oh shit, wir können jetzt ein Jahr irgendwie Linux-Dinge tun.
Ja.
Aber das ist halt so. Weil Spanien geht's ja auch gar nicht.
Also es ist halt höchste Zeit, dass die mal irgendwer verklagen will.
Ja, aber das Problem ist halt, was kommt, wird da rauskommen?
Ja. Hm. Mal gucken.
Mal gucken,
genau. Auf jeden Fall mehr Awareness für dieses.
Genau, Secure Awareness. Boot. Secure Boot ist nämlich der Teufel und Böse. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, weil es macht ja auch keinen Sinn. So, ja, wir haben hier diese Laptops und eigentlich darf nur Microsoft sagen, was auf diesen Laptops läuft. Mhm. Und das ist doch kaputt.
Das von ist der halt Idee genau das schon. Gleiche, aber das ist halt genau das gleiche wie bei den Telekommunikationscompanies. Die wollen halt, oder wie bei Google, die wollen halt ihre Mauer aufbauen von dem, was sie schon haben. Und die wollen halt Hardware
aber einfach. Eigentlich hat Microsoft nichts mit der Hardware zu tun.
Ja, aber die wollen halt mehr mit der Hardware zu tun haben.
Das ist aber nicht in Ordnung.
Ja, nee, ich glaub, grundlegend ist halt das Sicherheitsding.
Ah, Sicherheitsbullshit.
Ja, sagen wir es mal
secure,
so.
Also Boot ist halt secure, ne? Aber sobald du Windows halt gebootet hast.
Ja. Dann ist halt verloren, ja.
Ich glaube, die grundlegende Idee ist halt, du willst halt verhindern, dass unsignierte Software ausgeführt wird und dann musst du halt im Endeffekt beim Bootloader anfangen. Aber dass du halt einfach eine Kette hast, dass jedes Teil, was du irgendwie an Software bootest, signiert ist. Was ich bloß nicht verstehe, ist, warum jetzt ausgerechnet ausschließlich Microsoft die Zertifikate zum Signieren hat.
Also ich glaube, am Anfang haben die natürlich gesagt, so ja, jeder kann so ein Root-Zertifikat quasi aufsetzen und dann darf das mit in die Bootloader rein.
Und dann hatte keiner Lust außer Microsoft.
Nee, dann haben die gesagt, wir machen es aber zuerst und danach können wir immer noch schauen, wenn ihr irgendwie mehr Leute da drin haben wollt, müsst ihr halt irgendwie uns deepthroaten. Ja.
Ist er schon wieder gesagt.
Es ist aber so. Es ist genau das. Es ist genau das und das ist das Schlimme. Und wenn du es nicht willst, dann ist es auch nicht in Ordnung. So, habe ich mich auch noch wieder gerettet.
Ja.
Bam.
Ja. Okay. So, ja, okay. Also jetzt noch ein witzigeres
Security-Ding. Ja, also mehr oder weniger.
Es sind keine
Security-Dinge. Massachusetts sagt, genau, es ist kein Security-Ding, aber also Massachusetts sagt, guys. Okay, so, wir haben eine Idee, taxing the cloud
einfach. Nee, also, so, we need more money. We gotta tax something.
This is a new thing, right?
The cloud! Fuck yeah! We take the cloud and get all the monies from Amazon.
Ja, also im Endeffekt haben die überlegt, der Staat Massachusetts auf Cloud-Dienste eine Steuer zu erheben und damit Geld zu machen. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn das durchkommt, dann bin ich da indirekt auch betroffen.
Das ist echt eine tolle Geschichte.
Ja, weil
dann geht der
Boston, halt einfach, Massachusetts.
Der geht halt einfach irgendwo anders hin.
Ja.
Dann sagt ihr, oh, wir haben jetzt unsere Cloud in
Scheiße, wir sind noch
in Nordboston.
Nordboston.
Ja, dann geht man halt einfach nach
Luxemburg oder so.
Nordkorea.
Nordkorea.
Nordkorea. Ja.
Ja.
Nee, aber es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert an, aber wenn die es durchkriegen sollten, dann wird der Startup und Tech-Industrie in Boston irgendwann zu viel und dann rennen die halt davon. Dann haben sie halt keinen Bock mehr.
Dann gehen sie halt einfach irgendwo anders hin. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die USA nicht scheiße groß wäre.
Ja.
Und nur weil solange nur fucking
ein Bundesstaat das
macht. Ein Bundesstaat sagt, dass sie irgendwie die Cloud taxen wollen.
Ja, das ist ja auch nur so ein komischer Governor, der irgendwas.
Der mal wieder irgendwo gesagt hat, ja. Gott sei Dank haben wir keine Ahnung von USA und können einfach im Müll darüber reden. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir quasi mit all diesen Dingen durch, mit all den News und jetzt haben wir tatsächlich auch noch ein Thema.
Sollen wir das Thema tatsächlich noch ansprechen?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Okay.
Jetzt haben wir, ist ja alles schon aufgeschrieben.
Alles.
Wie viel Tee hatten das Ding?
Was, Tee?
Bretterpatztra.
So, also das. Also das Thema ist Tools zur Verwaltung von Notizen.
Genau. Einfach weil ich vor kurzem, also ich habe die letzten paar Monate, vielleicht sogar Jahre, Evernote benutzt.
Ja.
Und ich weiß nicht, das ist halt.
Die wurden gepwned?
Nee, ja, das war nicht unbedingt ausschlaggebend, hat es aber auch nicht besser gemacht.
Okay.
Also gut, die wurden letztens irgendwie aufgemacht und irgendwie einen Haufen Passwort-Hashes geklaut. Danach musste ich erstmal auf allen meinen Devices neue Passwörter eintragen, was schon mal sehr nervig war.
50 aber, Millionen User.
Ja. Aber im Endeffekt war das halt nie besonders gut und es hat nie besonders gut funktioniert und ich habe halt immer so unsere Shownotes, Notizen oder Sachen irgendwie Lesefu oder Pix habe ich halt alles in Evernote reingefüttert, wenn ich irgendwas gesehen habe, damit ich es nicht vergiss
vergess.
Oh Gott. Heute ist einfach wir müssen
aber auch ein bisschen korrektes Deutsch
sprechen. Wir sollten
auch ein bisschen weniger
Anglizismen. Ja, heute ist einfach nicht Deutschtag.
Ja.
So.
Ja.
Genau, weniger.
Genau, ich habe meine Sachen, die ich mir merken wollte, in Evernote reingefüttert. Und es hat dann einfach furchtbar genervt, dass wenn ich die Sachen dann rauskopiert habe, dann hat mir das irgendwie in Etherpad komische Dots eingefügt, wo keine sein sollten. Und dann musste ich wieder das Markdown von Hand formatieren. Das war alles irgendwie nervig. Dann habe ich so ein bisschen Sachen in der Gegend rumgeschickt und ich schreibe ja so prinzipiell, wenn ich mir wichtige Sachen irgendwie aufschreibe, schreibe ich auch gern Markdown. Und habe letztens mal sowas über Dropbox verlinkt und habe gesehen, oh, die rendern mir ja das Markdown in ein schönes HTML auf der Preview-Seite. Und wenn man es verlinkt, dann sieht das alles schon nett aus und so. Habe ich da mal ein bisschen weitergeguckt und habe mir da irgendwie so ein System überlegt und habe jetzt halt mein komplettes Notizmanagement und To-Do-Listen und sonst irgendwas alles komplett auf Markdown, Dropbox und Programme außenrum umgestellt. Also im Endeffekt habe ich jetzt einen Dropbox-Ordner.
Gut, aber wenn jetzt Dropbox gehackt wird, mal wieder, dann hast du halt auch ein Problem. Oder dann ist ja genau das gleiche wie bei Evernote. So, weil du hast ja diesen Evernote-Hacked-Artikel da.
Ja gut, aber dann kann ich irgendwie das auch in Git Repository reinpacken.
Was ist das denn?
Also weißt du,
also Dropbox ist nur das Syncing.
Ja, das ist ein Tool, da könnte ich auch zur Not Sparkle Sync oder irgendwie da jetzt alle anfangen irgendwie zusammenbekommen.
Alles klar, dann machen wir einfach weiter, als ob nichts passiert wäre.
Also der Jan kann ja mal noch mal kurz seine Frage stellen oder wir sagen einfach nur mal.
Ja,
also unsere Aufnahme ist gerade verreckt.
Ist gar nicht. Das ist niemals passiert.
Ja. Der Jan stellt jetzt einfach nochmal die Frage, die er gerade gestellt hat.
Genau. Und ich
wir führen die Diskussion weiter.
Aber wenn in deinem Workflow jetzt Dropbox drin ist, dann hast du ja genau das gleiche Problem wie bei Evernote, weil es ja immer noch ein Service ist quasi.
Hab ich eigentlich nicht, weil ich kann ja da einfach nur das Syncing ersetzen. Also ich habe ja eigentlich jetzt eine Toolchain und ich kann halt eins der Tools ersetzen und könnte da jetzt irgendwie statt Dropbox könnte ich jetzt auch Git benutzen oder Sparkle Sync oder OwnCloud oder was es da sonst noch so an Syncing-Lösungen gibt. Wichtig ist ja nur, dass ich irgendwie die Dateien synchronisiert zwischen meinen Devices bekomme.
Ja. Stimmt, weil du ja jetzt Textdateien benutzt quasi und nicht.
Genau. Ich benutze jetzt einfach Textdateien und Markdown und Tools, um das Ganze zu editieren und so anzuzeigen. Weshalb ich jetzt hauptsächlich auf Dropbox gehe, ist, weil das halt die Integration mit Dropbox bei vielen Apps funktioniert. Also ich habe halt im Endeffekt mein System auf meinem Laptop. Da ist irgendwie ein MacVim, da habe ich Plugins am Laufen, mit denen ich Syntax-Highlighting und so ein bisschen Autocompletion für Markdown habe. Dann habe ich da noch Markt, das ist so eine App, mit der man eine Preview machen kann, wo halt im Endeffekt das Markdown live beim Editieren im Hintergrund schon aktualisiert wird, dass man halt so sieht, was denn da letzten Endes bei rauskommt. Und
Aber wir können ja einfach mal sagen, dass auch Sachen Geld kosten, die du hier.
Ein Großteil der Sachen, also jetzt mal abgesehen von MacVim, kosten ein paar Sachen schon ein paar Euro. Aber.
Das ist halt echt interessant. Das ist eigentlich so ein
bisschen. Das ist ein anderes Ökosystem.
Genau, das ist echt ein Apple-Ökosystem. Und dieses Ganze, aber auch, also, eigentlich, ist ja nicht nur Apple, sondern das ist ja eigentlich dieses Hipster-Bewegung-Zeugs. weil dieses Markdown siehst du ja auch eigentlich ganz viel auf dem Mac selber quasi, also für diesen ganzen.
Also Ding. Tatsächlich benutzen auch viele Blogger, die ja dann vielleicht auch Macs haben oder so weiter oder aus dieser Sphäre kommen, benutzen dann halt tatsächlich auch Markdown. Also ich habe früher meinen Blog, habe ich das HTML in Hand geschrieben, das würde ich heute nie mehr machen, weil Markdown da dafür halt völlig ausreichend ist. Aber ist halt tatsächlich auch eine Geschmackssache.
Besser aussieht.
Ja. Zum Beispiel GitHub benutzt, kann ja auch einfach so Markdown.
Yeah, GitHub, ja, GitHub hat auch Support für Textile oder sowas, aber Markdown finde ich halt jetzt persönlich ein bisschen schöner.
Ja.
Und man muss halt auch sagen, Markdown kommt von John Gruber und John Gruber ist...
Wow.
Also Markdown ist ein Projekt von John Gruber und John Gruber alias Daring Fireball ist halt so der große
Apple-Fanboy-Blogger.
Vielleicht
nicht viele wissen, hier, Aaron Swartz hat auch an Markdown mitgearbeitet.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Deswegen, wenn ihr Markdown benutzt, dann unterstützt ihr Aaron Swartz in seiner Bewegung.
Ja. Quasi, ja.
Offenere Standards.
Direkt.
Ja.
Nicht indirekt, sondern direkt seid ihr quasi, Aaron Swartz, wenn ihr Markdown benutzt.
Quasi.
Überleg mal, du bist quasi der Gott aller, Dinge.
Der Gott aller Dinge.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein Sendungstitel, den wir nennen können.
Aaron Swartz, einfach der Gott aller Dinge.
Ja.
So ist es.
okay.
Ja. Nur ihr müsst nur Markdown benutzen, dann ist es quasi schon fertig.
Ja.
Und diese ganzen Apps für $3.99 kaufen.
Ja, Im Prinzip ist es halt alles nur Macdown. So, du brauchst halt
OS X. Oh shit, es ist Macdown.
Also, ich meine, dich hindert ja keiner daran, irgendwie ein Perl-Skript zu nehmen, was dir Markdown in HTML zu rendert.
Freedom.
It's
about choice.
Ja, nee, ist ja tatsächlich so. Das ist ja das Coole. Markdown ist ja irgendwie ein offenes Format, was jeder benutzen kann.
Ich meine, Markdown ist halt einfach Text.
So, ja, es ist ASCII-Text und du ein bisschen Annotationen und du kannst es einfach in HTML übersetzen. Es gibt für quasi jede Programmiersprache Bibliotheken, mit denen du das machen kannst.
Ja.
Und irgendwelche Kommandozeilen-Tools, mit denen das geht. Ich habe jetzt hier auf dem Mac halt so ein paar nützliche Helper, zum Beispiel irgendwie diesen Markt, was mir dann halt auch, da kann ich halt auch noch das Zeug stylen und Sachen außenrum bauen und sagen, render mir jetzt mal ein schönes PDF draus, was halt schon mal cool ist.
Und brauchst du das?
Nee, brauche ich nicht zwingend, aber das macht mir zum Beispiel auch schöne, wenn ich da Codeblocks einfüge, dann kann das halt nicht nur die normalen Markdown-Codeblocks mit irgendwie ein paar Spaces einrücken, sondern es kann diese GitHub-Style-Codeblocks mit den Backticks und dann kann ich auch noch sagen, was für eine Programmiersprache das ist und dann macht es mir auch noch automatisch schönes Syntax-Highlighting und so
Geschichten.
Automagisch. Also das Problem ist, was ich sehe mit diesem ganzen Mobile-Zeug, beziehungsweise was ich habe, weil ich bin ja ganz frisch quasi in diesem Ökosystem. Ich finde Schreiben auf dem Telefon so anstrengend,
ja, weil dass du
ich
das Android am liebsten... Hast.
Nee, das, ich habe ja schon dieses komische Swipe-Bonus-Feature-Scheiß und das ist alles trotzdem kacke.
Ja, yeah, weil du ein Android hast. Das ist echt so.
Ich will ja also tatsächlich
ich will
ja auch tatsächlich nicht viel schreiben.
Aber das ist doch, Markdown ist doch, es geht um Schreiben.
Und um Lesen.
Ah.
Ja, also im Endeffekt ist der Use Case folgender. Ich hab auf meinem Handy noch eine App, die nennt sich, jetzt muss ich nachgucken, die hat einen komischen Namen, die nennt sich Notezy, das ist so ein bisschen komisch geschrieben.
Wie Goatzy oder was?
Ja.
Ich kann mir das Logo richtig gut vorstellen, so ein Goatzy und dann sind die ganzen Zette da reingeworfen.
Oh, Felix.
Notezy.
Ja. Und im Endeffekt mein Use Case ist dieses Ding kann meine Markdown Files durchsuchen. Ich habe da eine Volltextsuche. Ach komm, können wir jetzt wieder auf?
Mach doch deine Notes in Notezy.
Alter. Also, du kannst Volltext suchen.
Ich kann so nicht arbeiten. Felix.
Ich fand das schon eine gute Anmerkung, auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall, Open Data.
Ja.
Oh Gott, Felix.
Nein.
Wide Open Data.
Können wir das bitte alles schneiden?
Das gehört dazu. Darum hören die Leute uns.
Ja,
dann bin ich mir einfach rein.
Ja,
wem das nicht gefällt, ja. Also, einen Podcast suchen.
Ja. Kann das in seine Notes hier reinschreiben.
Oh Mann, ihr macht mich fertig.
We're sorry.
Schon wieder.
We're sorry.
Oh, ich hab schon Kopfschmerzen. Also du hast eine Volltextsuche.
Okay, Volltextsuche, das finde ich super.
Darf ich weiterreden?
Gut. Grundsätzlich.
Ja.
Das ist diese Metafragen, die machen mich aber fertig. Ja.
Also, im Endeffekt ist mein Use Case, ich will irgendwie mobil was nachgucken oder ich lese gerade irgendwie...
Was denn?
Oh Gott, Felix. Komm, geh mal raus und hol Frischluft. Oder so.
Ich trinke jetzt einfach was.
Ja.
Dann ist wieder okay. Mhm. Weiter geht's.
Nee, mein Use Case ist im Endeffekt, entweder ich will Sachen nachgucken, zum Beispiel habe ich irgendwie meine Einkaufsliste oder irgendwie andere Notizen.
Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Also Felix ist jetzt mal kurz rausgegangen, er muss sich ein bisschen auslachen.
Er lacht gerade, immer noch. Hör nicht mal auf damit. Ja, also mein Use Case ist im Endeffekt auf dem Telefon größtenteils die Sachen angucken und da will ich im Endeffekt einfach nur das Markdown nehmen, auf den Knopf drücken, mir die Preview anzeigen lassen. Vielleicht mal, wenn ich irgendwo auf Twitter oder auf irgendwo einem RSS-Feed einen interessanten Link finde, den irgendwo eine Liste für potenzielle Themen für unsere Sendungen eintragen. Aber mehr mache ich auf dem Telefon im Endeffekt nicht. Also einfach nur durchsuchen, anzeigen, vielleicht...
aber nicht, also du tippst gar nicht auf dem Telefon? Oder
doch,
also
doch schon, aber halt wenig.
Kleine
Sachen, einfach mal irgendwie ein paar Links einfügen und mal irgendwie eine Liste...
Also du machst diese Linklisten tatsächlich auch dann in deinen Notizen drin?
Ja.
Also bei mir ist es so, ich habe das seit relativ langem jetzt schon so, ich benutze einfach das Feature von meinem Browser, irgendwie Bookmarks zu machen und die fallen dann halt alle in den Unsorted Ordner rein. Und da gucke ich dann einfach am Anfang der Sendung nach und das geht ziemlich gut, weil ich will nicht viel irgendwo hin kopieren, irgendwo hin irgendwie irgendwas machen, sondern ich will einfach nur sagen, bei mir ist es Shift A, weil ich halt Pentadakteur habe. Und dann ist es quasi schon fertig und mehr muss ich dazu nicht drücken. Ja. Und das ist dann.
War halt auch meine Überlegung, einfach so Sachen nach Instapaper wegsichern oder sonst irgendwas. Das Ding ist bloß, dann Instapaper ist normalerweise meine Leseliste. Dann tauchen da plötzlich Themen, die ich irgendwann mal gedacht habe, oh, die könnten wir in einer Sendung ansprechen, die ich danach aber wieder vergessen habe, in meiner Leseliste, die auf mein Kindle gesynkt wird, auf und da interessiert es mich dann gar nicht mehr. Das Problem
du hast ja quasi einen Clash von zwei.
Von unterschiedlichen Welten, genau. Okay, und zudem habe ich halt auch noch den Use Case, ich habe mehrere Laptops und ich habe noch ein Telefon, was ich unterwegs die ganze Zeit dabei habe und viele Sachen, viele Links fallen mir halt auch irgendwie über Twitter und über irgendwie Google Reader oder halt irgendwie halt mein SS-Reader der Wahl in die Hände.
Ja, also das ist auch meistens so, wenn ich die interessant finde, dann drücke ich da auch drauf und dann markiere ich sie halt. Also das ist dann mein Flow. Ja,
du machst da halt alles am Rechner. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe mehrere Laptops und ich habe halt noch ein
Das
Handy.
Geht aber trotzdem, weil du hast halt diese Browser-Synchronisations-Dingsies und da ist es eigentlich immer so, egal wo ich das jetzt...
Habe ich halt nicht eingerichtet.
Ach so, na gut, also, das ist dann halt was anderes. Also prinzipiell gibt es die Möglichkeit, auch deine Browser zu synchronisieren und dann ist auch diese Bookmark-Dinge quasi fertig.
Also prinzipiell gibt es auch so Social Bookmarking und so. Das Ding ist bloß, ich will halt...
Also du hast es jetzt bloß in deinem Browser nicht eingerichtet und nutzt
Notes
dafür ein anderes.
Was ganz anderes.
Du nutzt dafür ein ganz anderes.
Ja, oft ist es halt auch so, mir fallen unterwegs, wenn ich mal in der Bahn sitze oder sonst irgendwas, fallen mir halt zum Beispiel Themen ein, die wir mal als Hauptthema einer Sendung besprechen könnten, wie zum Beispiel Notizsynchronisation. Damit ich das nicht vergesse, dann hole ich halt mein Telefon kurz raus und schreibe das in die Notiz-App rein und ich habe dann halt irgendwie da so Dateien für irgendwelche Picks, für Lesefu, für sonst irgendwas und wenn ich irgendwas bemerkenswert finde, dann schreibe ich das da rein. Ja. Das ist jetzt so mein Use Case. Klar gibt's da irgendwie Web-Services, wo ich irgendwie, ich benutze ja auch Pinboard zum Beispiel, was man so für Social Bookmarking benutzen kann.
Hat für mich aber in der letzten Zeit eigentlich nie gut funktioniert. Und das, was bei mir eigentlich am besten funktioniert hat, war, die Sachen einfach in Evernote reinzuklatschen. Aber jetzt kann ich es halt auch direkt sofort in Markdown schreiben und hab's halt synchronisiert. Und wie gesagt, ich sag jetzt den Namen nicht mehr.
Nee, sehr gut.
Überspringen wir einfach dieses. Genau, in meiner Mobile-App ist halt auch Dropbox direkt als Speichermedium supported und deshalb benutze ich halt Dropbox zur Synchronisation.
Ja, also zum Beispiel IA Writer, dieses andere,
genau.
Benutzt halt, kann halt auch Dropbox oder iCloud eben
genau.
benutzen. Also im Prinzip machen jetzt ja voll viele Apps irgendwie Dropbox.
Ja, genau. Und es gibt halt auch auf iOS und auf dem Mac und wahrscheinlich auch auf Windows und sonst was gibt es diverse Schreib-Apps, die direkt Markdown unterstützen und die halt Dropbox oder irgendwelche anderen Synchronisationsdienste unterstützen. Und da ist es halt schon cool, weil ich kann mir dann halt auswählen, mit welchen Tools möchte ich Sachen schreiben. Ich kann mir sagen, wenn ich normal bin, ganzen Tag starr ich an meinen Vim rein. Da bin ich so viel schneller wie in anderen Editoren. Da kann ich den genauso für meine Notizen benutzen.
Ja.
Was ich noch benutze, ist so für Sachen, die sehr, wie soll ich sagen, sehr kurzlebig sind. So Einkaufslisten, To-Do-Listen für die nächsten, für den nächsten Tag oder sowas oder irgendwie meine Meeting-Notes für die Arbeit. Da habe ich NVAlt, heißt dieses Tool. Das ist kostenlos, ist glaube ich auch Open Source. Und das ist auch so, ist von dem gleichen Programmierer, der Markt geschrieben hat, Brett Dubstra. Genau. Und das ist im Endeffekt so ein einfaches Tool, mit dem du Textdateien, aber auch Markdown durchsuchen, taggen und editieren kannst. Und dann kannst du halt auch wenn du da Bock drauf hast, kannst du da halt auch eine Preview und Markt aufmachen oder kannst es irgendwo anders. Aber das ist halt einfach cool, weil du kannst halt du legst irgendwelche Notes an, dann legt er sofort die Dateien an und dann hast du oben so eine Suchbar, wo du einfach so Auto-Completion hast und unten wird dann halt weggefiltert, wenn du jetzt irgendwie ein Schlagwort eingibst. Das ist eigentlich ganz cool, so für Sachen, die man halt oft braucht und die halt irgendwie sehr kurzlebig sind. Dafür benutze ich es jetzt. Und für alles, was irgendwie mehr Aufwand erfordert und bessere Markdown-Integration und so weiter, benutze ich dann halt entweder eine App auf dem Handy oder halt irgendwie Vim auf dem Notebook. Okay. Genau, also was ich auch gesehen habe, es gibt auch Web-Apps, mit denen man Dateien in Dropbox editieren kann.
Genau, da war ich vergessen, wie das heißt, aber
ich habe das auch irgendwo
verlinkt. Das war echt auch irgendwie so ein Notes-App.
Ich glaube, ich habe das auch irgendwo verlinkt. Bin mir gerade nicht sicher, wo. Das ist jetzt doof. Jedenfalls habe ich das auch schon gesehen, also dass du rechts irgendwie eine gerenderte Preview und kannst links quasi dein Markdown schreiben und wenn du dann Bock hast, kannst du das direkt nach Dropbox wegspeichern. Ich kann es gerade
nicht mehr. Es gab echt so ein... Schade.
Ich guck gerade mal. Markable.in war das, was ich gefunden habe. Das ist natürlich auch ganz cool, weil dann kannst du dich im Endeffekt hier in der Web-App einloggen und kannst es halt auch unterwegs oder irgendwo im Internetcafé oder sowas editieren, wenn du da Bock drauf hast.
Ich hatte auf jeden Fall noch ein anderes. Ja.
Also ich verlinke das hier.
Oh, ich glaube, das war für GitHub Pros.io.
Also es gibt auf jeden Fall auch mittlerweile diverse so Blogging-Systeme, die quasi auf Dropbox-Sync aufbauen. Also es gab ja schon mal ein Social Network, was auf Dropbox-Sync aufgebaut hat.
Echt?
Okay. Naja.
Ja, genau, also ich finde halt das Problem immer bei diesen Sachen, also du bist mit dem fertig, oder?
Ja, ich habe so meinen Stack momentan erklärt, später habe ich noch einen Pick für eine App, die mir das Ganze einfach, für einen Vim-Plugin, was mir das Ganze einfacher macht, aber so größtenteils bin ich eigentlich fertig.
Also ich finde halt, ich bin auch so ein Note-Taker und so, ich habe halt momentan sehr viele verschiedene Sachen, also entweder Textdateien oder auf dem iPod halt irgendwie Notes, was ich halt eigentlich ganz geil finde, aber es synkt halt nur, ich habe halt kein Mac, deswegen synkt es halt nur entweder online und ich gehe halt nie auf iCloud.com und deswegen sind die Notes dann immer nur da und das ist ein bisschen doof und da habe ich mir halt mal irgendwie gedacht, mittlerweile schon vor einem Jahr oder so, halt so ein simples Writing-Web-App, ne, was halt Local Storage und App-Cache benutzt, was halt lokal funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das mal auch mal letztes Jahr, als ich hier war, vielleicht kurz erwähnt oder so.
Schon mal sein.
Und jetzt ist es halt schon sehr, sehr weiterentwickelt und es ist jetzt zum Beispiel auch im Chrome Web Store, also es heißt Lightwrite und das ist einfach lightwrite.net, L-I-T-E und dann write.net. Und so kannst du halt im Prinzip, das Local Storage benutzt, ist es quasi wie ein Desktop-App und durch AppCache auch, ist es halt alles, selbst wenn du offline bist, selbst wenn du im Zug sitzt, deine ganzen Notes sind da und du kannst es halt synken durch Remote Storage, halt durch diesen offenen Standard, wo du sagen kannst, yo, ich will meine, so im Prinzip wie Dropbox, also wir wollen auch wahrscheinlich in der Zukunft vielleicht Dropbox-Support einbauen, und dann kannst du es eben, ja, du hast es auf deinem Handy, du hast es auf deinem Laptop. Es ist halt echt wie ein Desktop-App im Prinzip. Weil das kotzt mich an bei diesen ganzen Apps, dass es halt, entweder ist es nur für macOS oder nur für iOS, oder du musst es mit Dropbox, kannst es nur mit Dropbox synken. Oder manche sind auch einfach wirklich nicht simpel. Manche sagen halt, oh, distraction-free editing, aber die haben trotzdem so viel Scheiß, den man nicht braucht. Und hier ist es halt echt super simpel, nur eine Document-List, sortiert bei latest edited und halt den Text. Ganz simpel. Mhm. Und es funktioniert auch auf Mobile, also Mobile Styles und so, auf dem iOS funktioniert es, auf Android.
Hast du da auch so ein bisschen Support jetzt für Markdown direkt mit drin, oder?
Noch nicht, genau, das ist ein guter Punkt. Also das, wir wollen jetzt wahrscheinlich auch auf für den Editor benutzen wir momentan Content Editable. Und das, also zufällig haben wir dann so nette Features wie, du kannst Bilder einfügen. Weil das konvertiert die dann einfach, ja, das konvertiert die einfach in einem Base 64, was ganz lustig ist, nur wir wussten gar nicht, dass es geht, aber das machen Leute und finden es ganz gut. Es ist halt so, ja, es behält das Formatting und so und du kannst nicht, du hast ein paar Edge Cases und deswegen wollen wir eigentlich auf CodeMirror umsteigen, weil die haben nämlich auch schon einen Markdown-Mode, der dann eben so leichtes Syntax-Highlighting macht. Und das stört mich eigentlich auch, also das zweite Ding, was mich stört immer bei diesen ganzen Apps, ist, dass du hast so eine Trennung nur. Also du hast einmal Edit und dann Preview. Und ich verstehe einfach nicht, warum dieses Syntax-Highlight nicht ein bisschen verbessert werden kann, so dass du, wenn du Markdown editest, dass wenn du bei einer Zeile zum Beispiel eine Pound, ein Hash davor machst, das ist dann eine Raute, ja. Genau, auf Deutsch heißt es eine Raute, dass es dann automatisch fett gemacht wird und ein bisschen größer zum Beispiel. Also nicht what you see is what you get, sondern das Zeichen wird immer noch angezeigt und wenn du es wegmachst, wird es wieder klein gemacht.
Mhm. Sondern das ist einfach
besseres Syntax-Highlighting.
Genau, also es ist halt Syntax-Highlighting in der Form, dass halt auch die Größe und das Font-Face quasi
verändert. Genau, und das ist nicht, Monospace bleibt.
Ja.
Wobei ich das finde ich bei IA Writer ganz lustig, weil die haben explizit benutzen die Monospace, weil die sagen, das soll so draftmäßig aussehen. Mhm. Ne? Und das fand ich ganz interessant. So, und die machen ja auch leichtes so Highlighting. Genau, aber ja, das wäre so ein zweites Ding. Aber im Prinzip ist es ein ganz einfaches Syncing-Dings. Mhm. Ja. Und genau, wenn ihr Chrome Web Apps benutzt, dann installiert es mal und macht nice Reviews und so.
Ja.
Und bei OnCloud arbeiten wir auch an einem Notes-App, was sehr ähnlich wie Lightwrite ist. Ganz simpel. Genau, und dann kann man es eben auch synken, das wird nämlich die Files einfach benutzen und das hast dann so ein Notes-Ordner und einfach Textdateien, also kannst du dann quasi auch in deinem Stack benutzen. So.
Könnte man dann theoretisch, wäre dann im Endeffekt noch eine Web-Applikation, mit der ich dann halt quasi auf den Web-Stack zugreifen kann.
Genau, das finde ich halt irgendwie wichtig, eine Web-App zu haben.
Ja, nee, das Ding ist halt, ist mir immer wieder aufgefallen, ich finde Web-Technologie super cool und ich entwickle persönlich auch viel lieber Web-Apps wie jetzt irgendwie Mobile oder so Sachen. Allerdings muss ich halt sagen, für meinen persönlichen Gebrauch ist, wenn ich Dinge wirklich oft benutze und sehr, sehr irgendwie sehr viel benutze, dann habe ich schon gerne eine native App. Weil irgendwie oft fehlt halt irgendwie Web-Applikation immer noch so der letzte Feinschliff oder ja, das
es
letzte.
Es fühlt sich alles
immer so.
Du weißt nie, ist es jetzt noch im Local Storage
und ja, so. Ja, und das fühlt sich tatsächlich.
Hast du ein bisschen Angst mit deinem Zeug dann?
Ja, eigentlich echt, ja, stimmt schon. Und es fühlt sich halt alles so ein bisschen so an, weil, wobei ich jetzt hier weiß, ich kann die Dateien versionieren, ich kann den Git packen, ich kann mit denen machen, was ich will und die leben auf meinem Computer. Und Dropbox ist halt schon etabliert genug und funktioniert bei mir schon über Jahre hinweg gut genug, dass ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen, dass
bis auf die paar Fails, die sie halt haben.
Ja gut, da kann ich mich drauf verlassen, dass die Synchronisation funktioniert. Das ist ja vor allem.
Ja.
Also ich meine, wenn jetzt mal Dropbox aufgemacht wird und da die paar Notizen, die ich da drin habe, irgendwie rausfallen, so what?
Wichtig ist, dass du halt selber hast, ne?
Ja, genau, aber wichtig ist es halt, dass ich die halt überall editieren kann und dass ich selber habe. Und ich glaube, Dropbox ist mittlerweile groß genug, dass die auch Security. Ja,
ich wundere mich, dass Dropbox eigentlich noch nicht sowas macht wie Online Notes Edit, also einfach Textdateien Editing.
Ja, genau. Das ist eigentlich der nächste logische Schritt. Mhm.
Ja. Also dafür gibt's ja eben genau diese Web-Apps, die eben einfach Dropbox JS benutzen.
Ja.
Und einfach, also ich hab's jetzt echt den Link irgendwie, ich weiß nicht, es gibt halt echt so eine App,
Ja, oder diese ganzen anderen komischen Apps, die wir
kaufen kannst. Weißt du, zur Not gibt es ja auch richtige Code-Editoren, gerade jetzt sowas für iOS zum Beispiel, wo du vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob es da was gibt, aber kann ich mir gut vorstellen, sowas, was die GitHub-API benutzt oder was vielleicht direkt selber Git supportet. Dass du quasi halt auch sagen könntest, okay, dann hostest du dein Zeug halt auf GitHub oder in deinem eigenen Git-Repository und du hast halt einen richtigen Code-Editor, den du da benutzt, aber im Endeffekt bleibt der Stack halt der gleiche, zu großen Teilen. Das Editieren kannst du größtenteils dann mit denselben Tools machen und nur der Sync-Mechanismus ist halt ein anderer. Das ist, finde ich halt das Schöne so. Aber wie gesagt, Web-Apps sind optional ganz cool zu haben, aber brauche ich persönlich nicht, weil ich habe immer entweder mein Telefon oder mein Notebook oder irgendwie beides dabei. Es gab, glaube ich, in den letzten Jahren keinen Fall, wo ich irgendwie ein Internet-Device benutzt hätte und irgendwas, was nicht mir gehört, benutzt hätte. Also ich habe da eher so Internet, also wenn es dann um Internetcafé und so Geschichten geht, habe ich dann eher so ein Problem, meine Passworte irgendwo in den fremden Computer einzutippen.
Ja, Two-Factor Authentication.
Ich habe jetzt das App gefunden, das heißt Writebox und das kann man mit Google Drive und Dropbox synken. Mhm. Ich pack mal den Link hier rein.
Gut, ich meine, das Google Drive-Zeug ist ja eigentlich genau das schon. Weil du
hast Google Drive selber ist ja eigentlich.
Aber da hast du ja kein Markdown. Das ist wiederum dann.
Dafür hast du aber echtes Markup quasi.
Ja, das ist WYSIWYG.
Ja, genau.
Ja, ja. Das macht's mir halt nicht einfacher, wenn ich jetzt meine Notizen in Google Docs hätte und würde die in unser Piratenpad reinkopieren, dann wär's halt wieder kaputt. Ja, ja. Ja.
Lösung der ganzen Probleme ist ja eigentlich Google Keep jetzt, ne?
Ja, klar.
Ich weiß nicht, ich kann ich alles.
Ich habe halt für Google Keep keinen Use Case. Ja. Doch, guck mal, du kannst Fotos machen. In Google Keep rein.
Ja, genau, Google Keep attackiert ja einfach frontal
hier, Evernote bam. Quasi. Ne?
Ja.
Das ist
ja.
Direkt vom letzten Mal live gemacht worden.
Also was man tatsächlich dazu sagen muss, mein Stack ist jetzt komplett nur auf Text ausgelegt. Damit kann ich jetzt keine Fotos oder sonst irgendwas synchronisieren.
Sehr gut.
Hier werden Fotos gemacht.
Hier, ich habe keine Fotos gemacht, ich habe Notizen gemacht. Ich habe einen Keep gemacht.
Ja,
genau. Das ist der Keep dann für zwei Jahre wahrscheinlich, wenn es dann wieder ausgeht.
Das ist wieder kaputt. Deswegen heißt es auch nicht Google Forever.
Nee. Nicht, dann wird es ja Google Forever Note heißen. Ja,
genau. Forever Note, Alter.
Forever? Forever, ever? Forever, ever? Forever, ja. Never.
Ja. Never, ever, forever.
Ja. Genau, also das ist ja kein Markdown. Also es ist halt ein bisschen nerdy, aber es ist eigentlich ja auch relativ etabliert schon, muss man sagen. Ne? GitHub benutzt es.
Ja,
schon fertig eigentlich.
Ja. Nee,
Dropbox halt auch.
Ja. Dropbox bietet Support dafür, Stack Overflow standardmäßig auch Markdown. Sehr viele Blogs, also Blog-Software oder Blog-Editoren unterstützen das.
Also, es gibt eigentlich fast keinen Grund mehr für so Haupt-Use-Cases HTML zu lernen, weil du
Markdown benutzt. Genau, wenn du jetzt nicht selber Layout schreiben willst für einen Webseiten-Template, sondern wenn du einfach nur Inhalte, also wirklich Content produzieren willst.
Inhalte mit Markup kombinieren.
Genau, und zur Not kannst du halt auch rohes HTML in Markdown reinwerfen, geht ja auch.
Ja.
Also das ist ja auch unterstützt. Deshalb sehe ich da auch keinen Grund mehr, weil es ist halt einfach besser lesbar und ich bin mittlerweile sogar dazu übergegangen, in E-Mails halt Markdown zu formatieren, um halt irgendwie mal Überschriften oder sonst was zu markieren.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Gibt's vielleicht so eine Browser-Extension, die einfach alles Markdown, was man sieht, direkt rendert sozusagen?
Es gibt ich weiß, dass es JavaScript-Bibliotheken gibt, die sowas können. Da ist es mit Sicherheit kein Problem, da eine Browser-Extension rauszumachen und den markierten Text in Markdown zu übersetzen. Ich hatte da warst du nicht da. Ich glaube, in der letzten Sendung hatte ich das gepickt. Fuck yeah, Markdown.
Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Stimmt.
Das ist
im Endeffekt das. Da habe ich mir das nämlich gedacht, als ich das angeguckt habe. Genau. Und das könntest du ja eigentlich live machen. Also genau umgekehrt.
Das musst du mal kurz gucken, wo der Ingo den schneiden muss.
Muss
dann auch so quasi so ein Split-View, dann hast du fremdkörperartig, aber live sozusagen.
Wenn ich dich anschaue, wenn da irgendwo Markdown-Syntax ist, dass es das direkt rendert. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine so wie im Prinzip die GitHub, die README automatisch rendert.
Also wie gesagt, es gibt da Bibliotheken für, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da Extensions für gibt. Habe ich allerdings noch nicht danach gesucht. Weil du meinst jetzt, in dem Fall zum Beispiel hier so unsere Shownotes markieren und dann...
Nee, nicht markieren, einfach direkt sehen so.
Also einfach unsere Shownotes, ja. wenn du in dem Textfeld Markdown hast und das den genau. direkt drin.
Einfach format. Das kann er ja auch in Etherpad machen, weil das ja nur CSS wäre. Mhm.
Das wäre tatsächlich eine Überlegung.
Ja.
Also
nur als...
Also ich glaube, technisch steht dem Ganzen nicht groß viel im Wege. Müsste man halt mal ausprobieren.
Ja, aber ob man das jetzt braucht, ist halt auch
die Frage. Also Chrome Extensions, ja. die API ist jetzt nicht so kompliziert. Könnte man sich mal angucken, wenn man mal ein, zwei Tage
Zeit hat. Ich habe mal gerade gesucht, aber...
Ansonsten so kannst du auch FreeSpunky-Skripte schreiben.
Ja,
oder
ja.
Dieses, stimmt. Wie heißt das? User-Scripts.
Ja. Oder irgendwie .js-Scripts gibt es ja
auch. Ja, User-Scripts sind quasi... .js.io. Also User-Scripts sind ja quasi einfach nur JavaScript, was am Anfang der Seite ausgeführt wird. Ja. Und du hast ein bisschen mehr Features, zum Beispiel hast du ein extra Cross-Site
Request-Forge.
Ja, forgest ja nichts, du machst es einfach.
Ja.
Du hast extra eine API dafür, dass
also du quasi darfst. Also nee, du meinst
Cross-Site
Request.
Cross-Origin Resource Sharing.
Genau das.
Ja.
Of course.
Of course.
Ja.
Of course. Don't you know anything about science?
So, ich glaube mit Notizen, wie macht ihr das? Felix hat hier jetzt irgendwie noch Task Warrior.
Achso, ja genau, ich habe das halt, weil wir gerade da oben über Task geredet haben, ich habe einen Task Warrior, also es ist so quasi so, wenn ich eine Shell starte, dann sind halt oben irgendwelche Tasks, die ich noch zu tun habe, aber so richtig hart, seitdem ich es, ja, also benutze ich es auch nicht mehr richtig.
Also was ich gesehen habe, ist, es gibt ja, das benutzt ja auch nur so einfache Textdateien im Hintergrund.
Genau.
Und es gibt scheinbar auch irgendwelche Mobile-Apps für Android und für iOS, die genau das gleiche Format auslesen können. Damit kannst du dann hier sagen, hier Task, hier abhaken. Das ist natürlich was ich mir halt auch schon überlegt hatte. So, weißt du, ich habe jetzt vielleicht eine To-Do-List in Markdown, dann habe ich da irgendwie eine Liste, die in Markdown formatiert ist. Warum habe ich keine Möglichkeit, eine Mobile-App zu haben, die einfach diese Liste nimmt und mir dann irgendwie die Möglichkeit gibt, das einzeln abzuhaken, sodass ich das halt nicht mehr im Text löschen muss.
Ja, also ich hatte, was ich noch hatte, war irgendwie so ein anderes Notizzeug, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Astrid oder sowas.
Ja, Astrid.
Aber das ist auch alles nicht
so. Astrid, richtig. Das ist dann auch so, das synkt dann mit Remember the Milk und so Geschichten.
Ja, das hat gerade mit diesem Google-Zeug gesynkt, weil da hast du ja auch diese Task-Dinger.
Ja.
Und die hat man dann auch nochmal in Google Reader, Google Mail drin. Hm. Aber
ja, wie gesagt, Task selbst war jetzt für mich nicht der primäre Zweck, sowas zu machen, sondern einfach, ich recherchiere Themen für meine Thesis, die ich gerade schreibe und ich habe da irgendwelche interessanten Links. Und bevor ich die dann irgendwo in den Social Bookmarking Service reinwerfe und danach wieder manuell rausfummeln muss, kann ich die halt an einem Ort einfach schon vorformatiert sammeln und dann später weiterverarbeiten.
Ich benutze halt für Tasks auch einfach Notes. Also ich meine, eine Task-List ist ja auch nichts anderes als einfach eine etwas anders behavende Notes-List.
Ja.
Deswegen finde ich, der Use-Case-Notes-App deckt auch Tasks eigentlich ab. So, wenn man jetzt nicht gerade
Wunderlist haben will. Oder so. Ja, Task ist vielleicht, wenn man es einfach machen will, dann will man das einmal anlegen und dann mit einem Klick weg. Ja. So, ich habe es jetzt erledigt und dann ist es weg. Ja. Und,
so, du willst nicht die Zeile löschen.
Man will nicht die Zeile löschen, weil das ist ja eigentlich mehr Aufwand, als jetzt irgendwie einen Checkbox anzuhaken oder sowas.
Ja.
Ja. Wie ist denn, soll man über dieses UI-Zeug noch reden? Oder wollen
also ich würde einfach mal sagen, so das nehmen wir halt als Picks oder so irgendwie. Also ich habe halt so gemerkt, dass ich irgendwie, oder es gibt halt viele, ich interessiere mich ja, ich bin ja eigentlich Designer und so und ich finde es ganz geil eigentlich, dass die offenen Designprozesse, dass diese ganzen Teams von Mozilla, GNOME, Ubuntu, WordPress, Wikimedia und so, dass die da alle ein bisschen offen drüber bloggen und ich habe einfach mal so eine Liste von Links gesammelt, wo eben die ganzen Blogs, also so Planets oder UX-Blogs da sind und einfach anschauen.
Haben so lustige und schöne Bilder.
Ja. Ja, das sind ein paar nette Sachen dabei. Okay. Willst du noch was dazu sagen oder soll man Lesefu weitermachen?
Eigentlich nicht, nee.
Also soll willst ich du auf irgendwas besonders hinweisen von dieser Gruppe von Dingen?
Also Mozilla UX-Blog finde ich halt echt geil, weil die ziemlich... Mozilla und Ubuntu Design-Blog lese ich halt sehr oft. Weil die schon echt auch ziemlich interessante Sachen machen. Viel User-Testing zum Beispiel, was sehr interessant ist. Und weil das einfach so die größten Companies sind. Die anderen sind auch teilweise so nur Design Pages oder so leicht Planets oder so, aber das sind
oder halt so einfach Blogs, wo es Designkategorien gibt.
Genau. Aber das sind schon echt dedizierte. Ja. Yo, wir haben eine UX Group, wir haben eine Design Group. Mhm. Und das sind eigentlich die beiden besten.
Ja, ist auch tatsächlich interessant, wie da Leute vorgehen. Also ich habe ja mal in einer Forschungsabteilung für Human-Computer Interaction gearbeitet, semesterlang als Hiwi. Und das ist schon interessant, was man da so mitbekommt. Tests machen und irgendwie so Eye-Tracking und irgendwie, irgendwie User-Tests und so weiter. Ja. Das ist schon ganz cool.
Ja, ich habe auch mal da irgendwie vor 2 Jahren, oder wann war das, kennt ihr Shotwell, diesen Foto-Editor von Ubuntu? Nee. Da habe ich mit der von Canonical haben wir so ein paar User-Tests gemacht und die haben wir dann auch alle veröffentlicht und so. Mhm. Und das war schon echt geil, halt zu sehen, einfach, ja, im Vergleich zu einer Firma zum Beispiel, wo man es halt alles, was weiß ich, du wertest es einfach aus und schickst es der Firma, da wird es alles geblockt, es wird in Issues konvertiert und so, und das finde ich halt echt interessant. Cool. Ja, machen wir Lesefu weiter.
Lesefu. Ich fange jetzt einfach mal an.
Fang einfach mal an.
Ganz kurz, Coffee and the Art of Customer Happiness. Ist ein ganz netter Blogpost, wo irgendwie so der Beruf eines Barista mit dem eines Softwareentwicklers verglichen wird und so um die Art und Weise, wie man halt seine Kunden glücklich machen kann und indem man irgendwie Goodies kostenlos gibt oder sie irgendwie anfixt oder ihnen einfach mal zuhört, was sie denn eigentlich haben wollen und so weiter. Und im Endeffekt, das Fazit ist, sind eh alles Nerds und die Leute, die halt ihren Job gern machen, die haben halt auch gerne glückliche Kunden.
Ja, aber wobei ich da, also den Artikel, muss ich sagen, den habe ich schon irgendwann mal
gelesen. Ist schon ein bisschen älter. Ja, schon,
2 Monate.
Und den fand ich auch ziemlich nice. Mhm. Und also so einer der wichtigen Punkte ist halt auch, er vergleicht es mit Metrics bei Webseiten und mit Continuous Deployment.
Genau.
Und mit so, der Barista probiert halt den Kaffee, bevor er dir den gibt, genau, zum Beispiel, oder die rösten irgendwie 1000 Kilo Bohnen, bis sie die beste Röstungsmethode haben oder so.
Ja, oder einfach so, sie rösten halt immer nur kleine Batches, bis sie irgendwie ein sinnvolles Ergebnis haben und dann machen sie größere
Sachen. Genau, so iterates, so wie
also das. Ich werde ja immer schief angeguckt, wenn ich vorher meine Wassertemperatur messe, bevor ich es über den Kaffee gieße. Aber man will halt dann auch irgendwie seine die Faktoren, die den Kaffeegeschmack irgendwie beeinflussen, irgendwie auch genau kennen. Und das ist halt im Endeffekt das, was man halt auch mit Apps macht, nämlich messen.
Genau. Was er halt auch sagt, dass man halt jeden Aspekt genau messen muss oder genau kontrollierbar hat und immer gleich, immer repeatable. Also er sagt einfach, das hört sich vielleicht erstmal langweilig an für einen Barista, wenn du halt immer versuchst, immer den gleichen Kaffee zu machen, ne? Aber das ist eben das Wichtige, dass er immer gut ist und immer so eben wie dein Kaffee ist.
Ja, der Unterschied.
Also und du dann aber bei jedem Mal quasi nur eine Variable vielleicht veränderst, damit du genau weißt, was
das ist. Das Ding ist nämlich, ich hatte mal den Fehler gemacht, ich habe mal meinen Mahlgrad bei den Bohnen und meine Wassertemperatur gleichzeitig variiert und dann war der Kaffee plötzlich unglaublich sauer und ich wusste nicht warum.
Ja, genau.
Und das ist halt dann
blöd. Dann musst du halt nochmal testen.
Ja,
also was halt ein Unterschied ist, das eine lässt sich irgendwie automatisieren und das andere ist halt so Hardware.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, zum Beispiel, ob jetzt, also der kann halt seinen eigenen Kaffee tasten, probieren, auf Deutsch. Aber da habe ich mir auch gedacht, Restaurants, wie machen die das eigentlich mit Feedback zum Beispiel? Ne? Also irgendwie wie bei einem Restaurant, da fragt halt der Kellner irgendwie immer, ja, wie hat's geschmeckt oder hat's gut geschmeckt?
Und dann sagt man, ja, gut, ne?
Ja, ne? Aber das sagen auch viele, ja, wenn was falsch war, dann muss man das echt sagen, ne? Weil sonst wissen die es ja nicht.
Ja.
Oder woran wissen die es halt, wenn jetzt die Soße scheiße war oder so.
Ja. Ne? Also und die das haben AB-Testing.
Ganz wichtig. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Machen die sowas wie AB-Testing und gucken die dann, wie viel aufgegessen wurde? Gucken die, wie viel.
Ja. Ich glaube, wir interpretieren da gerade zu viel rein, aber es wäre cool, wenn Restaurants sowas hätten. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es. Vielleicht gibt es so ein paar Spezialitäten-Restaurants, die vielleicht sowas haben, aber es wäre halt schon mal interessant, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt ein Gewürz mal irgendwie ein bisschen mehr Salz rein, ein bisschen weniger Salz rein und guck welches
von... Ich glaube, dafür hast du viel zu wenig Probes.
Ja.
Ich meine, wenn du ein Internet hast und so eine Website, dann hast du 1000 Millionen Requests pro Sekunde oder so.
Da kannst du dann halt auch einfach dein Userverhalten
besser... Ja gut, aber wie viele Leute in ein Restaurant kommen, ist ja schon nicht zu... Ja,
wie viel sind denn das denn am Tag?
Es kommt auf das Restaurant an.
Okay, auf ein normales.
Wenn du in einem Restaurant bist und alle Tische sind voll,
ja, dann sind
diese Leute für eine halbe Stunde ungefähr drin.
Ja, eine halbe Stunde.
Ist oder ein bisschen mehr vielleicht.
Ich würde sagen eine Stunde schon.
Ja, doch.
Also aber das sagst, ist so Mittagszeit.
Essen, ein bisschen was trinken, Kaffee danach noch, dann bist du locker eine Stunde.
Genau, und dann hast du irgendwie, sagen wir, du kriegst irgendwie viermal alle Tische voll, einfach jetzt mal geraten, und dann hast du irgendwie 50 Tische, dann sind es 200 mal 2, weil du immer 2 pro Tisch hast.
Jetzt Scheiße, ich hab das vergessen, ich hatte mal 400, so eine Metric.
Sind 400 Tag, dann bist du aber schon gut dabei, würde ich sagen.
Ja. Ich wusste mal so eine Metric von einem Konditor, wie viele Kuchen die am Tag verkaufen.
Ich glaube, das ist mehr, als man denkt.
Ja, es ist echt mehr, als man denkt. Ja. Und dann, also ich glaube, ich weiß es echt nicht mehr, aber da kann man noch irgendeine Art von, weiß nicht, irgendein Feedback oder...
Das Problem ist halt auch,
dass... Das Problem, ne? Wir gehen halt so mit diesem Software-Engineer.
Ja, die Sache ist halt auch, dass das Essen sehr individuell ist, und das ist auch, was er hier schreibt mit dem Kaffee, dass es eine sehr individuelle Sache ist, und dass das halt nicht immer gleich schmeckt.
Ja gut, aber du gehst jetzt zu einem Coffeehouse oder zu einem Barista, weil du magst, wie dieser Barista den Kaffee macht. Genauso wie du Web-App benutzt, weil du magst, wie diese Web-App gestaltet ist.
Aber es kann ja auch vielleicht sein, bei einer Web-App hast du vielleicht die Möglichkeit, dass die Web-App sich an dich anpasst, anhand deines also so wie du die Web-App benutzt.
Aber das gibt's noch nicht wirklich.
Es gibt, glaube ich, ein paar Ansätze, dass sowas halt dynamisch dann, oder dass du irgendwelche Widgets ausblenden
kannst. So Priority-Inbox
zum Beispiel. Ja, genau sowas. Und da ist es, glaube ich, im Vergleich jetzt halt auch so, dass vielleicht auch der Barista dann halt irgendwie, dadurch, dass du mit dem reden kannst, merkt der vielleicht auch, wie du deinen Kaffee eher magst.
Aber dann musst du halt Stammkunde sein.
Ja.
Oder werden. Ja. Ja. Das ist schon ein interessanter Vergleich. Also, ich fand den Artikel auch, als ich den gelesen habe, fand ich
ich finde, das ist ein interessanter Vergleich, aber der hinkt halt auch an ein paar
Stunden. Ja, natürlich. Ja.
Aber so sind halt Vergleiche.
Ja.
Aber es ist gut geschrieben, und ich mag Kaffee und Softwareentwicklung, und geht gut zusammen.
Ich habe hier einen WordPress-Blog, Licensing for Beginners, und der beschreibt halt so große Fragen, so warum, also wir hatten es gerade schon ein paar Mal, warum...
Der ist mir, glaube ich, letztens irgendwo auf Twitter entgegengefallen.
Warum sollte ich überhaupt mein Zeug lizenzieren? Was macht das für einen Sinn? Und warum sollte ich es nicht einfach Public Domain stellen? Und solche Sachen. Und dann beschreibt er kurz die großen... oder so so Gruppierungen einfach, was die bedeuten, und das ist relativ cool geschrieben und ist auch nicht so lang. Es ist halt auch irgendwie wieder, also ich finde diese Blogs ja schon komisch, die einfach irgendwie so ein Drittel von der kompletten Webseite so weiß lassen, aber es ist halt so.
Ist halt einfach zu lesen.
Guck dir das doch an, das sieht doch kaputt aus.
Ja, bei dir.
Das sieht auch so kaputt aus. Ich kann hier ranzoomen, gucken, ob es dann besser wird.
Nee. Ja, Font-Rendering ist einfach ein bisschen...
Doch, jetzt guck mal, jetzt sieht's gleich
viel besser. Das Lustige ist, also der Typ, der Nick kommt mir nämlich bekannt vor, weil der kenne ich irgendwie aus dem IRC, und zwar hat der an so einem Ding mitgearbeitet oder arbeitet so. Anon-Tune, habt ihr davon vielleicht gehört? Das war von Anonymous halt, oder ist so eine Initiative, halt so einen Music-Player zu machen, der eben keine Takedowns, bla bla, nicht, also not Spotify, not
RDO. Okay, not Spotify.
Also nur so als Randnote irgendwie.
Und das basiert dann hoffentlich auf dem BitTorrent-Zeug.
Ja, weiß ich nicht. Also es war so ähnlich, ich habe den halt mit den Utify-Typen, diesem Player, der quasi YouTube und Soundcloud Lieder abspielen kann, mit dem habe ich den irgendwie connected, und ich weiß jetzt aber nicht genau, ob der da noch dran arbeitet.
Ja, das ist immer so das Ding, irgendwann hat man halt auch keine Lust mehr oder irgendwie gerade
zu viele coole Dinge.
Ja, oder jemand winkt gerade mit Geld, wenn man was anderes macht, ist ja dann auch immer so eine Sache. Ja.
Jo.
Okay.
Mimi,
nur ich heute. Okay.
Jo.
Weinheit.
Also das ist so ein bisschen ein mehrstufiges Mimimi, das sollte eigentlich ein Rant gegen
Multilevel Mimimi.
Ja, Multilevel Mimimi. Also das sollte eigentlich zu Beginn ein Rant gegen die Packstation werden, dass die unfähig sind. Dann hat sich herausgestellt, dass ich selber schuld bin, und jetzt ist eigentlich ein Mimimi gegen SMS.
Gegen SMS.
Hart. Ja. Also die ein bisschen ausführlichere Geschichte ist, ich habe mir ein Paket in die Packstation bestellt, hatte ich schon lange nicht mehr. Darum habe ich so dieses ganze Ämtern-Gedöns, was die letztes Jahr im Oktober eingeführt haben, gar nicht mehr mitbekommen.
Aber ich will das auch nicht, ich will, dass es weggeht. Das ist echt super
cancel. Also vorher war es so, man hat da so eine Packstationkarte, die steckt man rein, hat eine PIN eingegeben, da hat man sein Paket bekommen, ist denkbar unsicher. Darum schicken die einem jetzt eine TAN per SMS und die muss man dann eingeben. Das Lustige ist, ich habe da irgendwie mal ein Paket bekommen, habe eine E-Mail bekommen, hey, dein Paket ist in der Packstation. Du kannst es mit der TAN abholen. Ich habe aber nie eine SMS erhalten. Dann haben die da irgendwie extra eine E-Mail-Adresse für solche Fälle eingerichtet, wo du irgendwie
info@packstation.
info@paket.de.
Die sind alle, das kommt alles bei dem gleichen Typen raus. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Pass auf, das geht ja noch weiter. Dann habe ich da eine Mail hingeschrieben, habe dann irgendwie so 2 Tage nichts gehört. Okay, da habe ich gedacht, Social Media to the Rescue. Hab die auf Twitter genervt, die haben mir tatsächlich geantwortet und da haben sie gemeint, ja, schick doch da mal nochmal die Mail an unsere Twitter@dhl-irgendwas.com Adresse. Habe ich gedacht, ja okay, mach ich halt mal. Und dann kam irgendwie nix und dann plötzlich hat mich da einer angerufen und hat gemeint, ja, wir haben mit ihnen hier auf Twitter geredet, wir gucken jetzt gerade mal und irgendwie sind unsere SMS rausgegangen und sonst irgendwas und dann hat er nochmal mit dem Kollegen gelabert und dann fragt er mich plötzlich, haben Sie denn eine Multisim? Da sage ich, ja. Und dann ist mir eingefallen, ups, ich hab die SIM-Karte von meinem iPhone, als ich mein iPhone 5 bekommen habe, habe ich eine andere SIM-Karte reingemacht. Die war nicht die primäre SIM, tatsächlich ist es so, wenn man irgendwie komische Multisims hat, dann kommen die SMS nur auf der primären SIM an. Und dann habe ich die primäre SIM umgestellt und dann kam plötzlich SMS an. Lustigerweise kamen da irgendwie 3 SMS an. Hier, ihre neue M-TAN war jedes Mal die gleiche. Also ich glaube, die generieren die dann auch nicht neu. Das ist dann immer.
Also ich kann, gut vorstellen, wie es funktioniert. Nämlich, du hast ja vorher diese TAN gehabt, oder deine Nummer halt gehabt, ja. Und die, wenn du jetzt ein Paket in eine Packstation bekommst, dann kriegst du einfach quasi über ihr Zurücksetzesystem eine neue Nummer gesetzt und die schicken sie dir einfach zu.
Die neue PIN.
Neue PIN, genau.
Ah, das kann natürlich sein.
Und die ist dann da fest drin, bis du dein blödes Paket abholst.
Ja. Das ist wahrscheinlich so der Hack, den die da
irgendwie... Das ist garantiert das, was sie gemacht haben, weil das kam zu schnell, als dass sie sich da wirklich Gedanken haben machen können.
Also ich muss sagen, ich wäre erstaunt, dass die sich tatsächlich drum gekümmert haben und irgendwie aktiv irgendwie versucht haben, mit mir an dem Problem zu arbeiten.
Das ist blöd halt, wenn das Paket zurückgeht.
Ja, nee, das war noch nicht zu spät, das hole ich jetzt gleich.
Ja, yeah, genau.
Blöd sonst. Ja, ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Also das Lustige ist, ich habe irgendwie für Monate war ich nicht in der Lage, SMS zu empfangen und ich habe es nicht gemerkt. Also ich benutze halt keine SMS und mir schickt keiner SMS und deshalb hat es mich eigentlich
kein
auch nicht
interessiert. Schwein ruft mich an.
Ja. Nee, ich krieg halt alles über IP halt. Aber ja.
Ja, dann ist ja nicht so schlimm, außer jetzt.
Ja. Nee, ist halt blöd, irgendwie Multisim und SMS ist irgendwie rumgeflogen. Also ich verstehe auch nicht, warum die das nicht so routen können, dass es irgendwie auf allen Sims gleichzeitig rauskommt. Ich meine, das tut doch keinem weh.
Ja. Ich glaube, weil die Software,
die konzentrieren sich halt jetzt einfach mal,
die wollen halt auch
ihr Core Value irgendwie Leute zu
nerven. Leute auszunehmen mit Data Caps auf Festnetz.
Ja, und mit diesem anderen komischen Not-SMS.
Ja.
Was wir letztes Mal hatten.
Also, du meinst,
wie ist denn das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Die E-Mail.
Das hatte auch so einen komischen Web 2.0 Namen.
Ja, ja, ich weiß.
Spleefy oder sowas.
Ich weiß das nicht. Das hieß anders.
Irgendwas.
Sowas. Ich such's mal raus.
Letzte Sendung einfach schauen.
Ja.
Genau. Jedenfalls.
Ich glaube, Join hieß es.
Genau, Join. Genau. Und dann voll so J-O-Y oder sowas. Yeah. So Join. So
Web 2.0.io.
Ja, nee, das ist join.telekom.de oder so.
Das ist join.telekom.
Ach, Join, weil das ja auch ein Joy ist und so.
Ja, genau, weil es so viel Spaß ist, den Scheiß für Telekom SMS zu bezahlen.
Ja, das ist so viel Spaß.
Jedenfalls, genau, darüber haben wir geredet.
Fett.
Anyways.
Picks.
Ja.
Soll ich wieder anfangen?
Ja.
Ach, da fange ich wieder an. Das ist ganz
Hast kurz. Du dein iPhone gesucht? Dann hätte gesagt, ja, das ist unter dem Schreibtisch oder so.
Andere
Use Case. Das ist schon sehr cool.
Hier ist es ja. Meine Freundin hat ihr iPhone verloren. Also nicht verloren, sondern in der Wohnung verloren. Und die hat es immer so eingestellt, dass es irgendwie lautlos ist, und wenn es lautlos ist, dann vibriert es auch nicht. Das heißt, man konnte es nicht mal anrufen und dann gucken, wo es ist, und wir wollten irgendwie los. Und dann habe ich hab ich irgendwie gesagt, hier, iCloud.com, log dich mal mit deiner Apple-ID ein. Und das Coole ist, du kannst damit Find My iPhone.
Hat es dann so gesagt, ist unter im Schrank.
Nee, so ähnlich.
Nimm deine Hosen.
Nee, so ähnlich. Man kann da ja sagen,
in deiner linken Hose.
Hier, such mir mal.
Pass auf, da sind Schlüssel daneben, nicht zerkratzen.
Ja. Sonst verlierst du 30 Euro an Wert.
Ja.
Das ist auch wichtig. das ist tatsächlich ein bisschen weniger technisch aufwendig, wie ihr das gerade beschreibt. Also man kann irgendwie sagen, jetzt hier, such mal das Telefon.
Und in deinem
oh. Oh Mann.
Oh nein.
Jetzt kommt es schon wieder.
Bitte.
Ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Man kann auf den Knopf drücken und das Telefon, egal ob es lautlos ist, ob es vibriert oder sonst was, man kann auf den Knopf drücken und das Telefon fängt an, Geräusche zu machen.
Geht das auch mit einem iPod oder nur iPhone?
Schon
ja mit dem iPod.
Wenn er
halt WLAN
auf. Wenn er Internet hat, wahrscheinlich.
Das ist halt das Doofe. Ich habe meinen halt auch immer auf Airplane-Mode. Das heißt, wenn ich das verliere, bin ich verkackt.
Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob es beim iPod funktioniert, weil der halt auch kein GPS hat. Oder hat er GPS?
Das weiß
der
ich
hat halt
nicht.
So, der kann doch dieses Wi-Fi.
WLAN halt.
Ja, WLAN.
Man kann halt ungefähr, ich weiß jetzt, ob ich es hier verloren habe oder zu Hause, aber.
Ja. Das fand ich dann super praktisch. Also man sieht, ist die richtige Adresse, er liegt also noch, das Telefon liegt noch daheim. Das Lustige war, wir haben es dann irgendwie bei ihrer Mitbewohnerin in der Handtasche, die vor lauter Verplantheit das aus Versehen eingepackt hat.
Oh.
Nee, das war ein
Esel. Ja, ja.
Man kann ja auch, was man ja auch machen kann, ich glaube nur mit MacBooks oder mit Webcam. Devices, halt dieses Remote.
Find my Mac.
Remote
back Picture Taking.
Back to my Mac, ja, du kannst dann noch die
Webcam. Und Remote Wipe und bla. Und,
ja. Remote Wipe geht beim iPhone, das weiß ich nicht, glaube nicht, dass es beim Mac geht, außer du hast Hardware-Krypto an. Festplatten-Krypto. Aber das Filesystem beim iPhone ist ja eh schon verschlüsselt und dann kannst du einfach remote den Key wipen und dann ist es weg.
Ja.
Okay.
Fair.
Also nächstes
ganz cooles Feature.
Also was ich halt ganz geil finde, WebRTC, da redet ja jetzt gerade jeder drüber, Web Real-Time Communication, also dieses offene Web-Protokoll-Dings. Und es gibt halt so eine geile Demo, Conversat.io. Und da geht man auf Conversat.io/Binärgewitter, also mit AI. Und da ist im Prinzip ein Google Hangouts-Ding. So, und da kann man mit bis zu 6 Leuten, ich glaube, das spezifisch ist nicht Open Source, also diese Seite, aber ist der drin? Du kannst da Luna lernen.
Das ist nicht das
Richtige. Du musst halt launen.
Ich habe noch 3% Akku, das ist gerade schwierig.
Ja, ich auch. Aber wenn du Chrome hast, geh mal kurz rein.
Wo muss ich jetzt was drücken?
Du musst halt, also in latest Chrome ist es halt automatisch enabled und bei dir ist es
Launching soon.
An API, that's important. Ah, nee. Welche Version von Firefox hast du? Oder hast du Chrome?
Achso, ich mache jetzt mal Allow.
Ja, mach mal Allow, genau.
Macht meine Kamera an.
Conversatio.
Ja, mach Allow.
Hello.
Ja.
Also ich sehe jetzt mich selbst gerade in diesem kleinen Fenster, aber
jetzt.
Hallo Felix.
Internet. Ich sehe nur.
Warte mal. Hallo.
Ich will jetzt wieder das Raumschiff haben. Vielleicht ist es langweilig.
Ich sehe Felix.
Ihr könnt hier in Conversatio gehen, da könnt ihr uns mal sehen, oder? Wollen wir es mal in die Interwebs posten? So. Anyways.
Ja, das ist cool.
Computer ist jetzt
tatsächlich cool. Also den Jan sieht man gerade nicht.
Ja, weil meins ist abgekrebelt. Aber ja. Aber ich habe es schon mal mit 3 Leuten so benutzt und Sound und Dings ist funktioniert
kaputt,
halt alles.
Das ist kaputt gegangen.
Also ich bin gerade auch wieder rausgegangen, weil ich muss Akku sparen.
Ja,
du hast doch ein Mac, das heißt, es hält für immer oder so.
Nee.
Ja, aber ja, es ist halt.
Ich habe vorhin versucht, dieses komische 3D-Spiel zu spielen.
Na und? Es ist doch noch, ist doch kein Flash gewesen, was hast du?
Aber es ist im Prinzip eine web-based Skype-Hangout-Alternative.
Not Skype quasi.
Mit offenem Standard, not Skype.
Ja, cool. Ja, das ist halt auch cool, du kannst es auch einfach ansurfen und du musst halt nichts installieren.
Genau, du musst nichts installieren, du kannst es, also es funktioniert auf Chrome latest und Firefox leider momentan nur nightly, aber der wird ja in 2 Wochen oder so.
Klar, morgen quasi, morgen, wenn er wieder +1 hat in seiner Number.
Ja, das ist quasi morgen. Und dann, genau, wahrscheinlich auch auf Mobile und so, ne, ist halt, das voll wird schon gut. Ziemlich scharf. Also das ist ja
auch mit Firefox. Ich kann immer hier auf Conversatio gehen.
Genau.
Conversatio hat sich auch wie so ein Bösewicht an. Conversatio. Mustachio.
Genau. Conversatio, der redet dich dann zu Tode.
Der verwickelt dich in eine Konversation und hört nicht mehr auf und dann kommst du nicht mehr weg und kannst keine bösen Sachen mehr tun. Ja.
Satio.
So, ich glaube jetzt was, also du musst mir, ihr müsst mir jetzt sagen, wenn ich dran bin.
Infinite Jukebox haben wir jetzt.
Machen Achso, ja, nee, Infinite Jukebox, das ist ein cooles, das ist ein cooles Projekt und zwar vom, ich glaube vom MIT sogar. Und die haben so Music Hack Day und dort haben die quasi verschiedene Projekte mit Musik irgendwie Dinge tun. Das funktioniert auch wieder nur im Chrome for some reason. Jedenfalls die Idee ist halt von Infinite Jukebox, du nimmst ein Lied und dein Lieblingslied und du kannst davon nicht genug bekommen und du willst es die ganze Zeit hören und der macht dann quasi mit Algorithmen und Magic macht er dann so einen Graphen und das Lied wird dann unendlich lang einfach.
Aber es wird immer variiert.
Ja, ja, genau. Und es ist immer anders. Und das ist sehr cool eigentlich.
Das ist okay, das ist richtig geil.
Du musst mein Chrome benutzen.
Das habe ich mir nämlich letztens gerade bei dem Lied gedacht, so ein Song, der halt nur 2 Minuten lang ist.
Ja, genau.
Das ging vor ein paar Monaten mal auch über Twitter. Und genau, da, hier
zum Beispiel Gangnam Style.
Und ja, genau, gerade halt wollte ich sagen, zu der Zeit, als Gangnam Style so ganz groß war, haben die Leute dann in Massen so Infinite Gangnam Style rumgeschickt.
Infinite Gangnam
Style. Das ist so wie diese 10 Stunden YouTube-Videos mit na, 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 na,
na, na, nee, besser.
Aber besser, genau.
Besser, aber besser.
Weil das ist nicht so nur Loop, wie, nicht nur Infinite Loop, sondern
so wie 10 Stunden Nyan Cat plus cool.
Und das ist variiert.
Ja, wobei bei Nyan Cat gibt es halt nicht allzu viel Variation.
Ja, richtig,
das ist ganz halt ein bisschen. Ja.
Also
Fett, kannst, ja, das ist geil. Und
das Coole ist halt, wenn ihr quasi das fällt unter irgendwie Fair Use, das heißt, du kannst dir alles dann anhören für immer.
Das ist cool.
Alle Lieder, glaube ich. Also ich bete mir einfach ein, dass es darunter fällt, weil die sehr variiert sind.
Mhm.
Ja. Und dann kannst du Harder, Better, Faster, Stronger.
Oh ja, das ist, also so Daft Punk ist ja natürlich schon ja, so ein Kandidat für Sachen, die man ewig hören kann. So.
Ja. Sehr gut.
Sehr gut. Also ich finde es sehr cool.
Das ist ja auch quasi ein Mashup wieder. Wenn ihr jetzt sagen könntest, zum Beispiel, hier packt das
Holle. Everything is a Remix.
Packt das totale, packt das totale Alive 2007 Album da rein. Und dann macht es dir quasi immer so Mashups. Von dem ganzen Album, ja.
Fuck yeah, wollen wir mal fucking
Alive. So Daft Punk Remix bei Daft Punk Remix bei Infinite Jukebox.
Ja, awesome. Fuck yeah. Dann machen wir es mal einfach mal. Upload your own MP3. Das ist cool.
Ja, hast du das Ganze?
Ja, garantiert, oder?
Also es gibt's als YouTube-Dings. Oder nee, ach nee, das war, na egal.
Oh, das ist ja lustig. In meiner Chrome-Bar wird jetzt oben angezeigt, welche Apps denn gerade hier
Audio genau, und Video Kamera capturen. Ja, das ist halt voll geil. Das wird bei Firefox auch angezeigt.
Cool.
Ja. Und was Chrome auch machen will, ist, glaube ich, ein Play-Dings im Tab anzeigen. Also so ungefähr, wie was Soundcloud schon macht mit diesem Unicode-Icon. Mhm. Als erstes Zeichen im Titel, so ein Play-Icon. Das wollen sie halt standardmäßig.
Hat das nicht YouTube auch mal gemacht?
Also nicht mehr anscheinend.
Mhm. Aber sowas ist halt auf jeden Fall sinnvoll, weil wenn du einen Browser aufmachst und irgendwas macht Lärm, dann willst du wissen, welches Tab gerade Lärm macht.
Genau, und das Problem, glaube ich, was sie bisher hatten, warum sie es nicht machen konnten, ist, dass Flash anscheinend nur eine Instanz launcht. Also das heißt, du kannst bei 10 Flash-Tabs nicht sagen, welcher von denen Music
und jetzt geht's schon.
Und jetzt geht's halt mit dem Sandboxing oder was weiß ich.
Magic.
Fucking Magic.
Voll geil. Und dann ist cool. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr gut.
Okay.
So, weiter.
Monosnap.
Genau, dadurch, dass ich... Ich habe wieder Strom.
Okay.
Dadurch, dass ich ja jetzt Evernote abgesägt habe, ist bei mir natürlich auch Skitch weggefallen, was auch so ein Evernote-Dienst war. Im Endeffekt habe ich einfach so öfters den Fall, ich muss gerade mal schnell von der Webseite oder von irgendwelchen Sachen einen Screenshot machen und den per URL in den Chat werfen.
Skitch benutzt nur Evernote?
Skitch brauchst du ein Evernote Login, glaube ich, mittlerweile. Krass. Das war früher, war das dann ein eigener Account und so, aber
Die haben es einfach gekauft.
Ja, oder? Die haben es gekauft und haben es jetzt zu dem eigenen Produkt gemacht und im Endeffekt haben die irgendwie ständig Updates gebracht und du musstest bei jedem Update dein Passwort neu eintragen und jetzt ist Version 2.0 rausgekommen, das ist alles Krebs. Ja. Sieht alles irgendwie komisch aus und irgendwie mag ich es nicht mehr. Und
du magst auch kein Evernote mehr, deswegen macht's ja Sinn.
Ja, genau, ich mag auch kein Evernote mehr und deshalb bin ich auf Monosnap gestoßen, was eigentlich ganz cool ist, weil das ist so eine relativ schicke App, mit der du irgendwie Tastatur Shortcut kannst Screenshots machen, kannst ein bisschen annotieren, irgendwo Pfeil reinmachen, irgendwas reinschreiben. Mit anderem Shortcut kannst du dann Sachen ins Internet hochladen. Das Interessante ist, die bieten dir einen Webservice an, wo du das Zeug hochlädst und wo du dann gleich eine URL zurückbekommst und deine Bilder verwalten kannst. aber du kannst es auch auf einen FTP-Server und auf einen SFTP-Server und ich glaube WebDAV sogar, auf deinen eigenen Accounts, und dann gibst du quasi in deiner Config eine Base-URL an und dann kopiert er auch die URL gleich ins Clipboard. Das heißt, du kannst es komplett auf deinem eigenen Server betreiben und das Ding ist kostenlos. Also das ist ganz cool eigentlich.
Gibt's auch als Chrome-App, also kannst du auch...
Geht gar nicht anders, oder?
Desktop. Das ist eine Desktop-App. Das gibt's als Chrome-Extension, das gibt's für das iPhone, iPad und Windows. Also Linux jetzt nicht, aber also und für Mac natürlich auch im Mac-App-Store.
Other Platforms. Ach so, okay, das kann jetzt verstehe ich.
Für iOS habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, da gibt es auch, aber da brauche ich sowas nicht so besonders oft. Aber ist schon cool. Also finde ich, es funktioniert gut genug für mich jetzt gerade. Und genau, also ich habe gerade mal geguckt, so als Sync-Back oder als Hochlad-Backend geht Monosnap selber, der ein Webservice, SFTP, FTP und WebDAV. Und ist nett. Also wenn man das irgendwie auf Windows oder Mac oder irgendwie im Chrome-Browser, also Browse geht halt nur dann Screenshots von Webseiten,
ist vielleicht auch... Hooray for Open Standards einfach. Das ist richtig nice.
Das ist cool.
Finde ich gut.
Genau. Jan ist, glaube ich,
okay, wieder dran. Ja, genau. Mayo. Ja, also es war ja jetzt gerade wieder
Mayo.
Y Combinator Winter Badge, und es war gerade Demo Day vorgestern oder so. Und eine der geilsten Sachen da ist einfach so eine, also es heißt Mayo, es ist so eine, wie sagt man, Gesture Control auf Deutsch.
Gestenkontrolle.
Ja, es hört sich falsch an. Ja. Na, egal. Jedenfalls so eine Firma, die...
Du fuchtelst mit deinen Händen rum und dann passiert...
Genau, Gestenerkennung. Gestenerkennung. Thalmic Labs heißen die. Die haben halt bei Y Combinator mitgemacht und die haben so ein Gerät, das heißt Mayo. Ist im Prinzip so ein Armband. Also es sieht aus wie diese Armbänder, die sich halt so flexibel, ne, diese Schmuckarmbänder, die sich halt so flexibel, also das ist One Size so. Und das packst du an deinen, ich glaube an deinen Unterarm oder so, beim Ellbogen irgendwie.
Ja.
Ah, nee, genau, Unterarm. Und es kann auch so deine Muskeln sensen, so Electrical Activity und so.
Genau, also das heißt, es erkennt quasi auch, wenn du deine Finger bewegst, und wenn du irgendwo hinzeigst, und du kannst dem quasi dann Gesten beibringen, um Sachen zu steuern.
Ja. Die haben eine API auch. Es kostet $150 nur das Ding. Also, das finde ich schon ziemlich günstig eigentlich.
Ja.
Und da gibt's auch ein Video, und du kannst halt so, was weiß ich, einen Quadcopter damit steuern, einfach mit deinem Arm, und es ist halt so wie Kinect, aber ohne fucking Kamera und externes Device, sondern mit nur einem Armband. Das ist krass.
Also man kann sich da halt irgendwie alle Arten von Spiele oder sonst, also von Spielen oder sonst irgendwelchen Dingen vorstellen. Das könnte interessant sein.
Auch so, ich meine, auch mal zum Beispiel, sagen wir, du hast halt keine Hand mehr, ne? Hast halt einfach nur noch das Armband, könnte theoretisch halt deine Muskeln sensen. So, das könnte auch für so Disability-Sachen irgendwie ganz nice sein.
Ja, prinzipiell. Könnte funktionieren, ja.
Prinzipiell, ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall ganz schön nice, und das ist halt aus YC Winter Badge.
Okay, cool.
Ja, du bist dran.
Ich hab A2, The Sequel. Das ist einfach ein...
ist das sowas wie Java, The Movie?
Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls sehr cool. Das ist quasi Erlang, The Movie war halt so eins, wo sie Erlang vorstellen, also super boring.
Ja, und du siehst halt irgendwie Joe Armstrong, wie er irgendwie vor 30 Jahren bestimmt dran sitzt und irgendwie Erlang erzählt, und dann schalten sie irgendwie den Super-Hipster dazu.
Das ist einfach voll viel Gewinn und super, super lustig einfach. Und das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Es geht um... OTP, also so wie früher Erlang hieß.
Die Open Telekom Plattform.
Genau, und ist dann halt, damit es cool und hip ist, ist dann Outlaw Techno Psycho Bitch Programming for Badass Motherfuckers, und sehr cool.
Ja, auf jeden Fall halt anschauen. So ein bisschen
lustig.
Lustig, ja.
Ja. Aber es stimmt alles.
Deswegen. Oder pickt jemand sein eigenes Projekt?
Ja, dann pickt es doch mal.
Oh, nee, das ist noch gar nicht so weit.
Kannst direkt auf Kickstarter dann stellen. Nee,
Kickstarter, ja, genau. Nee, also erstmal was anderes, und zwar Blog, also ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, aber Elysia, glaube ich, oder Elysia, ist so ein nicer Blog, den ich seit einiger Zeit, es ist einer der wenigen Blogs, die ich halt noch in meinem RSS-Reader habe, weil der konstant einfach guten Kram schreibt. Also es ist so, also Titel ist halt irgendwie Links und Artikel über Technologie, Design und Soziologie. Also es ist ungefähr so wie, also es ist so ein bisschen für die Audience, die auch Hacker News lesen würde,
noch ein bisschen mehr Soziologie gefokust und vielleicht ein bisschen mehr Design. Aber es ist echt super gut, gute Artikelmenge, nicht zu viel, sehr kurz immer. Und es ist geil, weil er immer eigentlich andere Artikel quotet. Also so ähnlich wie wenn ihr Ignore the Code zum Beispiel kennt. IgnoreTheCode.net, auch ein anderer Tipp eigentlich. Immer kurz und auch andere Artikel gequotet. Ist sehr gut.
Sehr gut.
Ja, du bist wieder dran.
Oh, habe ich schon wieder. Habe ich noch was anderes.
Ja, wobei das wieder dieser dumme Scheiß.
Fork my dongle. Das ist quasi einfach ein T-Shirt, was sich über diesen ganzen Dongle-Gate und Shit lustig macht. Und das ist cool, weil es halt von einer Organisation kommt, die heißt Girl to Code. Und das ist quasi eins, die sich dann halt einsetzen für mehr Mädchen in Tech. Und das ist halt cool und lustig.
Ja.
So, das war's auch schon von meinen Dingsies.
Jo, jetzt das eigene Projekt.
Ja genau. Also mal shameless Self-Sachen. Und zwar, also ich bin ja irgendwie viel unterwegs und auch irgendwie mach, also auch so ähnlich wie Couchsurfing eigentlich was und bin halt bei Freunden und bla bla. Und mir ist halt aufgefallen, Couchsurfing ist halt eigentlich scheiße. So, ich hänge eigentlich viel lieber mit Kollegen oder mit Leuten, mit denen ich irgendwie zusammen hacke ab. Und deswegen habe ich jetzt auf Basis von GitHub im Prinzip, so wie wir eben hatten, Dropbox, soziales Netzwerk irgendwie, habe ich quasi ein soziales Netzwerk gestartet, was da HackerCouch heißt. Das ist auf meinem GitHub-Account. Und das ist einfach ein Repo mit einem README, wo drin steht, wo drin steht entweder Crash My Couch und dann ist meine Couch-Info. Ich habe gerade noch eine bis nächste Woche, wenn ihr in Stuttgart seid. Dann könnt ihr meine Couch crashen. Und eine zweite Sektion, have me crash your couch. Also wenn ihr irgendwie auf Konferenzen kurz seid oder irgendwie ein paar Tage in einer anderen Stadt, dann kann man das da reinschreiben. Und die Anfragen und Invites laufen über GitHub Issues. Also ich habe zum Beispiel eine Invite von einem Typen aus Chicago gekriegt und habe einen Request gestellt an einen in Lissabon, was leider nicht klappt, weil er da gerade in Frankreich ist, aber egal. Aber es funktioniert auf jeden Fall quasi. Es gibt schon irgendwie 20 Leute haben das geforkt und ihre Info reingepackt und halt irgendwie in so random Orten. Und ich kenne die Leute überhaupt nicht. Die kennen vielleicht Projekte, an denen man arbeitet, aber es ist voll lustig. Und habe halt auch schon Feedback, also quasi Couch, wie nennt man das? Ja, Couch-Feedback, also so ein Review bekommen von einem, der letztens da war. Und ja, wenn ihr irgendwie Bock darauf habt, dann forkt einfach das Repo und packt eure Couch da rein. Weil das ist eigentlich echt geil und
nerdy. Wie wird das dann zusammen gedingst?
Das kannst du auf den Network Graph halt gucken. Oder du kannst suchen nach...
Aber du kannst nicht quasi alle durchsuchen, wo du jetzt quasi jemanden hast.
Doch, kannst du. Das ist momentan der Link. Mach mal Make Search Work in Forks. Das ist nämlich der Pull Request, der das fixt. Und da... Ja, genau, klick einfach mal da. Du musst nämlich einfach suchen, ne, und kopier mal diese URL.
Diese hier?
Ja.
Okay.
Also, es muss halt Fork auf True gesetzt werden, aus irgendeinem Grund, weil GitHub
Search okay, ein bisschen scheiße. Du gehst dann einfach auf GitHub Search und
ja, suchst. Genau.
Okay.
Such einfach mal nach Hacker Couch und dann mach mal das Berlin weg.
Okay, ist klar.
Das ist ja und jetzt siehst du im Prinzip alle Hacker Couch-Repos. Also vielleicht sind auch noch mehr da, weil die Search ein bisschen kribbelig ist, aber...
Ja, die Search ist halt schon...
Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, HackerCouch, mach mal Lisbon zum Beispiel. Und dann sollte nur das eine, genau, von dem Typen, der es halt in Lisbon hat. Und wenn du jetzt irgendwo hinfährst, nach, keine Ahnung, Berlin oder so, dann gibst du halt die Stadt ein und dann kannst du sehen, hier, zack. Weil der das README halt automatisch durchsucht. Ja. Und das ist halt so ein nerdy Kram ein bisschen, ja. Und wenn ihr Hacker seid und eine Couch habt, dann forkt das mal.
Fork mal dunkel.
Und packt eure Couch da rein.
Yay.
Finde ich ja interessant. Einfach mal so hart das zu nehmen, was da ist.
Ja.
Sehr cool.
Ich wollte halt auch erst so eine eigene Website machen oder so, ne?
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, hey, eigentlich, ne, ist ja GitHub schon unser Social Network.
Ja.
Ne? Und ja.
Wäre halt cool, wenn es dann quasi, wenn du eine andere GitHub-Page hast quasi, was dann die Suche durch GitHub übernimmt für dich und dann auch direkt die Sachen irgendwie...
Könnte man ja, ja. Ich habe ja jetzt noch keine GitHub-Page extra gemacht, aber die da könnte man direkt eigentlich das machen.
Du kannst dann auch den
GitHub API
direkt oder so.
Genau,
scrapen einfach.
Und man kann es auch, man könnte es ja auch rendern irgendwie. Also man könnte diese Daten nehmen und dann, ja.
Ja. Weil dann musst du nicht fork true dazu schreiben,
ja,
quasi,
ja.
Sondern dann hast du quasi eine Webseite, die dir irgendwie dein GitHub durchsucht.
Ja, aber momentan ist es halt ganz, ganz easy, ne? So, ich habe das in 10 Minuten, eine halbe Stunde gemacht irgendwie und es ist halt nice, funktioniert einfach.
Sehr cool.
Ja, ich habe bis heute quasi einen Vim-Plugin benutzt, das nennt sich SnipMate. Das hat mir Felix vor einer Weile mal empfohlen. Ich weiß nicht, ob mir das in der Sendung schon mal irgendwann angesprochen hat. Das ist im Endeffekt so ein Vim-Plugin, damit kannst du Snippets definieren und dann zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel JavaScript-Code und ich tippe dann irgendwie vor ein und dann drücke ich Tab und dann expandet er mir die komplette Syntax und ich kann dann quasi so durchtappen und dann halt im Endeffekt so den For-Counter, eine Variable nennen, durchgehen und dann halt mit im Endeffekt, indem du Tab springst, alle Sachen, die du manuell dann noch editieren willst, so durchspringen.
Ja.
Dafür habe ich dann irgendwie Markdown-Syntax gesucht, weil ich hätte ja auch eigentlich gerne so ein bisschen Syntax-Unterstützung für Markdown-Editieren, gerade was so Links und so weiter angeht, ist zwar relativ einfach die Syntax, aber wenn mir das jemand abnimmt, dann ist es cool.
Ja, nee, die Sache ist ja eigentlich an diesen Snippets, du benutzt ja nur, wenn du die selber geschrieben hast. Das ist ja genauso wie du Alias, du kannst ja alle
eigentlich nicht, Alias. Ich benutze eigentlich nur fertige Snippets.
Du kannst, eigentlich ist es so, zum Beispiel auch in der Shell, du kannst dir Alias von allen Leuten runterladen, aber benutzt du nicht einfach. Beziehungsweise ich mach's schon. Nicht so.
Also ich benutze auch tatsächlich Alias, die mit OMYZ-Shell-Plugins mitkommen. Also ist so eine Geschmackssache. Also,
dafür musst du dir dann halt aber erstmal lesen und da kannst du die auch einfach schon direkt selber quasi. Ja, okay, also du copy-pastierst quasi die ganzen Snippets von.
Nee, copy-pastiere ich nicht. Das Ding ist, dann habe ich mal ein bisschen weitergelesen und tatsächlich ist es so, dass snipmate.vim, das Original-Repository, wird vom Autor nicht mehr weiterentwickelt. Da gibt's nichts mehr Großartiges. Da gibt's einen Fork von, das ist dann sehr kreativ, vim-snipmate. Und dann habe ich mich da noch ein bisschen durchgelesen und mittlerweile scheint es da so eine Community, um diese Snippets rumzugeben. Da gibt's dann ein Repository, wo die Snippets der beiden bekanntesten Engines, die sowas anbieten, nämlich SnipMate und AltaiSnip, angeboten werden. Die kannst du quasi dann noch als Zusatzplugin einbinden. Und irgendwie ist jetzt der Plan, so die beiden großen Plugins zusammen zu mergen. Da gibt es irgendwie auf der GitHub-Seite, die ich verlinkt habe, auch nochmal, ist es oben groß angemerkt, dass es irgendwie da eine Diskussion gibt. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt im Endeffekt dieses Plugin installiert und die Snippets dazu und gefühlt ist es ein bisschen schneller und es gibt dann halt auch so Snippets, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eckige Klammer auf, Sternchen, drück Tab und dann wird quasi die URL, die ich gerade in meinem Clipboard habe, an der richtigen Stelle eingefügt und ich muss nur noch den Titel der URL eintippen ins Markdown. Ja. So Geschichten. Was halt für so Linksammlungen wie jetzt für unsere Sendung eigentlich ganz cool ist. Ja, wie gesagt, gibt's unterschiedliche Engines, die jetzt bei mir so auf Anhieb funktioniert hat, ist halt diese Vim SnipMate. Da wird sich in Zukunft wahrscheinlich was tun, so wie ich diese Konversation auf GitHub interpretiere. Aber ja, ist ganz nett, wenn man sowas haben will. Und ich weiß nicht, ich bin dann eher so jemand, der sich mit so Standardsachen out of the box eher anfreundet, die ich einfach nachladen kann, als mit Dingen, die ich alle selber schreiben und maintainen muss.
Ja, also bei Snippets, bei Sachen, die dir irgendwie quasi dann geschrieben werden, da gibt es nichts zu maintainen.
Das Verteilen. Also du musst überlegen, meine kompletten Dot-Files inklusive meinem...
Dann schreibst du das da mit rein.
Kommt noch. Meine Dot-Files, die sind in Git versioniert. Habe ich ein Bootstrap-Skript, was mir im Endeffekt mein Vim-Plugins-Ordner leerräumt und alles komplett wieder neu über Wandel rein installiert. Das heißt, ich müsste da irgendwas haben, um diesen Ordner, der standardmäßig in der Gitignore drin ist, der nicht versioniert wird, weil da alles von Wandel von diesem
Git-Plugin-Manager. Das ist nicht convenient genug für dein aktuelles
Setup. Genau, das ist nicht convenient genug für meinen Bootstrap-Prozess. Okay. Das ist das Problem.
Weil du das,
ja. Okay. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, ich könnte jetzt entweder dann ein Snippet schreiben und mir meinen Bootstrap-Prozess anpassen, oder ich nehme jetzt einfach ein anderes Plugin und ein Repository, wo die ganzen convenient Helper schon mit drin sind. Und tatsächlich ist es also halt so, dass ich
ganz viele ganz, ganz weirde Sachen dabei. Aber gut.
Ja, das kommt ja auf den File-Type an.
Ja, natürlich.
Ja. Wie gesagt, hat mir jetzt irgendwie geholfen. Die haben dann irgendwie auch, also wenn ich nur eckige Klammer aufmache, dann setzt der irgendwie standardmäßig ein HTTP davor, weil er denkt, ich würde da eine manuell eine URL ohne HTTP eintippen oder so. Ich weiß es nicht. Also die Snippets sind nicht so hundertprozentig super, aber ich habe so gefunden, was ich brauche, und ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock, mir noch einen anderen Bootstrap-Prozess auszudenken, um meine .Files zu deployen. Ja.
Gut, dann ist so.
So, jetzt ist noch Jan dran.
Ja, also genau, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob wir das vielleicht schon mal hatten, aber es gibt halt so ein, also ich benutze halt nicht wirklich Reddit mehr, oder ich lese es nicht wirklich mehr, weil es halt einfach zu viel Crap ist und zu viel verschiedener Scheiß. Aber es gibt so ein geiles Subreddit, das heißt nämlich TLDR, ja. Also Too Long Didn't Read, und das ist einfach ein Typ, ist halt so ein crazy, richtig crazier Typ, der liest halt Reddit. Und
jeder liest all das Reddit.
Der liest alles.
Das muss man jetzt mal alles dazu sagen. Der muss
also all es Reddit ist echt krass. Ne? Er kriegt wahrscheinlich Links zugeschickt, aber der ist halt ein richtig Hardcore-Redditor. Und jede paar Tage, also manchmal jeden Tag, aber meistens so vielleicht 2-3 Mal in der Woche, sendet er halt so einen Post in dieses Subreddit, was man halt auch mit RSS abonnieren kann, was ich auch mache. So einen kurzen Post mit irgendwie 15 Links ungefähr, jeweils aus verschiedenen interessanten Subreddits, zum Beispiel Today I Learned oder Ask Reddit oder Science oder so, mit den interessanten Links. Und da sind immer, jedes Mal mindestens so 3 richtig interessante Links. Also auch besonders Ask Reddit finde ich eigentlich gut, so um so irgendwie interessante, was weiß ich, so soziologiemäßig, oder auch nur um zu lesen, was andere Leute so denken. Und TLDR Subreddit ist richtig gut.
Einfach. Voll viel Gewinn. Gibt es
so ein bisschen RSS-Feed? Wie RSS-Feed? Ja, ja. Einfach, ich glaube, TLDR/.RSS oder so vielleicht. Kann man aber irgendwie rausfinden. Oh, ja, nice. Ja, genau. /.RSS, ne? Ja, und also das ist echt super geil. Das ist einer der wenigen, echt einer der wenigen Feeds neben halt Hacker News Top, den ich echt folge.
Ach so, genau, ich kann ja kurz sagen, ich bin jetzt auf The Old Reader umgestiegen, weil er jetzt nach irgendwie 2,5 Wochen geschafft hat, wirklich all meinen Shit zu importieren. Das waren irgendwie nur 50 Feeds oder so. Und ich war ewig lange in irgendwelchen Queues super lange drin, und deswegen hat es jetzt funktioniert, aber ich bin dafür, und das ist.
Gibt's da keine Ordner, oder wie?
Doch, der hat hier.
Und wie addest du einen Ordner?
Keine Ahnung, geht bestimmt. Aber ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so weit beschäftigt. Okay. Das ist halt das, was ich importiert habe. Ja. Und du kannst garantiert irgendwie auch Shit in andere Ordner stopfen oder so. Ja. Wenn du das irgendwie ziehst, dann kannst du irgendwie anders ziehen.
Okay, fair.
Ja, genau.
Ja. Also ich, keine Ahnung, ich schwöre halt immer noch auf Newsblur, muss ich sagen. Newsblur. Newsblur. Ja. Die haben jetzt auch keine Maintenance Mode mehr.
Nie wieder.
Ja.
Voll gut.
Auf jeden Fall. Nice. Ja. Genau, das letzte auch noch was von Hacker News. The Hacker Shelf ist so eine, also hackershelf.com ist eine Seite mit lauter gratis Büchern, also E-Books oder Online-Webseiten für Hacker. So irgendwie
das ist ja quasi
Exploring Programming Language Architecture in Perl oder Ubuntu Pocket Garden Reference, PostgreSQL.
Ist ja fast wie auf dem Kongress dann.
Wie meinst du?
Die Hacker
News. Ach so, die Hacker. Free.
Ja, Free. Ja. Die haben, glaube ich, sowas ähnliches aufgebaut. Ja. Aber ganz komisch, auf so komischen FTP-Servern verteilt.
Ja, und das ist halt ja so eine nette Linkliste.
Sehr cool. Gucken, was du hast. Achso, Ignore the Code hast du gesagt.
Ja, Ignore the Code ist, also das ist echt, Ignore the Code ist eine so ein sehr, sehr Pro-Tipp-Dings. Den hatte Marco Arment auch letztens auf seinem Blog als so Leute, die halt selten posten, aber wo es halt
aber sich cool wirklich
sind. Ja, genau,
Leute, die cool sind einfach.
Ja.
Oh, man kann aber niemals das RSS unten auf dem Boden finden, weil er immer automatisch nach unten scrollt.
Eigentlich sollte sie kopieren einfach mal die Domain in Old Reader. Meinst du? Der sollte es automatisch rauskriegen.
Genau, weil
er will. Also wenn er das nicht kann, dann wechselt zu Newsplayer aber
sofort. Ja, mach ich das sofort hier. Bam, explodiert. Guck, geht nicht.
Geht nicht.
Scheiße.
Oh, Alter, das ist schlecht. Okay,
ja, okay, ich brauche Newsplayer. Okay, Newsplayer, ja, okay, alles
klar. Du kannst nicht immer den RSS-Link suchen, also bitte.
Nicht?
Felix.
Ich, keine Ahnung, ich kenne doch keinen Computer.
Und wie kann ich genau, mach mal Tryout Newsblur. Und dann kannst du hier Plus
machen. Ach du Scheiße, das war das Ding, was bei mir so langsam war.
Das ist aber, nee,
ich kann das, ich muss das auch unter Windows benutzen können. Warum ist
das eigentlich? Das geht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ausgegraut, weil du das nicht machen kannst, weil das eine Demo ist halt. Okay. Meld dich einfach mal an. Du brauchst ja keinen, du, hast du schon einen Account?
Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, oder?
Das.
Import from Google Reader, machen wir das einfach mal. Genau.
Ich sag hier einfach Blog-URL und
subscribe. Das benutzt du Reader, oder?
Ja.
Genau, Reader benutzt ja auch, also Google Reader. Fever und...
Yay.
Die benutzt noch schon drei Backends eigentlich.
Google Reader, Fever
Ich glaube aktuell nur Google Reader. Fever auch auf jeden Fall.
Echt? Und noch ein drittes. Ich habe auf die Reader-Website letztens Reader-App.
Wie, warum
ist mein Passwort
optional? Wie, was macht das für
ein... Das haben die einfach so, ja, damit man sich leichter
anmelden kann. Syncing, vielleicht okay, kann ich da auch mal gucken, was passiert hier.
Ist halt das doofe, wenn einer dann dein Username weiß, kann er halt ein Passwort einsetzen.
Due to overwhelming demand, free accounts are temporarily suspended. Na gut, dann geht's halt nicht.
Ah, damn. Ja, aber ich würde da schon mal $24 vorher für ausgeben.
Oder kann er $24
für ausgeben? Würde ich tatsächlich auch.
Würde ich echt machen, also empfehle ich schon sehr.
Also das Problem ist halt, Alter, dass ich habe
letztens... 24 für nie Developer, Mann.
Ja, ich kann auch irgendwem irgendwie Geld in den Rachen
machen. I have $24.com, Junge.
Aber die habe ich ja nicht. Ich hab keinen bloß den Bitcoin bezahlen. Wenn die keinen Bitcoin annehmen, dann kann ich den auch nicht
helfen. Also ich habe tatsächlich von Reader, da kam noch kein Update, wo irgendwie ein anderer Sync-Service supported wird.
Ja. Scheißmüll.
Aber warte mal, was war denn das? Ich habe letztens echt...
Auf Twitter vielleicht hat er irgendwas gesagt, der Autor.
Oder war das was anderes?
Hier, bams, einfach /RSS und das fertig.
Auf der Seite Reader.
So, jetzt muss ich...
Hier. Reader, Client for Fever, Readability und Google Reader.
Er hat es übrigens... Also...
Ja. Wo Plant war?
Oder?
Nee, hier. Alles...
Okay.
Also er hat irgendwie die Magic automatisch gemacht, er hat ihn gefunden tatsächlich.
Hat er jetzt doch, okay. Ja, gut.
Na gut, ja, darf ich's doch noch
gerade... Der benutzt halt weiter das Bootstrappy-Interface.
Du benutzt kein Bootstrap, oder?
Das sieht man doch sofort.
Oh ja, stimmt.
Die Buttons und alles sieht doch, also es ist doch...
Aber Bootstrap macht's gleich besser.
The Bootstrap Reader.
Bootstrapping Reader.
Es sieht auf jeden Fall besser aus wahrscheinlich, als wenn er das manuell gemacht hätte, aber sieht immer auch
schön. Ja, natürlich sieht es dann scheiße aus.
Ich meine, ich finde das Newsblur Interface halt auch nicht das Beste so. Aber deswegen arbeiten wir auch an OnCloud Newsdigger.
Newsdigger.
Und ja, Newsdigger. So wie Newsticker.
Nein, Newsdigger ist dann quasi wie diese anderen News,
so wie Dig.
Ja, genau. Nee, auch so Dig wie Graben quasi, was dann automatisch besser macht, ja. Weil du gräbst, lässt quasi jemand für dich deine News graben. Den Newsdigger.
So wie Sumly.
Ja.
Sumly.
Aber nur, dass es dann halt, eigentlich muss hier vorgelesen werden, mit irgendwie so AT&T Text-to-Speech muss er direkt die 400 Wörter vorlesen.
Noch besser mit einer AT-AT Text-to-Speech Engine.
Genau so. So, jetzt haben wir das Internet genug vorgelesen,
würde ich sagen. Ja.
Haben wir noch was anderes?
Nee.
Der Hacker-Shelf.
Nee. So, nee.
Sehr gut, dann sind wir ja quasi durch.
Ja, ich glaube schon.
Nice. Nach 3 Stunden?
Ja, ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen mehr als 3 Stunden. War mal wieder eine lange Sendung, aber ihr habt ja auch viel gelacht.
Aber gut, ja, es war ja auch lustig.
Das war alles nur wegen
dir. Wir hatten ja auch einen Fehler drin und es war auch sehr lustig. Und wir haben viele gute Sachen erzählt.
Genau.
Ach ja.
Es war eine gute Sendung. Es war eine gute Sendung, Nozi.
Okay, dann
danke.
Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es überstanden habt.
Genau, herzlichen Glückwunsch.
Frohe Ostern ja auch.
Frohe Ostern.
Wenn man das feiert.
Genau, ja, und
in Kulturkreisen.
Frohen 1. April.
Oh,
oder
ja,
lustigen 1. April.
Stimmt.
Ist das auch noch dazwischen?
Ja, das ist ja Ostermontag.
Ah. Ja. Na gut, dann macht halt irgendwie nichts kaputt einfach.
Ja. Genau. habt Spaß in diesem Internet oder irgendwo anders.
Genau, und lasst euch nicht irgendwie...
Ja, lasst euch nicht hinter 7 Proxys schalten, damit alles geblockt ist.
Das wird super, also das müssen wir auf jeden Fall machen, als...
Genau,
lasst euch
als
nicht...
Als April Fool's Joke.
Lasst euch nicht von Kim Jong-il angucken.
Ja. Nee, einfach so als Projekt, so als künstlerisches Projekt, wie es ist, hinter quasi allen...
Kim Jong-April.
Hinter allen Filtern zu sein. Wirklich, so hinter all den Filtern. Und das würde
hinter
cool.
den Filtern. Ne?
Jetzt müssen wir schauen, jetzt brauchen wir Proxys.
Genau, hinter den 7 Bergen und den 7 Proxys.
Hinter den 7 Proxys. Good luck and burn 7 Proxys.
gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier dicht. Ja. Habt noch Spaß und tschüssi.
Tschö. Bye-bye.